Shh, just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Okay, Boys and Girls, Big Show 634 geht gleich los, aber jetzt schon, Achtung, Hinweis, schwieriger, wichtiger Hinweis, es wird in diesem Jahr das letzte Mal, ich schwöre es, das allerletzte Mal ein Sportradar 360 Jahresmagazin geben. Es ist selten ein Weihnachtsgeschenk besser geeignet gewesen als dieses Jahresheft, was für euch bedeutet, nachdem ihr alle viele Verwandten habt, wie ich hoffe, und gleich mehr als eins zu bestellen. Viele, wenn nicht sogar alle, aber viele derjenigen, die ihr in den Shows hier hört bei Sportradar 360, werden auch in diesem Heft verewigt sein. Es wird nicht nur um Sport gehen, aber natürlich hauptsächlich. Es, Umfang weiß ich noch nicht genau, aber jedenfalls jeden Cent wert, wenn ich so frech sein darf. Und zwar wird es, wie auch in den Jahren zuvor, 12 Euronen kosten, inklusive, nein, nicht inklusive, sondern plus Versand. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, der ist jetzt bei 1,55 für diese Größe. Wer eines vorbestellen möchte, steilpass@sportradio360.de. Magazine vorbestellen jetzt. steilpass@sportradio360.de. Wie gesagt, es kostet 12 Euro plus dann den Versand. Und wir haben auch noch von unserem letzten Heft ein reines Interviewheft, das auch fantastisch geworden ist, habe ich noch ein paar. Und sogar vom 2019er Heft habe ich noch ein paar. Was ich brauche in dieser Mail ist eure Anschrift und welche Hefte ihr außerdem noch zu dem aktuellen haben wollt. Schreibt mir schnell. steilpass@sportradar360.de, eure Adresse und auf geht's. Jo, apropos. Big Show 634 also, beginnt mit zwei Fußballteilen, Marco Hagemann und Martin Konrad. Danach geht's weiter mit Michael Körner. Eigentlich wollten wir über Basketball sprechen, es ist dann doch einigermaßen viel Poker geworden, das macht aber nichts, sehr unterhaltsam. Dann Motorsport, nein, zuerst die Formel 1 mit Stefan Edeln und mit The Voice. The Voice dann solo zum Rest, Motorsport, dann Ski, ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte, das möglicherweise aber außerhalb meiner Blase nicht so viele interessiert, mit Lukas Zara und Tom Heberlein, grandioso. Dann die ganz große Runde NFL mit Nicolas Martin als Moderator, Andreas Renner, Christian Schimmel und Franz Büchner. Nicolas redet dann gleich auch weiter beim Rugby, beziehungsweise moderiert weiter beim Rugby mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung. Dann noch Sepp Dumitru zur National Basketball Association, die ersten Eindrücke. Und hinten raus noch Tennis, Paul Häuser und Klaus Bellstedt, auch und vor allem zu Paris-Bercy.
Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Marco.
Sportradio 360, die Big Show 634 geht also los mit Fußball. Ich freue mich sehr, dass Marco Hagemann mal wieder bei uns am Start ist. RTL DAZN. Guten Morgen, lieber Marco.
Ich freue mich auch. Einen wunderschönen guten Morgen.
Und dann ist jener Mann dabei, den ich heute Abend und heute Nachmittag treffen werde, mit dem ich heute Abend gemeinsam, aber nicht zusammen, im Liebenauer Stadion sitzen werde, von Sky Austria, Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen, lieber Jens. Hallo, Marco.
Es gibt mindestens drei große Themen in der Fußballwelt, die wir heute zwingend ansprechen müssen. Das ist die Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres. Das ist die wahrscheinliche Kür von Saudi-Arabien zur Austragungsstätte der Fußball-WM 2034. Aber Martin, das ist auch der Umstand, dass der SK Puntigammer Sturm Graz nicht ohne Niederlage österreichischer Meister werden wird. Wie konnte das passieren, Martin?
Ja, ich durfte ja dieses Spiel kommentieren am Sonntag gegen die Austria aus Wien. Ich glaube einfach, dass der Donnerstag mit dem Europa-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo alles herausgeholt hat. Und man muss schon auch der Fairness halber sagen, die Austria hat mit dem ersten Angriff nach einer Viertelstunde das 1-0 erzielt und hat sich dann vor allem darauf beschränkt, das Tor sauber zu halten, was ja am Ende auch gelungen ist. Und Sturm hat in der ersten Hälfte auch Spielpech, Aluminiumtreffer, Elfmeter vergeben. Und außerdem noch zwei, drei Top-Möglichkeiten, wo der ehemalige deutsche U21-Torhüter Früchtl für die Wiener Austria hervorragend gehalten hat. Also da ist alles zusammengekommen, dann auch in der zweiten Spielhälfte eine gewisse mentale Müdigkeit. Und ich meine, solche Tage gibt es, das gibt es überall, bei jedem Top-Club, auch bei Champions-League-Mannschaften. Insofern kein Beinbruch, Sturm Graz ist weiterhin Tabellenführer und dass man nicht 32 Mal ungeschlagen bleibt in der gesamten Saison, das hast du ja selbst schon angesprochen.
Ja, das war auch so nicht so. War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe das nur aus der Weite gesehen. Marco, hast du noch irgendein, du bist ja früher, wenn ich mich erinnern kann, öfter mal in Innsbruck zu Gast gewesen. Gibt's noch eine Beziehung, Marco, von dir zum österreichischen Fußball?
Will ich ehrlich sein, gar nicht mehr so ausgeprägt wie vielleicht da vor einigen Jahren, als ich dann doch einige Mal in Innsbruck war. Ich kriege natürlich immer noch mit, was da so. Also nicht, was da passiert, sondern man guckt sich mal so Tabellenstände an oder man sieht natürlich auch in der Champions League Salzburg spielen. Aber dass ich jetzt wirklich jetzt jede Woche mir so einzelne Berichte durchlese, wer wie wo gespielt hat, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen dünner geworden. Mehr Kulpa, aber es gibt auch so andere Ligen, ja, die auch durchaus spannend sind. Da ist dann irgendwann mal der Zeitfaktor ein ganz großer. Und der Tag hat dann auch nur 24 Stunden. Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es gibt tatsächlich Planungen, eventuell einfach privat wieder nach Innsbruck.
Ja.
Und zwar vielleicht bei Silvester. So. Also die Beziehungen zu Innsbruck sind natürlich weiterhin vorhanden, die sind nicht abgebrochen.
Tja, da gehen wir mal dann off-air drauf ein, wie diese bestehen. Ich habe ein Erlebnis natürlich in meiner Zeit in Deutschland, wohne schon lange in Deutschland, Marco, und das, wenn ich Vestenbergs Kreuz höre, dann denke ich eben, okay, da war doch was. Und ich konnte das damals irgendwie nicht so richtig einordnen, weil ich eben noch nicht so lange in Deutschland gelebt habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich dieses Ausscheiden der Bayern gestern Abend im Pokal, wie muss man das einordnen? Ja, ist das ein Ausrutscher, der eben passieren kann? Ich glaube, es waren 13-3 Torschüsse für die Bayern und natürlich komplett unverdient und glücklich, dass Saarbrücken da weitergekommen ist. Aber wie muss man das jetzt, wie ordnest du das ein?
Also erstmal finde ich, so grundsätzlich gesagt, finde ich es einfach mal, es hat die Bayern getroffen, aber es hätte auch, keine Ahnung, irgendeinen anderen Erstligisten, namhaften Erstligisten auch mal treffen können. Ich will das mal so ein bisschen allgemeiner formulieren. Ich finde es einfach mal wieder sehr erfreulich, erfrischend, dass wir mal so eine, ja, man muss ja schon sagen, das ist ja eine Pokalsensation, wenn ein Drittligist, der auf Tabellenplatz 15 steht, in dem Fall einen Rekordmeister raushaut. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja gar nicht mehr so häufig gesehen, wie vielleicht, keine Ahnung, in den 80er, 90er Jahren oder so, weil die Clubs aus der ersten Liga, allen voran Bayern München, Borussia Dortmund etc., auch RB Leipzig, ich meine, die haben jetzt den Pokal ja auch zweimal gewonnen, diesen Wettbewerb total seriös angenommen haben und seriös spielen. Diese Pokalüberraschungen, so, ne, also der Kleine gegen den Großen, das gab es ja gar nicht mehr so. Also deswegen diese Binse von wegen der Pokal hat seine eigenen Gesetze und so weiter, ja, den gab es ja gar nicht mehr, quasi, gefühlt. Und jetzt haben wir gestern mal wieder sowas erlebt und ich finde es erstmal auf den ersten Blick sehr erfrischend, dass es so passiert ist. Dass es den FC Bayern gestern getroffen hat, das ist, das muss man einfach so sagen, für den FC Bayern einfach eine komplette Blamage. Denn in den vergangenen Jahren war es ja auch so, dass sie früh rausgegangen sind. Sowohl in Holstein Kiel, wo es ja so geschneit hat damals da mit widrigsten Verhältnissen, vergangene Saison war das vergangene Saison Viertelfinale gegen Freiburg und jetzt passiert es in Saarbrücken. Da gibt es gar keine Ausreden. Also das ist einfach so, das ist vielleicht auch ein Sinnbild dessen, was die Bayern hier und da auch gespielt haben. Wenn man sich die Spiele mal alle so vergegenwärtigt, sie haben es kaum mal geschafft, über 90 Minuten wirklich konstant, vernünftigen, guten Fußball zu spielen. Das muss man einfach mal so sehen. Und das, was sie gestern da gezeigt haben, das war wieder so sinnbildlich dafür. Egal wie der Platz da ist und egal wie der Drittligist läuferisch dagegen gehalten hat, das ist einfach für sie ja weit weg vom eigenen Anspruch. In den vergangenen Jahren häufig früh rausgeflogen. Das ist einfach im Moment so ein bisschen FC Bayern-like, wie sie gerade so auftreten unter Thomas Tuchel. Wir haben schon so viele Spiele gesehen, wo es immer so ein bisschen läscher war, wo es so ja nicht so rund lief, wie sie es eigentlich vorgestellt haben. Und du darfst da einfach als FC Bayern nicht rausgehen in Saarbrücken, gerade wenn du die eigenen Ziele auch so gesetzt hast, wie du die gesetzt hast. Und für mich unbegreiflich, wie auch einige gerade so in der ersten Hälfte aufgetreten sind, auch überraschend übrigens auch aufgetreten sind, wie Leroy Sané, der eigentlich in bestechender Verfassung ist. Das wirkt alles ein bisschen träge. Ich will nicht verlustlos sprechen, also das will ich ihm gar nicht absprechen, dass er da keine Lust hatte. Aber das ist ja, also für mich fehlen mir die Worte, dass der FC Bayern da das so auf der Hand gegeben hat. Und allen voran muss er sich selbst in die Nase fassen, dass man in Saarbrücken nochmal beim Tabellen 15., der nicht gut reingekommen ist in die Saison, da rausgeflogen ist. Und das vor dem großen Spiel am Samstag in Dortmund. Das ist schon sehr bedenklich, wie die Bayern da gespielt haben.
Ja. Martin, jetzt hat sich Christoph Freund, den du ja sehr gut kennst, nach dem Spiel zu Recht natürlich auch geäußert und gesagt, naja, also gerade wenn wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das eigentlich nicht erklärt und nicht entschuldbar. Denkst du denn, wie lange wird es denn dauern, bis Christoph Freund, der ja dann doch aus Österreich kommt, bei den Bayern irgendwie ein Standing auch hat und das Standing eben nicht nur hat, weil er im Organisationsbaum dort vermerkt ist als Sportdirektor, sondern einfach auch ein Standing hat, wo die Spieler so eine Wortmeldung von ihm dann tatsächlich ernst nehmen?
Ja, das würde ich Ihnen wünschen, denn Christoph ist kein Lautsprecher, das unterscheidet ihn vielleicht von anderen in seiner Position. Aber natürlich ist es auch für ihn eine Herausforderung. Du kommst zu einem der besten, wichtigsten Fußballvereine der Welt und hast natürlich nicht auf diesem Niveau selbst gespielt und auch davor nicht auf diesem Niveau bei einem anderen Club Leistung bringen dürfen. Seine Vita ist bekannt und deswegen ist er ja auch verpflichtet worden. Die Frage ist natürlich, ich glaube, du brauchst jetzt auch nicht einen Sportdirektor, der einem Leroy Sané, weil er eben angesprochen oder anderen sagt, was sie zu tun haben. Ich glaube, das sollte auch jeder selbst wissen, was hier an Chancen getan wurde, beziehungsweise dass es eben ein Spiel gegen einen Drittligisten ist, wo es eben keine Entschuldigung gibt. Da muss man einfach drüber kommen. Und wenn die Bayern das geschafft hätten, auch mit einem Arbeitssieg, wie wir immer sagen, dann würde man mal heute oder morgen schon nicht mehr so wirklich drüber sprechen, weil eigentlich ja dann der Samstag wieder wichtig ist. Also insofern, da gibt es auch keine Entschuldigung. Das sind eben Pflichtaufgaben, die nicht erfüllt wurden und die aber auch zeigen, worin im Moment eben die Probleme bei den Bayern bestehen. Das hat nicht nur mit der Kaderdichte zu tun, sondern möglicherweise auch mit dem ein oder anderen Charakter. Und das ist natürlich der Trainer vor allem meiner Sicht gefordert. Also um auf Christoph Freund zurückzukommen, ich glaube, seine Rolle habe ich auch schon öfter in diesem Rahmen und auch bei dir gesagt, kann man wahrscheinlich auch erst besser beurteilen im Laufe des kommenden Jahres, wenn es Transferperioden gibt, wenn es möglicherweise auch die ein oder andere personelle Veränderung gibt auf dem Spielersektor. Und das ist ja der Wunsch von Hoeneß und Rummenigge gewesen. Und deswegen ist er ja auch verpflichtet worden. Also das wird auch spannend sein im Übrigen, da muss man auch noch abwarten, gibt es die Position des Sportvorstands, wird sie mit Eberl besetzt oder mit jemand anderem. Also da sind ja auch noch andere Personalien, die da auch Thema sind.
Marco, ich weiß ja, ich weiß, du kennst Max Eberl, aber ich weiß nicht, geht's dir auch so, dass es mich reißt jetzt, wenn Martin jetzt wie selbstverständlich sagt, dass Hoeneß und Rummenigge dafür gesorgt, also Christoph Freund im Grunde genommen zu den Bayern gebracht haben, dass diese beiden Persönlichkeiten, die den Bayern natürlich über mehrere Jahrzehnte geprägt haben, aber dass halt die immer noch diejenigen sind, die über das Wohl und Weh des FC Bayern entscheiden. Also eigentlich, ich muss mir an den Kopf greifen, weil es muss ja irgendwann mal vorbei sein, aber es ist offenbar nicht vorbei.
Absolut. Also Sie haben es mit Oliver Kahn, dann auch natürlich auch mit, auch wenn er eine andere Position inne hatte, als jetzt Rummenig oder Hoeneß, Hasan Salihamidžić, versucht, eine gewisse Transformation hinzubekommen. Aber du musst auch, wenn du wirklich davon überzeugt bist und du willst es auch, dass du den FC Bayern in vernünftige andere Hände gibt, dann musst du auch dafür bereit sein. Und ich glaube, dass gerade im Hintergrund wirbelnd Karl-Heinz Rummenigge und allen voran Uli Hoeneß einfach nicht dafür bereit sind, loszulassen, sich einfach auf die Tribüne zu setzen, sich die Spiele des FC Bayern anzugucken und zu sagen, so, wir haben nach bestem Gewissen diesen Verein weitergegeben an die Personalien XY, wenn das auch jetzt immer sein mag. Das haben sie nicht geschafft. Das muss man ganz klar sagen. Und da gebe ich natürlich voll recht. Irgendwann muss ja dieser Zeitpunkt da sein. Wir hoffen ja alle noch, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß am besten 100 Jahre alt werden.
Ja, natürlich.
Dass sie bei bester Gesundheit bleiben, ist ja gar keine Frage. Aber irgendwann eben diese Geschäfte aus der Hand geben, weil irgendwann wird es auch so sein, dass Bayern mal existiert, wenn denn mal in hoffentlich vielen, vielen Jahren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nicht mehr sind. Dann muss der FC Bayern auch weiter existieren. Aber dieses Loslassen, also das erinnert mich ja schon fast wie an Mütter oder Väter, die ihre Kinder irgendwann nicht loslassen können und nicht aus dem Haus gehen lassen können und ein bisschen Abstand nehmen können und sagen können, so, jetzt lebt mal euer Leben, ihr seid ja mal selbst dafür verantwortlich. Vielleicht ist es aber auch auf der anderen Seite so, dass ich sehr gerne dann eben auch viele wieder hinter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, naja, ich will nicht von Verstecken sprechen, sondern naja, die sind ja da, die werden dann schon in der Not, wenn wir die Not haben, sie werden helfen. Mhm. Und medial gehen natürlich auch dann verschiedene Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Radiosendern, TV-Sendern, Zeitungen gerne zu, gerade zu Uli Hoeneß, weil das ist ja noch der lauteste von beiden. Also Karl-Heinz Rummenigge ist ja kaum noch quasi sichtbar, ist er schon noch im Stadion, aber medial ist er kaum noch da. Das ist ja schon die 300, ist ja schon Uli Hoeneß. Also es gibt sicherlich zwei Seiten. Aber nochmal, bei all den Verdiensten und wie sie den FC Bayern groß gemacht haben, ich bleib dabei. Irgendwann musst du auch versuchen, loszulassen und andere schwimmen zu lassen, dass sie damit lernen, umzugehen, einen großen Verein zu führen.
Ja, ich wollte nur sagen, Marco, ich finde das jetzt ja auch super verglichen mit Vätern, Müttern, auch mit Familienunternehmen, wo der Patriarch dann nicht an die nächste Generation übergehen möchte. So hat man ja den Eindruck. Bin ich schon bei euch? Ich möchte aber nur ins Feld treffen zwei Dinge. Zum einen, Sie haben eben vielleicht schon loslassen wollen mit Oliver Kahn und haben festgestellt, dass Ihre Nachfolgegeneration nicht so entspricht, wie Sie sich's gerne vorgestellt hätten. Und deshalb auch, wir wissen es ja, die Reißleine gezogen und sind jetzt vielleicht auch selbst wieder in der Ziehung oder in der Verantwortung und glauben, sie müssen jetzt eben wieder eingreifen, um vielleicht eine bessere Lösung zu finden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir können natürlich auch den Vergleich ziehen mit anderen Top-Clubs. Dort ist es eine ganz andere Situation. Dort gibt es eben dann einen Eigentümer aus dem Nahen Osten oder aus den USA und die stellen halt dann, sage ich einmal, CEOs an, ja, die zum Fußball auch nicht diesen intensiven Bezug haben. Das heißt, das ist ja die andere extreme Variante. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich das Bessere?
Ja, absolut. Aber na, deswegen sitzt ja dann eben noch der ein oder andere im Aufsichtsrat, ne, um genau solche Entscheidungen dann auch zu treffen, beziehungsweise immer mit dem Daumen zu senken, zu sagen, so Oliver Kahn in dem Beispiel, hat halt vielleicht dann doch noch nicht so die Fähigkeiten, die wir uns vorgestellt haben. Aber wann ist das denn der Fall? Ich glaube, dass du ja auch und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben während ihrer Karriere, ich habe es ja eben gesagt, bei all ihren Verdiensten auch Fehler gemacht. Das muss man ja auch sagen. Also sind ja mussten ja auch irgendwie lernen. Und das müssen, glaube ich, auch dann auch neue tun dürfen. Sie müssen auch Fehler machen dürfen. Und nicht bei dem ersten Fehler oder zweiten Fehler, oder vielleicht ist der Charakter nicht so dementsprechend, wie sie sich das vorstellen, kannst du ja auch nicht so schnell immer dann den Daumen senken und sagen, ah, das könnte vielleicht dem Verein FC Bayern nicht gut tun. Also ja, es ist natürlich eine schwierige Geschichte, aber ich bleib wirklich fest, ich bin wirklich fest davon überzeugt, ich glaube, das ganz große Problem ist wirklich, sie wollen vielleicht gedanklich loslassen, sie würden es ganz gerne, vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ab und zu mal ins Stadion zu gehen, aber ich glaube, dass gerade Uli Hoeneß es nicht kann.
Ja, also dazu vielleicht abschließend noch ein Wort, bevor wir eine Pause machen, über den BVB dann auch sprechen, weil Samstagabend 18:30 Uhr, aber Martin, bei mir ist es jetzt so angekommen, dass Uli Hoeneß ja eigentlich Oliver Kahn, hinterhergerufen hat, dass er zu faul ist. Dass er nicht alles investiert hat, was er investiert hat, ja. Also da war diese Geschichte, und das finde ich, ja, ich weiß nicht, ist Oliver Kahn, nicht, dass er noch arbeiten müsste, er hat eh genug Geld verdient, aber ist Oliver Kahn jetzt auch ein kleines bisschen verbrannt oder wird sich das irgendwie auch in den nächsten Monaten, Jahren, wird das im Sande verlaufen, dieses Diktum von Uli Hoeneß, ne, eigentlich hätte man schon erwartet, dass er ein bisschen mehr arbeitet.
Also Oliver Kahn, ich glaube, das perlt an ihm ab. Ich meine, außerdem hat er von Bayern eine schöne Mitgift bekommen, weil er seinen Vertrag noch nicht beendet war. Insofern, da mache ich mir weniger Sorgen. Ja, du, am Ende des Tages, aber so wie, gibt's natürlich, aber der Marco hat's gesagt, das Loslassen können ist das Schwierigste aus der Sicht von Hoeneß, und auch die haben Fehler gemacht, absolut, die Verantwortlichen in den 30, 40 Jahren davor. Nur, der Punkt ist, sie haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und die ist ihnen offensichtlich, die ist absolut nicht erfüllt worden. Ich sage mal das Menschliche, ja, das vielleicht auch immer den FC Bayern in einer gewissen Weise ausgezeichnet hat, wo man eben noch mit Gesprächen alles Mögliche lösen kann und nicht nur mit Zahlen und Business Cases. Und ich glaube, so habe ich den Eindruck gehabt, aber ich bin dann auch nicht, ich lebe ja nicht in München und habe nicht jeden Tag an der Sebener Straße etwas zu tun gehabt, um festzustellen, aber das hat man eben gehört, dass im Kahn da nicht so greifbar war. So, wenn man das nicht möchte, und es gibt, wie es der Marco gesagt hat, einen Aufsichtsrat, der das verändern will, dann wird das verändern. Das ist in jeder Firma so. Ob das dann richtig ist oder nicht, das ist ja unabhängig. Ja? Das ist ja die Entscheidung in der Verantwortung.
Kurze Pause in der Big Show 634.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 634 von Sportradio 360 mit Marco Hagemann und mit Martin Konrad. Ja, und Samstagabend 18.30 Uhr, Marco, der Beispielverein Borussia von 1909 empfängt den FC Bayern München und ich bin ein kleines bisschen überrascht und ich möchte sagen positiv überrascht vom BVB, weil ich glaube, das Wort pragmatisch ist in unserem ersten Teil mal gefallen. Marco, ist das ein Wort, das einem sofort einfallen darf, wenn man auf den BVB jetzt in diesem Herbst 2023 schaut, dass sie eben Spiele, wo sie vielleicht gar nicht mal so toll spielen, ich glaube gegen Hoffenheim waren sie schon die klar bessere Mannschaft jetzt im Pokal, aber dass der BVB eben wirklich ganz, ganz pragmatisch die Spiele gewinnt, manchmal halt nur 1-0, aber es sind auch 3 Punkte. Darf man das Wort pragmatisch mit dem BVB verbinden oder was fällt dir da in erster Linie ein?
Naja, manchmal gibt es ja auch Ausnahmen, wie das wilde 3-3 in Frankfurt.
Das ist wahr, das ist wahr. Okay, da ist dann wieder die VAR-Thematik, ja. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ja.
Ja, das, oder man kann auch sagen, pragmatisch 3-3 gespielt.
Genau. Einfach auf dem 3-3 gespielt, ja. Wie man es halt macht an dem Sonntagnachmittag.
Genau. Ich glaube tatsächlich, dass eigentlich war ja der Plan, gerade mit Ball diese Saison etwas attraktiver zu spielen. Ich glaube, dass man sich über die sehr gut aufgestellte Offensive bei Borussia Dortmund, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Das ist mit sehr viel Talent, das ist auch mit sehr viel Erfahrung gepaart. Einige sind echt in guter Form. Schon seit ja, spätestens der Rückrunde der vergangenen Saison, beispielsweise Julian Brandt, Marco Reus kommt sehr gut in die Saison rein, das muss man ganz klar sagen, ist gerade mit einem Stammplatz durchaus gesegnet. Aber man hat festgestellt, es hat ja auch ein bisschen gerumpelt, auch wenn sie in der Bundesliga noch ungeschlagen sind, jetzt das 3-3 gespielt haben bei Eintracht Frankfurt.
Aber so ganz überzeugt war man von den Auftritten so als neutraler Beobachter jetzt nicht wirklich. Und man hat schon so ein bisschen ein Umdenken eingeläutet, erst einmal, weil man festgestellt hat, na, so richtig in der Balance ist das noch nicht so gewesen an den ersten Spieltagen. Und dann ist genau dieser Pragmatismus dadurch entstanden, dass man gesagt hat, jetzt geht es erstmal darum, wirklich die Spiele am besten zu gewinnen natürlich, sagen wir mal, weniger sexy zu spielen. Und durch Erfolge kann natürlich auch Sexappeal entstehen. Genau, also diesen Plan irgendwann entstehen zu lassen, den wir eigentlich hatten, mit deutlich mehr Attraktivität, mit, ja, finde ich damit Spektakel, aber dass man natürlich so einen Fußball spielt, wie vielleicht auch es die Fans von Borussia Dortmund ganz gerne sehen würden, aufgrund der starken Offensive. Und dann lass uns das doch mal entwickeln über die Erfolge. Und das scheint tatsächlich im Moment, gut, bei Frankfurt war es halt ein bisschen zu wild. Das kann natürlich passieren, weil Eintracht Frankfurt ja auch in einem Entwicklungsstadium ist, das sehr spannend ist unter Dino Topmöller. Aber in der Summe im Moment muss man schon sagen, dass sie sich durch die Erfolge tatsächlich auch ein wenig freigeschwommen haben, dass mehr Leichtigkeit reingekommen ist, allen voran natürlich zu Hause wirklich eine Macht darstellt. Ich weiß gar nicht, wann sie die letzte Niederlage kassiert haben zu Hause. Dadurch entsteht genau das, was gerade entstanden ist, nämlich oben dabei zu sein in der Bundesliga, im Pokal weiterkommen zu sein, auch noch die Chance zu haben, weil sie auch gelitten haben und leiden mussten in Newcastle. Das Auswärtsspiel war absolut gut, das muss man einfach so sagen. Klar brauchst du immer ein bisschen Spielglück, wir bewegen uns immer noch im Sport. Da brauchst du auch mal ein bisschen Glück mit Pfosten oder knapp vorbei. Das ist total nachvollziehbar und menschlich. Aber ja, deswegen würde ich das unterschreiben. Pragmatismus ist eine ganz gute Variante im Moment in diesen Wochen bei Borussia Dortmund.
Aber, Martin, aus der Ferne betrachtet, reicht es pragmatisch gegen FC Bayern anzutreten? Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut. Dortmund hat von den letzten Pflichtspielen gegen die Bayern kein einziges gewonnen, hat einmal unentschieden gespielt, neunmal verloren. In München ist es immer extrem übel ausgegangen. Okay, jetzt findet das Spiel immerhin in Dortmund statt. Was erwartest du von diesem Spiel, Martin? Ich weiß nicht, ob du die Chance hast, das zu sehen, weil du vielleicht selbst arbeiten musst, aber es ist ja dann doch in den letzten Jahren sowas wie, ja, wie der Klassiker geworden. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen, weil manche sagen, HSV gegen Bayern wäre so ein deutscher Klassiker. Wie siehst du die Begegnung am Samstagabend, Martin?
Ja, also Klassiko ist in Spanien und in Deutschland ist Dortmund gegen Bayern. Wollen wir das so festhalten?
Ja.
Ist ja dann auch immer natürlich eine Frage der Qualität der Liga und so weiter und so fort. Aber deine gesamt aufgeführten Statistiken, ja, ein Schweiß in die Tonne. Ja. Was interessiert die Spieler, wie einen Sabitzer, um ein Beispiel zu nehmen, was da früher war? Er war nie dabei. Ja,
ja, stimmt.
Und genauso, wie du sagst, also von dem her, also ich glaube, man muss einfach schauen, wie ist die aktuelle Situation. Und eingangs haben wir gesprochen über ein Spiel gestern von Bayern München in Saarbrücken, einem Ausscheiden gegen einen Drittligisten in der zweiten DFB-Pokalrunde. Und jetzt kommt's, zusehends grobe Personalsorgen. Ja. Also es fehlen zwei Innenverteidiger, wie es aussieht. Es ist ein Mittelfeldspieler, über den es zwar viele Meinungen gibt, aber er ist immerhin Teamspieler, er ist Kapitän, er ist gesperrt. Warten wir ab, wie die Bayern auftreten werden. Und dann, wie gesagt, es wird gespielt in Dortmund. Und beim BVB hat man schon den Eindruck, dass diese Mannschaft eine gewisse Grundqualität eben auch hat. Das sieht man ja übrigens auch in der Champions League, da verfolge ich sie ja wesentlich intensiver. Und habe jetzt auch gesehen, ich meine, man kann natürlich auch einmal verlieren, aber wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, egal ob es gegen Milan war oder eben auch jetzt in Newcastle, das war schon auch sehr reif. Ja? Und das zeigt mir schon, dass diese Mannschaft auf einem Niveau ist, wo man eben die Bayern mit Sicherheit besiegen kann. Und außerdem, das ist auch das zeigt, was der Marco am Beginn gesagt hat, es ist überall mittlerweile wieder enger geworden. Ja. Es gibt ja keine Liga mehr, wo eine Mannschaft davon zieht. Was hatten wir in den 10er Jahren? Ligen, in den Top-Ligen. Es ist egal, ob es in Deutschland war, ob es in Frankreich war, ob es in
Italien, in Italien am, war, ja, aber in Italien am schlimmsten.
Es gab einfach nur noch in Spanien zwei, manchmal noch in Atletico eine dritte und in England, das ist eine eigene Situation, die Premier League. Aber ansonsten gab es Dutzend Ligen, wo es einen klaren Club gegeben hat. So, die Zeit ist vorbei und die Deutsche Bundesliga ist das beste Beispiel. Ja, ich meine, da haben wir ja noch zwei, drei andere Teams. Also das heißt, das ist eigentlich auch im Sinne aller, oder? Dass es spannend ist und die Bayern dadurch auch gezwungen sind, ans Maximum zu gehen, an ihre Grenzen. Und ich sage auch mal so, und wahrscheinlich auch im Jänner deutlich zuzuschlagen am Transfermarkt, denn sonst werden auch die Ziele international nicht erreichbar sein. Ja.
Ja. Markus, siehst du, dass das ähnlich, dass es wirklich schon so ausgeglichen ist? Und wie passt Leverkusen in diese Gleichung rein? Haben die gerade einen guten Lauf oder haben die sich wirklich, das ist ja das, ich habe ja gezweifelt, ob Xabi Alonso im vergangenen Jahr, ob das irgendwie passen könnte, jetzt hat das super gepasst, jetzt scheint es so zu sein, dass die ja wirklich tatsächlich diesen prognostizierten nächsten Schritt, den so gerne zitierten, auch wirklich genommen haben.
Das ist so, also ich habe sie in der Europa League das allererste Mal, bin ich live
stimmt, ja,
vor Ort im Stadion gesehen. Und natürlich, ja klar, reden wir natürlich jetzt über einen Gegner, der so eine andere Kategorie ist, ist ja gar keine Frage, als der FC Bayern oder Borussia Dortmund oder Real Madrid und so weiter. Nichtsdestotrotz guckst du dir ja erstmal an, wie sie auf dem Platz auftreten. Was haben sie für ein Positionsspiel? Du beobachtest natürlich so die einzelnen Spieler, wie sie sich bewegen, was sie für eine Ausstrahlung haben, also was sie für eine Einstellung mitbringen, für eine Körpersprache. Und mich hat dieses Spiel, dass ich live gesehen habe im Stadion, tief beeindruckt. Und so spielen sie im Moment. Der Konkurrenzkampf ist enorm bei Bayer Leverkusen, weil sie fast gar keine Verletzten haben. Also ich glaube, Arthur fehlt und Fonso Mensah. Das war's dann aber auch schon. Es ist Patrick Schick leider Gottes wieder dazugekommen mit muskulären Problemen im Training, die aufgebrochen sind. Also ist echt, der Junge tut mir echt leid, der sich da über ein Jahr lang oder ein knappes Jahr lang mit Adduktorenproblemen rumgeschlagen hat, jetzt Comeback gefeiert hat und es wieder ausfällt für zwei, drei Wochen, so wie ich es gehört habe. Aber wie die Mannschaft, also die Handschrift von Xabi Alonso ist sowas von zu erkennen, der als Trainer genauso ist wie als Spieler, nämlich ein Stratege, ein Fußballer durch und durch, der alles erlebt hat. Die Spieler folgen ihm also komplett, weil sie A, entweder noch gegen ihn gespielt haben und wissen, was er da geleistet hat, wie zum Beispiel gerade im Xhaka, und alle anderen haben ihn gesehen. Also es ist ja keiner, der irgendwie anno dazu mal gespielt hat, sondern ja, die wissen schon, okay, der hat ja schon Champions League gespielt, ja genau, der hat auch ein paar Titel geholt, das ist richtig. Und die sehen Xabi Alonso im Training und der macht ja mit. Also der zeigt ihnen ja auch Spielform oder wie es sein soll. Der hält diesen Druck hoch, der mag eine Selbstzufriedenheit, der ist selbst sehr bodenständig. Und wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie der Kader zusammengestellt ist, und nach 10 Spieltagen kann man das irgendwann mal auch mal sagen, also nicht nach 2, da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig, aber nach inzwischen 10 Spieltagen in der Bundesliga und in der Europa League 3 und jetzt im Pokal 2, dass nicht immer alles aus einem Guss läuft, ist auch klar, da bin ich wieder bei, wir reden über Sport, dann ist auch mal Tagesform vielleicht nicht ganz so nicht so ausgeprägt wie vielleicht mal manche anderen Tagen. Wir kennen das vielleicht auch, wenn wir auf dem, keine Ahnung, Fußballplatz, Paddelplatz, Tennisplatz, Badmintonplatz stehen. Da fragt man sich auch manchmal, warum ist das nicht so wie gestern? Simon Rolfes hat da was hingestellt. Das muss man einfach sagen, das ist groß. Das ist einfach große Klasse. Und diese Mannschaft funktioniert und spielt in der Fußball-Bundesliga im Moment einfach den attraktivsten, den schönsten Fußball. Das kennen wir von Leverkusen offensiv über viele, viele Jahre. Aber was jetzt dazu kommt, ist, dass die Defensive auch funktioniert. Also die Balance innerhalb des Teams funktioniert. Und natürlich, wenn die auch mal ein Spiel verlieren, das gehört dazu. Es sei denn, sie bringen sowas wie Arsenal damals, als die Saison ungeschlagen beendet haben. Das glaube ich jetzt weniger, weil aus der Afrika Cup kommt und so weiter, da kann immer was passieren. Wir haben ja keine Glaskugel, aber Stand jetzt ist das tief beeindruckend. Und ja, mit diesem Kader, mit diesem Trainer, mit dieser Form aktuell gehören sie da oben rein und werden auch sicherlich in dieser Verfassung ganz klares Wort um die Meisterschaft mitsprechen.
Ja, Samstag in Hoffenheim um 15.30 Uhr, Hoffenheim ja auswärts ganz, ganz stark, zumindest in der Bundesliga. Zu Hause, not so much. Martin, I let you go on this one. Wir sehen uns heute Abend also im Grazer Stadion. Der GAK ist die Heimmannschaft. Du bist ein in der Wolle gefärbter GAKler, heute aber natürlich höchst objektiv im Stadion.
Wie kommst du darauf?
Ja, weil du beim GAK gespielt hast. Deshalb komme ich drauf.
Ja, also ja, aber das ist ja vor 30 Jahren. Ich finde, das ist natürlich. Jeder von uns musste ja mal irgendwann mit dieser faszinierenden Sportart in Verbindung gebracht werden.
Ja.
Und dann hat man natürlich, genau. Aber das heißt ja nicht, also wenn ich am Mikrofon bin, schon gar nicht. Aber
nein, das ist so, nein, am Gottes Willen.
Ich erwarte mir eigentlich immer oder freue mich immer über ein gutes Fußballspiel. Ich ärgere mich eher, wenn das Spiel dann irgendwie, ja, so gar nicht nach, und zwar, da meine ich nicht, dass meine Mannschaft gewinnt, sondern da geht es eher darum, dass ich ein schönes Fußballspiel sehe. Und ich ärgere mich eher darüber, wenn ich ein Fußballspiel sehe. Und es ist egal, ob es die deutsche Nationalmannschaft ist, ob es ein Champions League-Spiel ist. Das ist doch immer. Es geht ja doch darum, dass wir uns freuen über dieses tolle Spiel und nicht und eher ärgern, wenn es mühsam ist. Also deswegen bin ich da ziemlich mittlerweile abgebrüht und unter uns. Wenn der Bundesligist den Zweitligisten nicht besiegt, dann sind wir wieder dort, wo wir bei Bayern München waren. Dann ist er der Bundesligist schuld und nicht der andere.
Das ist wahr. Aber jetzt deine persönliche Erwartung für heute Abend. Ich erwarte mir, also ich weiß nicht, wer gewinnt, aber ich erwarte mir ein 1-0. Ich glaube nicht, dass mehr, es spielt der GAK eben zu Hause gegen Sturm Graz, eben in Graz-Liebenau, wo Sturm sowieso seine Spiele austrägt. Aber Martin, ich glaube nicht, das sagt meine Glaskugel, und die ist nicht besonders milchig, wir sehen heute Abend nur ein Tor. Kannst du mir Hoffnung auf mehr machen?
Aber das kann schon sein. Denn es gab ja dieses Duell auch im Vorjahr in der zweiten Pokalrunde, dieses Grazer Derby, und das wird es vielleicht in der nächsten Saison öfter geben, wenn der GAK als Tabellenführer der zweiten Liga auch wieder
hoffentlich,
in die Liga zurückkehrt. Aber der Punkt ist, der GAK ist ja mittlerweile eine andere Mannschaft. Das im Vorjahr war ja, das war zum Beispiel so ein Spiel, da ärgere ich mich, weil wenn eine Mannschaft nur darauf bemüht ist, den Ball aus dem eigenen Strafraum hinauszuschießen, dann ist das eigentlich, ja, es ist eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. José Mourinho hat es immer wieder gezeigt. Jetzt übertrieben formuliert, natürlich auch mit viel mehr Qualität, die er dann noch in der Mannschaft gehabt hat, bei seinen Vereinen. Aber ich will damit nur sagen, da habe ich mich eher geärgert, weil das kein schönes Spiel war. Heute gehe ich von einem besseren Spiel aus, weil die Mannschaft des GAK spielerisch einfach mehr drauf hat, auch im Abschluss gefährlicher ist. Und ich glaube, dass sich diese Truppe heute auch mehr zutraut. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass sich mehr Räume für den SK Sturm ergeben und dadurch der Bundesligist, glaube ich, klarer durchsetzen wird. Aber was weiß man schon?
Was weiß man? Martin, du kannst dich ausklinken. Mit Marco plaudere ich noch ein, zwei Minuten. Ich danke, wir sehen uns später am Nachmittag.
Ciao Marco. Ciao Martin.
Ja, Marco, an dich eigentlich nicht rausschmeißend, aber abschließend die Frage, wo wirst du denn am Wochenende deine Dienste leisten?
Und jetzt wollten wir doch eigentlich über noch Ballon d'Or sprechen und über Saudi-Arabien.
Pass auf, ja, okay, das kriegen wir nicht mehr unter. Aber worüber würdest du, pass auf, Saudi-Arabien ist ja noch ein bisschen hin, aber Ballon d'Or. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Messi das gewonnen hat, weil natürlich immer die Weltmeisterschaft das Wichtigste ist. Und ganz ehrlich, ja, Haaland hat viele Tore geschossen, aber wenn es nach dem besten Fußballer geht, dann ist es für mich trotz allem, und ich glaube, Kollege Buschmann hat das auch irgendwo gesagt, Wenn ich jetzt eine Mannschaft um irgendjemand aufbauen müsste, rundherum ist es Kylian Mbappé. Aber nachdem Messi bei der WM halt dann doch der wichtigste Spieler für Argentinien war, Argentinien Weltmeister geworden ist, kann ich mit dieser Entscheidung leben. Wie siehst du das?
Ja, wir haben ja schon so häufig über diese Wahl gesprochen, Ballon d'Or, und erinnere dich immer, ja, Cristiano oder Lionel Messi, und ich bleibe immer dabei. Wir dürfen ja froh sein, dass wir in dieser Ära das alles so miterleben dürfen, dass wir die beiden haben spielen sehen in den jeweiligen europäischen Top-Ligen.
Absolut.
So, dass das zwei außergewöhnliche Fußballer sind. Ich mochte noch nie die Vergleiche, weil sie auf unterschiedlichen Positionen gespielt haben und einfach unterschiedlich Fußball spielen. Ja, das muss man einfach so sagen. Also darüber bin ich ja schon mal erstens happy. Diese Wahl an sich, ja, da ist immer die Frage, wie wichtig erachtet man diese Wahl tatsächlich und welche Kriterien legt man zugrunde? Und wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft in der abgelaufenen Saison, mitten in der Saison gewesen ist und Lionel Messi hat den Titel für Argentinien oder die Argentinier haben den für Lionel Messi gewonnen, dann strahlt natürlich diese Fußball-Weltmeisterschaft immer noch nach. Und Lionel Messi hat sich ja dadurch auch gekrönt, ne? Also alle Argentinier sind ja quasi auch für ihn mitgelaufen und haben für ihn auch Tore geschossen bei der WM. Das war ja nicht nur Lionel Messi, und er hat einfach eine gute WM gespielt, eine sehr gute WM gespielt, und hat sich dadurch eben ja diesen Status dann nochmal hat er nochmal nach oben gedrillt. Und dann kann ich das total nachvollziehen, dass er auch Weltfußballer geworden ist. Wenn man, und das meine ich immer, welche Kriterien legt man zugrunde? Sagt man, so, wir konzentrieren uns jetzt aber auch nur auf die komplette Saison. Ja, dann gibt's natürlich auch einen Erling Haaland, der mit Manchester United halt auch vieles gewonnen hat. Unter anderem die Champions League und in seiner allerersten Saison in der Premier League Rekorde aufgestellt hat, die wir so in der Form noch nie gesehen haben. Und natürlich musst du erstmal die Tore auch machen.
Ja.
Erling Haaland hat halt sehr viele gemacht. Und dann bin ich auch schnell dabei, dass man sagt, ja, und wenn Erling Haaland von den Journalisten im Übrigen mehr Stimmen geholt hätte als Lionel Messi, dann wäre ich da komplett fein mit gewesen, wenn man die komplette Saison dahinter gelegt hätte. Also ist es immer die Auslegung der Kriterien dahinter. Dementsprechend, mein Gott, regt euch ja nicht so aus. Lionel Messi seinen achten geholt, und in Zukunft werden wir über andere Spieler sprechen, weil Lionel Messi A, nicht mehr in einer Top-Liga spielt, sondern seine Karriere ausklingen lässt. Und dann ist es gut. Also ich verstehe beide Seiten, aber ich habe damit kein Problem, wenn man sich die Weltmeisterschaft nochmal vor Augen führt, die komplette Saison, da ist Erling Haaland halt derjenige, da musst du halt zwei verteilen. Also es ist eine Auslegung der Kriterien.
Ja, und das, gut, vielleicht haben natürlich auch Leute wie Haaland oder Messi, die brauchen ja alle keine Kohle mehr, aber ich weiß ja, dass in der Major League Baseball zum Beispiel oder wahrscheinlich auch in der NBA, dass er in den Verträgen drinsteht, naja gut, wenn du im MVP-Voting unter die ersten drei kommst, dann, oder wenn du sogar gewinnst, dann kriegst du noch einen Bonus. Ja, möglicherweise haben die Ausrüster der beiden auch Boni für Weltfußball, aber naja, also ich kann, ja, es ist mir fast wurscht, aber ich finde es dann schon wieder erstaunlich, wie viele Menschen, aber das ist ja auch das Schöne, dass der Fußball die Leute dann auch noch zu Diskussionen anregt, die eben über Saudi-Arabien hinausgehen. Das ist das Thema, Marco, das bleibt uns jetzt noch, warte mal, wir haben jetzt 2023, es bleibt uns noch jetzt mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich sogar noch 12 Jahre bestehen. Da sprechen wir später drüber. Wo hören wir dich am Wochenende, Marco?
Ich fange mein Wochenende relativ früh an, und zwar schon am Freitag aus der Bundesliga, das Freitagabendspiel der SV Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum. Kein so unwichtiges Spiel für beide.
Ja.
Gerade weil Bochum ja noch ohne Saisonsieg dasteht und ja, Darmstadt ja auch nicht so weit weg ist, so als Aufsteiger, und jetzt zu Hause wieder Spiel, Freitagabend Flutlicht. Beide waren ja im Pokal schon draußen nach Runde 1. Also ein immens wichtiges, ja, Abstiegskampfduell zweier direkter Kontrahenten. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da schönen Fußball erwarten dürfen, aber so Fußball in seiner Reinform, ne? Da wird viel natürlich im Kopf passieren, und ja, ich glaube, sehr, sehr intensiv zur Sache gehen. Aber ich glaube, das wird eine sehr spannende Auseinandersetzung werden.
Schön, Freitagabend 20.30 Uhr bei der Saun Darmstadt gegen Bochum mit Marco Hagemann. Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 634. Dann geht's weiter mit Michael Körner.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Big Show 634, wir machen weiter mit dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Michael, ich bin gerade in der Steiermark, habe gestern einen lieben alten Freund von mir besucht, und der sagt zu mir dann, du, ich habe vor kurzem mal wieder Poker im Fernsehen gesehen mit diesem berühmten Kommentator, den du ja kennst, und du bist wirklich der berühmteste Mensch, den ich kenne, Michael. Und dann sagt der Peter zu mir, mein Kumpel, aber er hat eines nicht verstanden. Es war World Series of Poker, also ein Event von der WSOP, und er meinte, und ich kann das nicht verifizieren, aber deswegen frage ich dich, er meinte, dass mitten im Wettbewerb die Art des Pokerns geändert wurde, sprich, dass das eigentlich, dass dann ein anderes Spiel gespielt wurde. Hat er da richtig aufgepasst? Kann das sein? War es zuerst Omaha und dann Texas Hold'em? Weißt du, worauf ich hinaus will oder spreche ich in Rätseln?
Nee, ich weiß sehr genau, worauf du hinaus willst. Es kann sogar Seven Card Stud gewesen sein, es kann sogar Stud High Low gewesen sein oder auch Omaha High Low. Denn wir haben einige Sendungen dabei, sehr wenige, aber die beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Varianten. Das heißt, es gibt Turniere, da werden 9 unterschiedliche Varianten gespielt.
Ach was.
Ja, zum Beispiel bei der Poker Players Championship. Die spielen 9 Varianten, die wechseln sich immer ab, alle paar Runden. Oder beim berühmten Horse-Event, Horse ist eine Abkürzung, also das heißt nicht Pferd, werden unterschiedliche Varianten gespielt. Das wird aber eigentlich, jetzt kann es sein, dass er mitten in die Sendung reingesappt ist und den Anfang nicht mitbekommen hat, weil am Anfang erkläre ich das natürlich nochmal, dass wir heute hier mehrere Varianten sehen. Genau. Ich versuche trotzdem immer dann, wenn die Variante gewechselt wird, immer nochmal auf die Besonderheiten der neuen Variante einzugehen, weil natürlich die allermeisten kennen nur Hold'em.
Ja.
Mittlerweile kennen auch ein paar Omaha, aber auch viele. Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich spiele auch unglaublich gerne diese anderen Varianten. Die sind zum Teil eigentlich auch wirklich schöner als Hold'em. Man darf das gar nicht laut sagen. Ja, aber er hat recht. Ja, genau, das gab's.
Also jetzt wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, wenn du persönlich dir was aussuchen könntest, wo ist der größte Nervenkitzel, wo ist die größte Möglichkeit? Ich finde bei Hold'em, ja, hat man überhaupt die Möglichkeit zu bluffen? Ja, aber gibt's irgendwas, nein, sagen wir mal so, bei welcher Variante wird wirklich der beste Spieler gekürt? Wo ist das Glücksmomentum am kleinsten und das spielerische Element am größten?
Oh, das ist eine super Frage, die komischerweise mir noch nie einer gestellt hat.
Jedes Mal, wahrscheinlich jedes Mal, wenn jemand mit dir redet, nein, genau diese Frage. Mal,
die meisten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist Poker ein Glücksspiel? Und jedes Mal, also die Frage habe ich schon 500 Milliarden Mal zu hören bekommen und musste sie beantworten. Und da habe ich immer gesagt, naja, Poker ist eigentlich 0,0 ein Glücksspiel, weil natürlich spielt das eine Rolle, also ne? Aber ja. Glück spielt auch eine Rolle bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder sowas. Ne? Also wenn du siehst, jetzt nimm das Finale 2014, Deutschland gegen Argentinien.
11 Meter Manuel in der 10. Minute. Ja.
Manuel Neuer hätte vom Platz fliegen müssen, als er den Argentinier da im Strafraum umsemmelt und hätte 11 Meter geben müssen. Das war ein Riesenglück für die Deutschen, dass sie da... oder nimm die, weiß ich nicht, Fußballweltmeisterschaft 1990. Das war gegen England ein abgefälschter Freistoß, das war gegen die Tschechen ein komischer Elfmeter, das war gegen in dem Finale ein komischer Elfmeter. Also ohne Glück gewinnst du auch sowas nicht. Und das beim Poker ist aber so, dass bei allen ist vom Glücksfaktor alles gleich. Ja? Also jeder hat das gleiche Glück und jeder hat das gleiche Pech. Es gibt nicht die Menschen, die mehr Glück haben, jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen, an einem Abend logischerweise, aber nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, das Können ist dann schon wahnsinnig wichtig. Und bei der Variante, wo ich sagen muss, fühle ich mich persönlich am wohlsten, das ist die schönste, das nennt sich Omaha High Low. Mhm. Das ist eine Variante, wo du auch noch die Hälfte des Pots gewinnen kannst, wenn du eine möglichst in Anführungszeichen schlechte Hand hältst. Man jagt also sowohl der besten Hand hinterher als auch der schlechtesten. Und das finde ich total nett, allein vom Grundgedanken her. Und ja, das ist auch die Variante, die ich mit Abstand am besten spiele. Und die wird natürlich nur, also die findest du ja, also wenn ich beim Homegame und meinen Jungs sage, wir spielen High-Low, dann krümmen die sich auf den Boden. Das kannst du also nur online spielen. Und ja, aber das ist was. Also Omaha generell ist schon was. Also ich kann jetzt über Poker stundenlang philosophieren. Es ist die große Spielliebe meines Lebens. Es ist so fantastisch, weil du alles, was die Menschen ausmacht, alle Eigenschaften, alle Charaktereigenschaften, die uns Menschen ausmachen, findest du eben oft am Pokertisch multipliziert. Und also ob Gier, ob Neid, ob Aggressivität, ob zu große Passivität, also alles das findest du da und kannst du sehen. Und es ist bei allen Menschen so, dass man nach einer gewissen Zeit am Pokertisch weiß, so und so tickt er im wahren Leben. Auch wenn du ihn nur Kartenspielen gesehen hast. Was ganz Tolles.
Also genau darauf hat Peter auch Bezug genommen, mein Kumpel, der gesagt hat, du, da gab es eine Variante, wo es drauf angekommen ist, das schlechteste Blatt zu haben. Ja. Und ich denke mir, das habe ich noch nie davon gehört.
Naja. Ja, die heißt zum Beispiel Raz, ja. Die Variante. Da geht es wirklich ausschließlich darum, so schlechte Karten wie möglich zu halten. Also die beste Hand ist Ass 2, 3, 4, 5, weil die Straße zählt nicht. Das wäre normalerweise eine Straight. Aber die zählt nicht, die gibt's nicht. Also ist das das Ass zählt tief, nicht hoch. Also ist das die schlechteste Hand, die es gibt. Ass 2, 3, 4, 5.
Pass auf, und während nämlich mein Kumpel dir beim Pokern kommentieren zugeschaut hat, war ich mit meiner Freundin in Wien im Casino, habe das erste Mal seit Jahren ein bisschen was gewonnen. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Jetzt ein anderes Thema, wir springen ein kleines bisschen, aber ich habe ja keine Ahnung, wir haben uns ja privat noch gar nicht so oft gesehen und tauschen uns nur auf dieser kleinen Plattform aus. Deswegen möchte ich dich schon fragen, ob das Ableben von Matthew Perry dich in irgendeiner Art und Weise berührt hat und wenn ja, wie?
Nein, das hat mich überhaupt nicht berührt. Es tut mir sehr leid um den Herrn, aber ich kenne Friends nicht. Ich habe Friends nicht.
Ach was? Gesehen.
Nee. Also ich gehöre zu den wenigen Menschen, die... Also man muss dazu sagen, das ist was ganz, ich erzähle jetzt was ganz, 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 ganz Komisches. Ja? Das ist super, super seltsam und mega weird. Ich mache mal kurz die Tür zu, damit meine Frau es nicht. Aber wenn Jennifer Aniston vor der Tür stehen würde, würde ich natürlich diese Frau innerhalb von einer Sekunde heiraten.
Ja, wer nicht? Ich fand, also, die Frage ist wirklich, wer nicht? Ja.
Wer nicht, ne? Also ja. Das ist schon wirklich, da ich aber damals Friends verpasst habe, also ich habe das einfach nicht gesehen, als das zum ersten Mal lief. Weil ich da auch nicht so der Sitcom-Fan und ich glotze halt zu 90% Sport und alles andere ist mir relativ egal. Und war es mir zu blöd, um ehrlich zu sein, mir das irgendwann mal anzugucken. Dann habe ich mal vor ein paar Jahren so eine halbe Folge gesehen, ja, und ich dachte mir, du kannst dir das jetzt nicht nur angucken wegen Jennifer Aniston, weil, mein Gott, dafür habe ich jetzt die Morning Show gesehen oder andere Sachen von ihr, wo ich die halt super finde. Aber und ich fand das auch nicht lustig. Also ich habe das dann gesehen vor ein paar Jahren, dachte mir, okay, das ist so ein typischer Seinfeld-Humor der 90er, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, und das ist nicht so ein Ding, wo ich mich so, also ich will es nicht einfach nur gucken, um des Guckens willen, um dann sagen zu können, ich habe das gesehen. Ich fand es nicht lustig. Und das war's. Und damit habe ich dann einfach gesagt, und ich fand auch ganz ehrlich, die anderen, also gerade die männlichen Akteure dort, so ein bisschen komisch. Also die waren so unecht.
Ja, ein bisschen over the top, glaube ich, oder? So
bei How I Met Your Mother, das war ja immer so, das war die Serie, die ich halt total gemocht habe. Und das fand ich irgendwie, na, ich will nicht sagen authentischer, weil es war ja auch nicht so. Also aber da waren mir die so ein bisschen näher irgendwie. Und deswegen, ich kann also mit Matthew Perry, den habe ich nie gesehen, in keinem anderen Film, in keiner Serie. Ich habe, als der gestorben ist, ich glaube, mein Schwiegersohn hat mir gesagt, Matthew Perry ist tot, dachte ich nur ganz kurz, okay, das ist der von Friends das oder ist der das nicht? Also ich kann mit dem ja, also...
Ja, also ich stelle so ein bisschen fest, dass meine Kinder jetzt, ich weiß gar nicht, ob es bei Netflix oder bei Disney Plus irgendwo halt bei einem der Streamingdienste läuft es und jetzt hat meine kleinere Tochter, die ja noch bei mir wohnt, so ein bisschen das durchgeschaut wieder, dann schaut man rein und ich frage mich halt, ist dieses eingespielte Lachen von hinten, hilft mir das oder weil als
ja, Jugend, also das ist die Frage. Ja, also da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ne? Das heißt, Comedy lebt oft davon, dass du es gemeinsam mit anderen Menschen erlebst. Das heißt, wenn du dir einen Comedian anschaust, live in einem Saal, und andere lachen, dann lachst du automatisch leichter mit, als wenn du den nur hier alleine vorm Fernseher schauen würdest. Du bist da in diesem sozialen Gefüge drin und deswegen helfen diese Lacher im Hintergrund, diese eingespielten Lacher. Die ringen dir schon dann selber auch mal vor dem Fernseher ein Lächeln ab und das will man ja damit erreichen. Ja. Also das ist eine, ich sag mal, ein legitimer Psychotrick, um dich damit. Also das ist aber, das ist Deswegen, ich habe auch immer früher, das ist ja irgendwie albern und so, aber eigentlich ist das einfach nur ein Trick, der funktioniert und der wird einfach angewendet und ich denke, dann ist das auch in Ordnung.
Tja, also die ersten Shows, nicht, dass es jemand interessieren würde, ich sag's trotzdem, die ich auch in der Zeit meines Studiums war so eine Doppelschicht aus Bill Cosby Show, die man jetzt natürlich auch mit ganz anderen Augen anschauen muss, nach dem, was über Bill Cosby bekannt wurde. Und natürlich eine schrecklich nette Familie, also die Al Bundy-Geschichte.
Ja, aber gibt's denn jetzt momentan, da wäre ich echt dankbar für einen Tipp, weil ich habe jetzt in der Zeit, jetzt 3 Tage im Bett gelegen, so ein bisschen auf der Suche war nach was Lustigem. Und ich bin dann doch wieder bei einer John Gotti-Doku gelandet. Mafia-Doku. Meine uralte, mein Guilty Pleasure leider. Ich liebe Mafia-Dokus. Bei Netflix gelandet und dachte mir, was schaut man denn momentan, wenn man lachen will in einer Serie? Ich habe da gar nichts gefunden.
That is a great question. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, wo ich gelacht habe, ich schaue mir unheimlich gerne die Golden Globes an, wenn sie von Ricky Gervais...
Ja gut, das ist natürlich...
Pass auf.
Also die Ricky Gervais Openings, die kann ich auswendig.
Ich auch. Ich habe sie 100 Mal gesehen und und jetzt kommt Ricky Gervais in die Münchner Olympiahalle.
Ich glaube
am 10. Dezember. Ich habe das früh gesehen, habe mich früh um Karten beworben, sondern habe geschaut, dass ja Karten noch nicht available. Jetzt habe ich vor 2 Wochen mal geschaut, ja, Karten available, die billigste, glaube ich, 242 €, die noch übrig sind. Also irgendwas in einer Drehung, wo ich mir denke, nee, sorry, ich würde es zwar gern sehen, aber es ist die Olympiahalle, der wird natürlich das Ganze auf Englisch machen und ich frage mich wirklich, ist die Fanbase hier so groß,
dass
der die Olympiahalle ausverkauft?
Ja, der macht die voll. Also Ricky Gervais ist schon, der ist ja nicht nur, der ist ja wirklich gut, der ist total Mainstream-tauglich.
Ja.
Und den kennt jeder auch, der sich für Comedy interessiert und das sind da mittlerweile doch schon viele. Also ich war letztes Jahr bei Louis C.K., und der war in einer Halle oben in München, die hat gefasst 2.500 oder so. Das muss innerhalb von 3 Minuten ausverkauft gewesen sein. Also selbst der hätte die Olympiahalle voll gemacht. Das wundert mich jetzt 0,0.
Gibt es irgendjemand, einen deutschen Comedian oder einen deutschen Kabarettisten, wo du auch noch sagst, für den würde ich auch in die Olympiahalle gehen, weil ich...
Das ist ein super Thema, weil mein Kollege Basti Ulrich, der bei Magenta Sport kommentiert, ist ja sozusagen als nicht nur Hobby, sondern semi-professioneller Stand-Up-Comedian. Und durch den habe ich auch selber schon mal gesehen und durch den kriegt man so ein bisschen Einblick in die deutsche Comedy-Szene und den frage ich wirklich ungelogen einmal im Monat, hast du nicht jemanden, gibt's nicht jemanden? Und dann hat er mir den Till Reiners empfohlen, den er sehr, sehr gut findet. Den habe ich mir jetzt auch ein paar Mal angeschaut.
Sagt mir gar nichts zum Beispiel.
Ja, also der ist der bekannteste und erfolgreichste ist Felix Lobrecht. Mhm. Der verkauft alles aus. Also der hat ja allein durch seinen Podcast natürlich eine wahnsinnige Promo-Plattform. Und den finde ich, also da kenne ich das vorletzte Programm, nicht das aktuelle. Das aktuelle hat er jetzt aufgezeichnet für Netflix. Da kann ich verstehen, dass der so eine Fanbase hat. Den finde ich aber nicht so wahnsinnig lustig. Also den finde ich gut. Aber jetzt, es gibt keinen, also um es kurz zu machen, ich kenne keinen Deutschen, der an die ich jetzt bei von den US-Comedians richtig gut finde. Also Louis C.K. steht da über allem. Und Jim Gaffigan ist für mich da einer, den ich sehr empfehlen kann. Den finde ich sehr, sehr lustig. Aber da kommt halt auf deutschsprachiger Sicht kommt da nicht annähernd einer ran, finde ich. Ja. Also Louis C.K. ist die große, große Comedy-Kunst, wie ich finde. Und wer Louis C.K. nicht kennt, ja, wenn man den googelt, da kommt diese MeToo-Geschichte. Da kann man sich intensiv mit beschäftigen. Da hat er viele Dinge auch zu erzählt, aber für alle, die den Humor von Louis C.K. mal kennenlernen wollen, einfach mal googeln oder bei YouTube schauen. Louis C.K. Of course, but maybe. Dieses Bit ist das großartigste Bit aller Zeiten.
Mike.
Ich gucke es einmal die Woche. Seit 3 Jahren.
So mache ich es mit der Ansprache von Josef Fader beim Deutschen Filmpreis. Die beste Tonregie oder das beste Musik präsentiert. Na, ich habe nur deshalb, weil du sagst Stand-Up-Comedian und Ricky Gervais auf Englisch, da muss ich nur zurückdenken. Ich habe noch kein Programm von Michael Mittermeier gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen sehen möchte live, aber man muss den Mittermeier schon zugute halten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er sich getraut hat, in den USA, ich glaube es war sogar in New York City, auf Englisch, also in seiner bestenfalls zweiten Sprache als Stand-Up-Comedian sich zu versuchen. Und da sage ich, okay, das war sicherlich, für den Mittermeier wird es wurscht sein. Ich glaube, Michael Mittermeier muss nicht mehr arbeiten. Ich hoffe für ihn, dass er nicht mehr arbeiten muss, aber das finde ich dann schon extrem mutig, dass du dich in deiner zweiten Sprache von Publikum stellst, auf die Gefahr hin, dass du dich blamierst. Naja.
Das kann man nicht anders sagen, das stimmt.
Michael, that concludes our coverage of the German Basketball Bundesliga. Gibt's irgendetwas in kurzen Worten noch? Was ist der Aufreger dieser Tage? Worauf muss man in der Easy Credit BBL, wo jetzt 5, 6 Spiele gespielt sind? Also Ulm hat, und du warst ja in Ulm, hast netterweise mit Tobias Fenster da noch ein paar Worte gesprochen. Ulm hat gegen Ludwigsburg eine 29, fast 30 Punkte Klatsche bekommen. Worauf schaut man in der Bundesliga in kurzen Worten?
Also ich würde da tatsächlich auch die beiden genannten Teams nehmen. Also Ulm schaut man eigentlich immer gerne. Gestern ein hochdramatisches Eurocup-Match noch gewonnen mit Ach und Krach nach Verlängerung. Die spielen am Sonntag gegen Bonn. Mhm. Also das ist die Revanche vom letztjährigen Finale. Da würde ich sicherlich mal reinschauen. Das sind natürlich beides jetzt etwas andere Teams. Aber das ist in jedem Fall interessant. Ansonsten, ja.
Haben sich die Bayern schon gefunden?
Ja und nein. Also ja, weil aber der Kader ist halt, die spielen halt schon immer wieder ein bisschen anders, weil der Kader so groß ist und weil man muss dazu sagen, der Unterschied zwischen BBL und Euroleague ist insane groß.
Ja, okay.
Das sind zwei Welten. Das kann man wirklich so sagen, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich weiß generell nicht, ob das eine gute Entwicklung ist im europäischen Basketball. Da können wir gerne mal 8 Sonderfolgen drüber machen. Es soll ja Dubai als Euroleague-Team etabliert werden. Wohl schon sehr, sehr bald. Und für mich persönlich ist das der Untergang des Abendlandes, sage ich so, wie es ist. Also das ist der Ausverkauf des europäischen Sports, wird vorangetrieben in einer affenartigen Geschwindigkeit. Ja, und mit den Leuten, mit denen ich spreche, das heißt mit verantwortlichen Leuten aus der BBL, die sagen zu mir, ja gut, kann man doch eh nicht aufhalten. Ah. Ja, also Kapitulation, wenn ich sage, kann man nicht irgendwie mal Fanboykott, ja, kann man doch eh nicht aufhalten. Also wenn die Kataris, die Dubais und wenn die kommen wollen, dann kommen die, dann legen die das Geld dahin, dann sind die dabei, Ende. Und dann denke ich mir, ey, also, das kann es doch beim besten Willen nicht sein, dass wir alles über uns ergehen lassen. Das gibt's doch nicht. Also du kannst doch nicht ein Team aus Dubai in die Euroleague aufnehmen. Das ist für mich ohne Worte. Nur wegen der Kohle. Das gibt's doch nicht. Also deswegen, das hat mich so aufgeregt. Das Schlimme ist, mit den Leuten, mit denen ich drüber rede, die sagen, ja, ist halt so. Da gibt's überhaupt keine, das ist doch genau wie mit Saudi-Arabien und 2034. Das ist halt so, da ist halt die WM. Wenigstens ist das ein Land, die Fußball begeistert sind. Aber das soll ja auch irgendwann mal, soll die WM ja auch von mir aus in Saudi-Arabien sein. Das ist ja für mich, das ist überhaupt kein Problem. Nur die Art und Weise, wie das alles zustande kommt, die Art und Weise, was für Machenschaften dahinter sind, mit wem was verhandelt wird, das ist ja grauenvoll, wie sich das alles verselbstständigt hat. Also, ich bin da perplex, dass man da, das hat in der Basketballwelt jetzt, da haben sich dann so ein paar Freaks drüber unterhalten, die halt in irgendwelchen Podcasts immer über alles reden, aber das war dann irgendwie Themenpunkt 12. Was ist deine Meinung zu Dubai in die Euroleague? Ja, kann man so oder so sehen. Und ich so, ey, what?
Kann man nur so sehen. Ja, das ist der kleine Dammbruch. Der große Dammbruch, Michael, wird dann sein, wenn Saudi-Arabien tatsächlich an der Fußball-Champions League teilnimmt. Das ist auch nur mehr, also ein Thema Saudi-Arabien oder zwei. Auch nur eine Frage der Zeit. The great Michael Körner, ladies and gents. Kurze Pause in der Big Show 634.
Hey, hier ist Carlo Tenner und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 634. Weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde. Eddie Milke ist krank. Wir wünschen gute Besserung, aber in bewährter Manier. Zum einen dabei Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch in die Runde.
Und Stefan Ehlen von Formel1.de Motorsport.com. Servus, Stefan.
Servus auch.
Ich habe das letzte Rennen The Voice am Samstag, auch das Qualifying, und am Sonntag dann im ORF gesehen. Und Ernst Haus-Leitner und Alex Wurz waren sich absolut einig vor dem Qualifying. Okay, der größte Herausforderer für Max Verstappen wird niemand anderer sein als Alex Albon. So, und dann ist der Junge nicht mal ins Q3 gekommen. The Voice, hattest du, ich weiß gar nicht, wie es die deutschen Kollegen hier gesehen haben, aber hattest du diese Vermutung auch, und was ist da passiert dann mit dem Albon?
Also eine der großen Probleme war offenbar die Track Limits, dieses Dauerthema, das ja wirklich nervig ist, aber eben nicht nur in der Formel 1 ein Thema ist, sondern wir haben es ja sogar unter MotoGP. Also es ist wirklich ein Dauerthema, und man würde sich wünschen, dass tatsächlich die Rennstrecken so umgebaut werden würden. Und der Stefan und ich haben das oft an dieser Stelle ja auch schon gesagt, wenn eine Mauer oder ein Kiesbett irgendwo ist, dann wird hier nicht geräubert und werden die Strecken nicht illegal abgekürzt. Die FIA hat offenbar tatsächlich ein Problem, denn die Rennstrecken, die sowohl für Motorrad-WM oder Superbike-WM wie auch für den Automobilrennsport geeignet sein sollen, brauchen eigentlich unterschiedliche Sicherheitskonzepte. Bei Motorrädern ist Kiesbett eher schlecht. Das wollen die eigentlich gar nicht. Und insofern ist es immer wieder ein Dauerthema. Schade. Wir haben in der letzten Rennen der DTM allerdings gesehen, dass es Strecken gibt, wo ein guter, sensibler Rennleiter mit Fingerspitzengefühl, wie wir in der DTM seit diesem Jahr mit Sven Stoppe haben, also zum Beispiel auf dem Red Bull Ring, als die DTM dort fuhr, war das kein Thema, weil man auf einen guten Kompromiss sich geeinigt hat. Das ist in der Formel 1 politischer, schwieriger. Also ich hatte den Albon tatsächlich, wir haben ja auch so ein Tippspiel in unserer Runde hier in Tübingen und Stuttgart. Und da war der Albon, nachdem er in zwei freien Trainingssitzungen ja auch aufgrund seines absoluten Topspeeds mit dem Williams und seiner fahrischen Superleistungen in diesem Jahr zweimal mit vorne dabei war, hatte ich den auch in den Top 6. Das hat am Ende leider nicht geklappt. Auch im Rennen kam er nicht weiter nach vorne. Aber eindeutig, das haben wir auch mehrfach hier schon gesagt, neben den Problemen, den Dauerproblemen mit den Track Limits, ist ein Albon einer der Top-Fahrer in diesem Jahr, Stefan, oder?
Ja, schließe ich mich an. Also zumindest macht er wenig Fehler. Jetzt in Mexiko war einer drin. Aber ansonsten ist es erstaunlich, was er mit den Williams macht, weil der Williams ist ja tatsächlich ein Auto, das wir jetzt nicht unmittelbar im vorderen Mittelfeld sehen oder gar an der Spitze, sondern eher weit hinten. So gibt es auch die Konstrukteurswertung wieder. Und insofern sind seine inzwischen ja doch regelmäßigen Top-10-Besuche aller Ehren wert.
Ja, und ich glaube, die Reifen waren da auch ein Thema. So, zum Rennen. Stefan Ehlen, beide Red Bulls erwischen einen grandiosen Start. Und es ist dir jetzt, was haben wir heute? Dann haben wir Donnerstag. Vier Tage später schon eine Erklärung eingefallen, was Sergio Perez da macht. Also er selber, er hat mir richtig leid getan. Also manchmal denke ich mir, er ist einfach nicht gut genug. Aber jetzt erwischt er diesen Start und dann fährt er dem Leclerc rein. Und ich denke mir, was geht in jemandem davor? Ist es wirklich das Adrenalin, dass diese Euphorie zu Hause, dass er da einfach zu viel riskiert?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren. Also du sagst das zu Recht, zu Hause, die Fans, also das war eine irre Kulisse wieder mal. Im Prinzip muss man sich's vorstellen wie vor 20, 25 Jahren in Hockenheim mit Michael Schumacher. So ist es in Mexiko mit Sergio Perez. Und der wird da getragen, der wird da umjubelt, das ist sensationell. Und dann hat er natürlich diesen Superstart von Platz 5 aus, Windschatten, und er kann sich außen daneben setzen. Er weiß genau, wenn er dieses Manöver durchkriegt und vielleicht nach der ersten Kurve in Führung liegt, dann ist er der Held schlechthin, weil dann hat er sogar Siegchancen in diesem Rennen. Und man kann es ihm nicht vorwerfen, er probiert es natürlich. Und wenn er diesen irren Windschatten hat, dann wird er ja regelrecht nach vorne gesogen. Dann muss er das im Prinzip auch ausnutzen, sonst wäre er kein Rennfahrer. Und dann ist die Außenbahn frei und Max Verstappen hat sowas schon mal geschafft in Mexiko. Die schauen sich ja alle die Starts von früher an und gucken, wie waren da die Linien, wie kann man sich positionieren, dass dann was rauskommt. Und Max Verstappen hat sowas schon mal geschafft gegen die zwei Mercedes. Und Sergio Perez, der war halt nicht ganz weit genug vorne, als dass das hätte funktionieren können. Die Außenbahn ist halt immer ein brutales Risiko. Wenn es funktioniert, bist du der absolute König, aber die Chance, dass es schief geht, ist halt hoch. Und wenn der Verstappen innen ist, der Leclerc direkt daneben und dann nochmal direkt daneben, dann der Perez, dann kann es halt nicht gut gehen. Und ich glaube, der Perez hat es dann auch relativ schnell umrissen und gemerkt, das war jetzt doch nicht so clever und war halt dann vielleicht ein Manöver, das einfach so nicht gut gehen konnte. Und ja, er hat es probiert, ein bisschen von der Euphorie getragen da zu Hause, dass es da wirklich mal lief im Qualifying. Und wenn wir jetzt schon sagen, es lief, dann waren es halt nur 3/10 auf Max Verstappen. Das ist für seine Verhältnisse schon gut. Aber insgesamt ist es natürlich wieder für die Tonne, weil es sind halt 0 Punkte. Und es ist halt ein grandioser Rückschlag, wenn du dann halt im anderen Auto, im Alfa Tauri siehst, wie Daniel Ricciardo nach dem Verletzungscomeback endlich mal ein gutes Rennwochenende erwischt. Sein 5. überhaupt seit der Rückkehr in die Formel 1. Und er fährt halt im Alfa Tauri auf. Ich glaube, am Ende war es Platz 7. War im Qualifying super gut unterwegs und in allen Trainings top. Dann ist das natürlich umso bitterer, ne, aus der Sicht von Sergio Perez, weil das wird die Gerüchte um seine Position nicht verstummen lassen. Auch wenn Red Bull beteuert, der sitzt 2024 im Auto. Die Frage ist nur, wie lange 2024, wenn er weiterhin so einen Stiefel zusammenfährt und zum Beispiel ein Ricciardo so gut ist.
Okay, also der Voice, siehst du das auch so, dass Daniel Ricciardo hier die logische Alternative ist und dass er dann im Grunde genommen als freiwilliger Nummer 2 Fahrer zurückkommt, weil am Status von Max Verstappen gibt es ja überhaupt nichts zu rütteln.
Nee, an dem gibt's nichts zu rütteln. Und der ist momentan, muss man sagen, die Schwachstelle im Weltmeister-Ensemble, ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich kommt zu dem, was der Stefan gerade beschrieben hat, also diese irre Erwartungshaltung des Heimpublikums. Er ist Nationalheld da drüben, ganz klar. Kommt natürlich dazu, dass er jetzt auch im Team seit eine Menge Rennen ordentlich in die Kritik geraten ist und das auch zu Recht. Und jetzt ausgerechnet ein Ricciardo, der ja auch bei seiner Comeback-Saison die Probleme hatte nach dem Unfall in Sandford mit dem Handgelenksbruch, war das ja alles andere als eine ideale Vorbereitung für die letzten Rennen der Saison. Nun hat er tatsächlich einen riesen Befreiungsschlag hinbekommen. Und wir sollten nicht vergessen, Ricciardo hat von Anfang an gesagt, sein mittelfristiges Ziel ist, ein Red Bull-Auto wieder zu besteigen und dort fahren zu können. Da ist ihm das wahrscheinlich relativ wurscht, auch ob er dann neben Verstappen fahren muss oder nicht. Aber Alpha Tauri ist für ihn, für Ricciardo, nur quasi eine Zwischenstation. Und aktuell glaube ich durchaus, dass in der Führungsetage von Red Bull sich das genau anschaut, was Perez macht. Hat jetzt Optionen. Wir hatten ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen bei Sportradio hier, lieber Jens, durchaus auch schon gesagt, dass so viele Alternativen eigentlich gar nicht da sind und der Perez deswegen einigermaßen sicher sein kann, weil gute, schnelle Fahrer aus dem Red Bull Nachwuchsprogramm sind eigentlich noch nicht so weit, schon Formel 1 fähig und schon gar nicht, dass man sie dann gleich in Red Bull reinsetzt. Die müssten dann auch über Alpha Tauri eigentlich erstmal wieder rangeführt werden. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert und der Druck auf Perez wird nicht geringer, das ist mal klar. Wichtig wäre jetzt für ihn natürlich einen echten Befreiungsschlag mal zu schaffen, vielleicht jetzt sogar kommendes Wochenende in Brasilien.
Ja, spannend gleich das nächste Rennen. Aber schauen wir doch noch zurück nach Mexiko, Stefan Ehlen. Und wir sprechen ja seit 10 Jahren mindestens miteinander. Wahrscheinlich sind es schon 12 Jahre. Und da hat sich ja schon der Eindruck verfestigt, dann wenn irgendein gutes Team was falsch macht, dann ist es Ferrari. Wenn ich mir aber die Boxenstrategien in diesem Jahr anschaue und auch die Reifenstrategien, was ja zusammenhängt von Mercedes, wie oft man dann hört von den Fahrern, jetzt in Mexiko war es eben wieder George Russell, der dann gefragt hat, ja, warum haben wir das jetzt gemacht, dieses Manöver? Und bei Lewis Hamilton war das ja auch ein paar Mal schon so in diesem Jahr, dass er gefragt hat, warum bin ich jetzt an die Box geholt worden, warum nicht früher, warum nicht später? Jetzt ist Hamilton Zweiter geworden, Russell hat Schadensbegrenzung betrieben, wie ich finde, aber hat Mercedes so ein bisschen Probleme auch mit der Strategie, Stefan?
Ja, würde ich schon sagen. Also die alte Perfektion ist es nicht, die man gewohnt war jetzt in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre, glaube ich. Sieht man auch daran, dass Mercedes früher mal relativ regelmäßig die schnellsten Boxenstopps hatte. Und inzwischen ist man da nicht mehr Weltspitze, sondern irgendwo mittendrin. Aber so Teams wie McLaren oder Teams wie Red Bull, die sind da deutlich besser. Und wir alle wissen auch, die halbe Sekunde beim Boxenstopp, das kann schon eine Ewigkeit sein. Das kann schon mal entscheiden, ob ich jetzt halt vor einem rauskomme oder halt hinter einem. Und die Strategie, du hast es angesprochen, also bei Ferrari ist es halt oft so, die liegen halt immer krachend daneben. Oder im Extremfall sind es halt nur 3 statt 4 Reifen. Und da merkst du halt sofort, okay, das hat nicht funktioniert. Und der Ferrari ist ja auch ein Auto, das nicht so sehr die Reifen schmeicheln kann, sondern das einfach halt die Reifen so sehr belastet, dass man dann sofort sieht, okay, der Reifensatz passt überhaupt nicht und die Leistung geht halt brutal in die Knie. So ist es bei Mercedes nicht. Das sind dann schon Nuancen. Das funktioniert dann vielleicht nicht ganz so gut, aber Mercedes hat tatsächlich ein Paket, das es dann versteht, trotzdem noch ein einigermaßen solides Ergebnis einzufahren. Also selbst wenn man da mal daneben liegt, es äußert sich meistens nicht so schlimm wie bei Ferrari tatsächlich. Und man war da aber auch schon besser aufgestellt und da muss man mal ein bisschen abwarten, ob das jetzt zum Trend wird, weil es gab da auch einige prominente Abgänge, die Mercedes ja zu verschmerzen hatte, unter anderem James Vowles, der inzwischen ja Teamchef ist bei Williams, das war einer der Chefstrategen bei Mercedes. Und inwiefern da die Nachfolge gut geregelt ist oder vielleicht weniger gut, das muss man tatsächlich dem, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Das ist ja relativ frisch noch. Jetzt wird es dann bald ein Jahr. Aber sicherlich ist es so, dass da Mercedes nochmal Nachholbedarf hat, auf jeden Fall. Und die Strategie im Rennen, manchmal ist das so ein bisschen eine Wundertüte, weil man im freien Training halt nicht alles ausprobieren kann. Und dann bist du halt nicht ganz sicher, wie ist das mit den Reifensätzen? Kommen die über die Distanz? Und dann hast du wieder ein Rennen wie in Mexiko, wo es dann halt eine virtuelle Safety-Car-Phase gibt. Das ist eine Chance zum Boxenstopp. Und dann gibt es eine Rotphase. Sowas planst du vorher nicht ein, sowas kannst du vorher nicht einplanen. Und dann wird sowieso das Rennen wieder auf den Kopf gestellt und du kannst vielleicht strategisch was ganz anderes machen. Also das ist tatsächlich sowas, da hat man das Gefühl, Mercedes war schon findiger, was das richtige Händchen angeht bei der Strategie. Aber andere Teams, die landen häufiger auf der Nase. Also so schlimm, wie man es vielleicht vermutet bei Mercedes, ist es dann doch nicht.
Für mich die Szene eigentlich des ganzen Wochenendes war, als es zur Startaufstellung ging und ich sehe George Russell. Und George Russell geht dahin und klopft jemanden auf die Schulter und ich denke mir, das ist aber nett von Russell. Das ist so ein kleiner Fan, so ein Asiate. Bis ich dann gesehen habe, dass das ja Yuki Tsunoda war, der ungefähr 1,40 groß sein muss. Und George Russell 2,10 Meter. Also zumindest in dieser Relation habe ich das gesehen. Also der Voice ist schon lustig, weil Alex Wurz habe ich ja angesprochen, aber offenbar ist es jetzt dann doch kein ganz großes Hindernis mehr. Also ich weiß noch, Alex Wurz hieß es ja immer, eigentlich ist der zu groß, dass er Formel 1
war. Gerd,
Gerd Berger auch. Ah, okay, ja, das hatte ich so nicht erinnert. Aber bei Wurz ist mir das wirklich in Erinnerung. Und dann Russell scheint ja auch richtig groß zu sein. Und Tsunoda, der im gleichen Auto sitzt wie Ricciardo, ist dann nur 12. geworden. Aber erstaunlich, dass hier wirklich alle Größen untergebracht worden sind. Gibt's so?
Hängt mit dem neuen Reglement auch zusammen. Die Autos sind nicht mehr so tailliert. Und zwar auf die Größe des Fahrers zugeschnitten wie früher. Aufgrund der Sicherheitsverbesserungen ist jetzt klar, dass tatsächlich auch etwas länger gewachsene Fahrer problemlos ihre Geräte unterbringen können in so einem Formel 1 Cockpit. So richtig bequem ist es nicht, denn klar ist es auch beim George Russell, der mit seinen Ellenbogen und seinen Unterschenkeln muss er auch immer wieder Polster anbringen im Cockpit, damit er da es nicht zu sehr reibt und zu sehr wund wird. Aber klar ist, die Probleme, die wir früher hatten, und Alex Wurz tatsächlich das herausragende Beispiel im doppelten Wortsinn, Gerd Berger und Co., das waren schon Schwierigkeiten. Auch der Karl Wendlinger war ein ziemlich großer für die Formel 1. Die hatten damals alle Schwierigkeiten, die es in dieser Form heute Gott sei Dank nicht mehr gibt.
Es geht weiter in Brasilien, wenn ich mich richtig erinnere, auch dort dünne Luft. Die Frage an Stefan Edeln ist folgende: Was muss passieren, dass die internationalen TV-Zuschauer nicht Lando Norris zum Fahrer des Rennens wählen? Egal, was er macht, außer er fliegt in der zweiten Runde raus. Dann würde ich sagen, Lando Norris, das wird heute nichts. Aber ansonsten habe ich wirklich den Eindruck, Lando Norris hat weltweit die größte Fanbase, weil egal, was er macht, okay, jetzt, das war ein sehr anständiges Rennen, muss man sagen, in Mexiko, ja, dass er noch Fünfter geworden ist, nach diesen Problemen im Training auch. Aber ist es wirklich gefühlt so, dass Lando Norris weltweit die mit die größte Base an Fans hat?
Ich weiß gar nicht, ob er so sehr die größte Base an Fans hat oder ob es einfach so ist, dass er die Fans hat, die sich halt bei dieser Wahl engagieren. Mehr
die Verwandtschaft, als andere. Die Verwandtschaft ja, und Freunde.
Sozusagen. Ja. Weil ich glaube schon, dass Lewis Hamilton sicherlich eine größere Strahlkraft hat, Max Verstappen wahrscheinlich auch, aber ob da jeder dann so bei der Wahl mitmischt, das ist dann die nächste Frage. Aber es wird oft auch einfach honoriert, wenn jemand viel im Bild ist, wenn man den viel sieht, wenn jemand spektakulär überholt. Und das war bei Lando Norris in diesem Fall der Fall. Das war oft auch schon so. Und man hat das Gefühl, bei der Wahl wird oft auch einfach dann anerkannt, hey, der hat jetzt vielleicht mal ein Ergebnis über seine Verhältnisse eingefahren. Und bei Lando Norris, da ist, glaube ich, dieser Bonus immer noch da, weil man einfach davon ausgeht, die Saison hat so grottenschlecht begonnen bei McLaren und jetzt sind sie halt da. Und dann gönnt man das denen auch. Also das ist der Eindruck, der sich bei mir immer wieder verfestigt. In Brasilien, glaube ich, kommt es ganz drauf an. Das ist tatsächlich wieder so eine Rennstrecke. Da könnte man was Turbulentes sehen auch. Ja, da kann es auch mal sein, dass einer in der ersten Kurve umgedreht wird und muss dann halt Aufholjagd starten oder so. Und ich würde vermuten, dass es dann wieder so ausgeht, dass derjenige, der halt viel Action macht, der wird dann diese Wahl auch gewinnen. Wenn der Verstappen beispielsweise jetzt dann von Anfang an vorne wegfährt, der ist kaum im Bild, der hat halt seine 10 Sekunden Vorsprung oder 12, dann juckt es niemanden so groß. Aber wenn vielleicht ein Lando Norris dann irgendwie mit Lewis Hamilton um Platz 2 oder Platz 3 kämpft und die geben sich's richtig bei den Boxenshops geht's hin und her, dann glaube ich, dann ist derjenige, der da als Sieger raus hervorgeht, schon derjenige, der sehr gute Karten hat auf die Wahl zum Fahrer des Tages.
Ja, das war übrigens auch eine Anmerkung.
Das ist der Kampf gegen die Windmühlen in gewisser Weise.
Ja, es war auch eine Anmerkung vom Ernst Haus-Leitner dann im ORF, wo er dann 3 Runden vor Schluss gebracht hat. Ja, fährt der Verstappen überhaupt noch? Wir haben den jetzt für längere Zeit, für fast eine halbe Stunde nicht im Bild gehabt. Und genau. Das möchte ich dann auch noch sagen. Es gab eine Geschichte, und ich habe schon Kevin Magnussen, genau. Magnussen, der rausgeflogen ist. Und dann haben der Ernst und der Alex Wurz ein bisschen überlegt, und wer ruft den Alex Wurz an am Handy oder schickt ihm ein SMS? Christian Nimmervoll. Und das wird sogar erwähnt im ORF. Also Christian hat für Aufklärung gesorgt. Deswegen ist er auch manchmal hier am Start. Ja, nur wer so ein Experte ist, darf hier an den Start gehen. Ja, so schaut's aus. Danke für diese Woche Stefan Edeln, kommende Woche dann der Brasilien Grand Prix. The Voice hat noch ein paar Themen, die wir besprechen werden. Stefan Edeln dagegen hat ein paar Ferienkinder, die er jetzt bekochen wird, wie nur er es kann. Kurze Pause.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Ja, weiter geht's in der Big Show 634 mit dem Motorsport, mit Stefan The Voice Heinrich, der wie immer alle Motorsportklassen im Blick hat und, wie wir auch wissen, ein großer Freund der Rallye-Weltmeisterschaft ist. Und es hat war es eine Titelverteidigung oder war es nur der zweite Titel für Carlo Vanperä? Titelverteidigung, wie so ein geiler finnischer Name. Und ist es denn so? Das sagt der Boris Becker auch immer. Der erste Wimbledon-Sieg war fantastisch, war toll, aber schwieriger war natürlich der zweite. War das auch bei Carlo Rovanperä so?
Ja, das war bei ihm auch so. Er sieht es im Übrigen auch so, weil jetzt interessanterweise ist nach seiner wirklich fantastischen Titelverteidigungssaison, bei der er nicht ganz so viel Rallyes gewonnen hat, wie noch in seinem ersten Jahr 2022 und sich damals ja zum jüngsten Rallye-Weltmeister der Zeiten gekürt hat. In diesem Jahr war es zäh, die Konkurrenz war tatsächlich aufgewacht und hat ordentlich gegengehalten, ist aber sehr viel konstanter geworden. Und das ist im Grunde die nächste Qualität. Wenn du ein überlegenes Auto hast, dann ist es, hat ein Walter Röhrl auch erfahren können, dann ist es relativ einfach, die Konkurrenz bei einer gewissen Klasse, die du hast, auf Distanz zu halten. So war das bei Rovanperä und dem überlegenen Toyota im letzten Jahr. In diesem Jahr Hyundai besser aufgestellt. Ed Tänak, der ehemalige Weltmeister bei M-Sport Ford, hat ja auch für einige Highlights gesorgt. Da war mehr Druck im Kessel. Und jetzt als 23-Jähriger das so souverän und so konstant dann hinzubekommen, dass du auch vorzeitig diesmal, in diesem Jahr, dich wieder zum Champion krönen kannst, ist eine fabelhafte Leistung. Und Kalle sagt selbst, also für mich ist dieser zweite Titel einfach ein bisschen mehr wert, weil er gegen stärkere Konkurrenz zu erzielen war und weil wir unsere wenigen Schwachpunkte aus dem letzten Jahr jetzt 2023 haben abstellen können. Dazu sollte man noch was sagen, wir waren ja zum ersten Mal jetzt bei einer Drei-Länder-Rallye, die Rallye Zentraleuropa. Ich glaube, wirklich besser kann man den europäischen Gedanken eigentlich nicht im Sport darstellen, wie mit so einer Veranstaltung. Wir hatten also in Oberösterreich fantastische Rallye-Pisten, in Tschechien, im Böhmerwald. Wir hatten in Bayern dann Pisten, die an die Drei-Städte-Rallye erinnern. Einer der berühmten nationalen Läufe bei uns. Es war, wenn man bedenkt, dass es das allererste Mal war, fantastisch, denn da kommen auch unterschiedliche Mentalitäten bei diesen 2.000-3.000 Menschen zusammen, die in drei Ländern an so einer Veranstaltung arbeiten. Und das ging eigentlich alles sehr viel besser als gedacht. Dazu hatten wir tatsächlich goldenen Oktober am Samstag und am Sonntag in Österreich und dann auch noch im Abschlussschleife am Sonntag. Also das Wetter war toll, es kamen unglaublich viele Fans, über 100.000 insgesamt. Also die Pisten waren sehr anspruchsvoll. Wir hatten großartige Voralpenlandschaft. Wir hatten von Matsch bis goldgelben Bäumen und sehr viel Laub, feuchtem Laub auf der Strecke. Jede Art von Schwierigkeitsgrad und dazu einen wirklich spannenden Titelkampf. Das war schon wirklich ein fantastisches Debüt, muss man sagen, und allen Beteiligten. Niki würde sagen, da ziehe ich mein Kapperl.
Mit Recht. Es ist natürlich, wenn es über drei Länder geht, wenn du sagst, in Bayern, in Oberösterreich und in der Tschechischen Republik, wer veranstaltet das dann? Also konkret, wer organisiert das? Ist das eine Organisation, die das wirklich dann in Bayern, in Österreich und in Tschechien übernimmt? Oder gibt es dann einen lokalen ÖMTC in Österreich? Macht es der ADAC in Deutschland? Wie funktioniert sowas auch organisatorisch?
Ja, du hast verschiedene Clubs, die in den von dir genannten, großen nationalen Verbänden zusammenkommen. Und dann musst du natürlich eine zentrale Führung haben, also ein Gremium, das tatsächlich dann in allen drei Sprachen, in allen drei Ländern mehr oder weniger arbeitet und das alles zusammenhält. Das hat hervorragend funktioniert, muss man wirklich nochmal sagen. Es gab da auch keine Blaupause, das ist vorher in der Form noch nie gemacht worden. Es war ein sehr gelungener Versuch, sämtliche Beteiligten, ob nun die Mechaniker, ob nun die Fahrer, und auch die vielen, vielen Fans waren eigentlich begeistert. Es hat an einigen Stellen, das ist völlig normal, natürlich noch so ein bisschen geknirscht. Man weiß, wo man im nächsten Jahr ansetzen soll. Denn das Gute ist, dieses Debüt war so gut, dass man schon von der WM, vom Organisationskomitee der FIA, die Bestätigung bekommen hat, im nächsten Jahr ist die Rallye Zentraleuropa mit Österreich, mit Deutschland, mit der Tschechischen Republik wieder im WM-Kalender. Und ein besseres Kompliment gibt es eigentlich nicht.
Wie verdient man da Geld, außer mit TV-Rechten möglicherweise, weil die Leute, die an die Strecke kommen, denen nimmst du ja keinen Eintritt ab eigentlich.
Doch. Okay. Das sind natürlich ganz geringe Ticketpreise im Vergleich zu Rundstreckenrennen. Aber klar ist, dass es Wertungsprüfungen gibt und allein aus Sicherheitsgründen musst du da für Zuschauer markierte Flächen haben. Also es ist Eintritt, es ist natürlich aber auch Sponsoren, das ist ganz klar. Und die haben relativ viel Sponsoren gefunden, weil in allen drei genannten Ländern eine große Rallye-Begeisterung seit Jahrzehnten ist. In Österreich haben wir eine fantastische Rallye-Szene, in Deutschland auch und in der Tschechischen Republik. Da kommen wirklich gute Fahrer und sind viele Teams und Sponsoren. Also das hat schon funktioniert. Und klar, am Ende hätte es ein Defizit gegeben, wäre die FIA, der Weltverband, eingesprungen. Aber das war gar nicht nötig.
Schön. Wo die FIA nicht einspringen muss, ist selbstverständlich bei der MotoGP. Die elendslange Saison geht weiter. Letzte vergangene Woche in Thailand. Jorge Martin hat das Rennen gewonnen vor Pecco Bagnaia. Und ich freue mich ja immer, wenn, ich weiß auch nicht warum, wenn eine KTM auf dem Podium steht, was in diesem Jahr gar nicht so oft der Fall war, Brad Binder.
Ist halt ganz neutral.
Ja, natürlich. Dafür bin ich bekannt, genau. Und Brad Binder ist Dritter geworden. Muss man? Ja, also überhaupt kein Thema. Was muss man über dieses Rennen wissen? Jorge Martin ist natürlich, muss man auch sagen, sitzt Pecco Bagnaia so richtig im Nacken.
Absolut, also es ist ein fantastischer Zweikampf, von wegen vorzeitige Titelverteidigung, wie es ja bis zur Saisonhalbzeit nach der sehr, sehr guten ersten Hälfte für den amtierenden Weltmeister, für Francesco Pecco Bagnaia ausgesehen hat auf der Werks Ducati. Davon kann jetzt überhaupt nicht die Rede sein, der muss echt kämpfen, denn Jorge Martin auf einer privaten Ducati ist richtig stark. Und hat natürlich jetzt nichts zu verlieren, das ist klar. Es ist noch nie ein Fahrer aus einem Privatteam, seitdem es die MotoGP gibt, Weltmeister geworden. Also es wäre dann ein First Time und entsprechend motiviert ist er auch. Qualifying, schnellste Zeit, Sprintrennen gewonnen, Haupt-Grand Prix am Sonntag gewonnen, obwohl Bagnaia wirklich gut gegengehalten hat, aber es war am Ende, ja, aber er war nicht zu packen. Und insofern geht die Aufholjagd weiter. Es sind nur noch wenig Punkte. Es sind jetzt, glaube ich, 13 Punkte Abstand nur noch. Und in der Form, in der Jorge Martin momentan ist, hat man den Eindruck, er kann sich nur selbst ein Bein stellen. So war es im Übrigen bei den ersten Rennen der Asien-Tour und ja auch in Phillip Island in Australien. Da ist ja eine zu risikoreiche Reifenwahl eingegangen, der Jorge Martin, und hat damit im Grunde wichtige Punkte und die Siegmöglichkeiten bei zwei Rennen weggeschmissen. In Phillip Island besonders tragisch, weil es da in der letzten Runde war. Da hat er geführt und in der letzten Runde ist ihm der Reifen komplett zusammengebrochen. Das wird er jetzt nicht mehr machen. Wir haben tatsächlich jetzt in Thailand auch gesehen, er hat da gelernt, er und sein Team. Sie haben die gleiche Reifenwahl getroffen wie direkt Gegner Francesco Bagnaia. Da bist du dann im Grunde mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Es sei denn, und das passiert eigentlich kaum, dass du am Ende über irgendein Trümmerteil auf der Rennstrecke rüberfährst und dann ein mechanischer Defekt den Reifen kaputt macht. Aber also die werden reifer, sie lernen im Laufe der Saison, werden stärker. Und ich glaube, da können wir uns auf ein fantastisches Finale noch freuen. Ich glaube tatsächlich erst allerletzte Grand Prix der Saison, Valencia in Spanien, dass wir da erst den Titelträger haben.
Ja, also das vorletzte Rennen findet in Katar statt und am kommenden Wochenende sind wir in Malaysia, wenn ich das richtig, also nicht am kommenden, also das nächste Rennen in Malaysia, und wenn man dann sieht, der Voice hat es ja gesagt, es sind 13 Punkte zwischen Jorge Martin und Pecco Bagnaia und an diesem vergangenen Wochenende in Thailand hat Jorge Martin eben 14 mehr gemacht, das ist alles drinnen. Marco Bezzecchi gibst du aber keine Chance mehr, oder der ist dann doch mit 79 Punkten einfach rechnerisch vielleicht noch möglich, aber einfach faktisch, das müsste ja bedeuten, dass beide vor ihm eigentlich zwei Nullnummern machen, was so gut wie ausgeschlossen ist.
Also mathematisch ist es noch möglich, aber ich glaube, in der aktuellen Form, der die beiden sind, nicht. Man muss allerdings auch sagen, dass Bezzecchi jetzt auch beim letzten Rennen nach wie vor ein bisschen gehandicapt war von seiner Verletzung, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, ist zwar wie alle unglaublichen Motorrad-Grand Prix-Fahrer ein zäher Vogel und ist ja 6 Tage nach seiner Operation schon gefahren und ist in die Top 5 gefahren. Das ist schon erstaunlich, aber über die Renndistanz merkst du dann schon, dass es da nach wie vor noch Probleme gibt mit der Schulter und er beißt zwar die Zähne zusammen, aber er ist nicht im Vollbesitz der Kräfte, ganz anders als die beiden Gegner. Und das macht am Ende sicherlich auch noch einen Unterschied aus.
Stefan der Voice Heinrich, wie jede Woche, ich lerne so viel von dir. Das freut mich sehr und ich lausche dir wie immer ergriffen. Das war's mit dem Motorsport. Wir machen eine kurze Pause und hauen uns dann auf die Skipiste nach Sölden.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Big Show 634. Weiter geht's mit dem alpinen Skisport und zweieinhalb Durchgänge haben wir gesehen an diesem Wochenende in Sölden. Mit dabei war von Anfang bis zum Ende Lukas Zara vom Standard. Servus Lukas.
Hallo.
Und Tom Heberlein hat sich das Ganze natürlich auch angeschaut und war in jenem Moment dabei, Tom, als the most interesting man in the skiing world noch ein bisschen interessanter geworden ist, nämlich durch seinen Rücktritt, dazu kommen wir gleich. Es geht natürlich um Lukas Braten, aber Tom, zunächst einmal, und ich weiß, da muss der Lukas jetzt durch, ganz kurz, gibst du den Arizona Diamondbacks noch eine Chance, dass sie von diesem 1-3 Defizit in den World Series gegen die Texas Rangers zurückkommen?
Nein, gebe ich nicht. Das ist, glaube ich, zu eindeutig jetzt. Also die Rangers haben einen ziemlichen Lauf. Sie haben mit Corey Seager einen wirklich Mr. Oktober. Also Mr. Oktober war bisher immer Reggie Jackson. Aber Corey Seager hat jetzt genauso viele Playoff-Spiele Playoff-Spiele gemacht und hat genauso viele Home Runs und genauso viele RBIs. Also ich glaube, das Ding ist gegessen. Das werden die sich nicht mehr nehmen lassen, die Texas Rangers. Dirk Nowitzki wird's freuen.
Ja, natürlich. Und was Dirk freut, freut uns auch. So, zurück nach Sölden. Also Lukas, Lukas Braten, ich war komplett konsterniert. Ich weiß gar nicht, was mich mehr konsterniert hat. Diese völlig sinnbefreiten Interviews mit den österreichischen Skifahrerinnen, die der ORF vor Beginn des ersten, ich habe meinen Fernseher angebrüllt in dem Hotel in Wien, wo ich war, weil ich mir gedacht, das kann nicht sein, wie wenig da rauskommt. Aber Lukas Braten gibt also am Freitag eine Pressekonferenz, wo er sagt, das war's für mich, nachdem er am Donnerstag noch gesagt hat, er freut sich sehr auf das erste Rennen. Ich finde das unfassbar schade. Wie sind da deine Eindrücke dann übers Wochenende auch gewesen? War das allen wurscht? War es dir wurscht? Beschreibe ein bisschen. Lukas, bitte.
Nein, die ganze Szene war in Schock. Das findet jeder schade. Ich habe keinen gefunden, der sagt, ja, okay, passt, ein Konkurrent weniger, könnten wir auch so sehen zum Beispiel. Ja. Ich freue mich. Jetzt ist die Chance vielleicht im Slalom ein bisschen größer zu gewinnen. Nein, das sagt jeder, dass der dem Sport gut tut, dass der so erfrischend anders war als alle anderen in diesem verstaubten Sport manchmal, wie du auch so sagst, diese ganzen TV-Übertragungen schauen ewig gleich aus. Da hat sich recht wenig verändert. Der Tom ich habe mit Tom reden können in Sölden, der hat ja eine ganz gewisse Vorstellung, wie der Skiweltcup idealerweise ausschauen würde. Der Lukas Braten, ja, ist eine schillernde Figur gewesen. Der steht ja am Beginn seiner Karriere und deswegen mit 23 zurückzutreten, das war das Schockierendste an dem Ganzen. Ja, der hat ja seine ganze Laufbahn noch vor sich. Der hätte ja sicher WM-Medaillen, Olympiamedaillen gewinnen können, weitere Kristallkugeln. Der hätte sich überlegen können, neben Riesenslalom und Slalom auch mehr den Super-G mitzunehmen und vielleicht wirklich gefährlich zu werden, was eine große Kugel betrifft. Irrsinnig schade, dass so ein Streit mit dem Verband zu diesem Schritt führt, und für mich als Außenstehenden unbegreiflich, dass das schon wieder in Norwegen passiert. Wir kennen das vom Henrik Kristoffersen, der sich gestritten hat mit dem Verband. Der Axel Swindal hat sich gestritten, der hat sich da quasi ein bisschen freikaufen können von diesen strengen Persönlichkeitsrechtsvorschriften von dem Verband. Auch im Skispringen kommt es immer wieder zu solchen Disputen. Ja, und der Verband, kann man so sagen, vergrault mit diesen Regeln dann auch spannende Athleten, und das ist sehr schade.
Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, was ich bemerkenswert gefunden habe, als der Lukas Braten gesagt hat, die Medien hätten ihn da ja auch fertig gemacht, oder die Öffentlichkeit oder das Bild, das von ihm in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, sei das eines Egoisten gewesen. Ich glaube, man muss da mal auch ein bisschen das so verstehen, dass die norwegische Öffentlichkeit, die natürlich auch durch die Medien gesteuert wird, das ist ja völlig klar, dass die das schon so sehen, dass sich jemand da einzugliedern hat, dass jemand praktisch, also man kann es vielleicht ein bisschen so mit den Musketieren vergleichen, einer für alle für einen, und alle werden über einen Kamm geschert. Und also die Medien stehen ganz klar auf der Seite des Verbandes in dem Fall Lukas Braten auch, weil sie sagen, nee, der hat ein Norweger zu sein, der hat sich in das Team zu integrieren, der hat sich dem Verband unterzuordnen. Und das sind die Medien komischerweise ganz klar auf der Seite des Verbandes und damit natürlich auch die Öffentlichkeit. Und deswegen, das hat, glaube ich, den Lukas Braten auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich meine, wie gesagt, er hat ja erwähnt, dass das Bild, das von ihm in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde, das eines Egoisten sei und dass er das einfach auch nicht mehr ertragen hat. Also das vielleicht noch so zum Hintergrund dazu.
Ich habe mit Tina Maase sprechen können noch an diesem Wochenende, und die hat ja auch sich mit dem slowenischen Verband damals gestritten, hat auch Privatteam gehabt, und sie hat irgendwie auch gemeint zu dem ganzen Thema, das Problem kommt immer, wenn eine Person einfach größer wird als der Verband, wenn der Person selber eine größere Strahlkraft hat als der ganze Verband, dann fängt's an, Knatsch zu geben, ja. Und das sehen wir halt jetzt wieder. Es hat es natürlich im ÖSV auch gegeben. Ich erinnere mich an Anna Fenninger, die sich einmal ja eine Automarke als Sponsor holen wollte, die nicht den ÖSV Sponsor-Richtlinien entsprach. Ja, spannende Zeiten. Ja, und ja. Ja, der zweite Punkt ist mir jetzt gerade entfallen. Aber ja, sehr, sehr schade natürlich, dass der nicht mehr dabei ist. Ja, der zweite Punkt, sorry, ist natürlich, dass es gab dann noch einen Medientermin am Freitagnachmittag vor dem Hotel der Norweger. Da ist dann der Alpin-Sportdirektor vor dem Hotel gewesen, hat ein paar Fragen beantwortet und hat sich dort hingestellt und gesagt, heute ist ein sehr trauriger Tag. Man sollte mit 23 Jahren nicht zurücktreten. Und hat so ein bisschen angedeutet, ja, vielleicht haben wir auch da nicht alles richtig gemacht, aber war ein bisschen schräg, hat recht wenig zu sagen gehabt. Und dann, wo wir ihn sogar gefragt haben, ist der Lukas Broughton überhaupt noch da in Sölden oder ist er abgereist, hat es dann geheißen, wir müssen mal nachschauen. Ja, ja, wir werden nachschauen und euch das dann sagen, ob der noch da ist. Also irgendwie, ja, auch sehr spannend. Ein spannender Termin war das noch, ja.
Ich finde es vor allem völlig absurd, weil, ich meine, du hast jetzt einen wie den Lukas Broughton, der ja auch international, ich sag jetzt mal, für Aufsehen sorgt. Du hast ja zu Recht gesagt, das ist eine schillernde Figur. Letztendlich profitiert doch auch der Verband von solchen Leuten. Und dass sie denen dann solche Handschellen umlegen, ich verstehe es einfach nicht. Also das, wenn einer eine Sportart populärer machen kann, wenn einer noch dazu ja letztendlich dann auch dem Verband möglicherweise mehr Interesse verschafft oder vielleicht sogar neue Sponsoren zuführt. Also ich verstehe es nicht, dass die das so knallhart vorgehen. Kann ich mir nicht vorstellen, warum die so handeln, aber okay.
Weil die Kohle eine Rolle spielt. Und nur zu Fenninger, das hätte ich natürlich auch erwähnt, Lukas. Ich meine, die Kronenzeitung ist Sponsor des ÖSVs. Es ist auch völlig klar, dass selbst Anna Fenninger mit ihren Verdiensten, die sie gehabt hat, wenn eben Rennsiege Verdienste sind, aber da hat sie Freunde bei der Süddeutschen Zeitung gefunden, der Johannes hat das sehr objektiv berichtet und im Standard, aber ansonsten war die ganze österreichische Journalie natürlich auch auf der Seite des ÖSV und vom Schröcksnadel und nicht auf der Seite von der Fenninger. Nur weil die dann.
Es kommt natürlich noch dazu, dass die einen deutschen Manager da.
Das war das Schlimmste. Das war das Allerschlimmste.
Der sich mit dem Schröcksi angelegt hat.
Das war die Kardinalsünde, ja. Das muss man natürlich sagen, ja. Ich meine, Lukas Broughton, ich finde ihn auch überragend. Ich habe im Sommer den Linus gefragt und der Linus hat meine Frage komplett falsch verstanden, ja. Und dann musste ich ihm schon sagen, ich finde das überragend, dass es einen Typen gibt wie den Broughton, dass der halt so anders ist. Und dann hat sich der Linus da ein bisschen zurückgezogen, weil er auch nichts Falsches unter Anführungszeichen sagen wollte. Es ist ein Jammer, weil die Norweger ja aber eben nicht nur ihn haben, sondern der Christoffersen ist ja auch jemand, der was zu sagen hat, der Kilde mit der ganzen Schiffling-Geschichte. Die haben ja doch mehrere Persönlichkeiten. Aber ja, vielleicht ist da. Ich glaube noch nicht ganz dran, ist glaube ich das, was ich sagen möchte, Lukas, ich glaube noch nicht ganz dran, dass das wirklich auf immer sein wird, weil der hat halt ein überragendes Talent beim Skifahren und vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren eine Möglichkeit, dass er sagt, dass er zurückkommt. Vielleicht ist es in ein, zwei Jahren aber auch so, dass sich alles so weiterentwickelt hat, dass er nicht zurückkommen kann. Hast du ein Gefühl dafür? Ist das für dich jetzt eher endgültig oder glaubst du, da geht noch was?
Ja, die Chance besteht natürlich, weil er so jung ist noch. Da kann ja noch viel Zeit vergehen und vielleicht kann man sich aussprechen. Da jetzt am Sonntag ja nicht einmal ein Rennen stattgefunden hat, wäre das ja theoretisch sogar jetzt in den nächsten zwei Wochen möglich, wobei ich das ja das nicht glaube, dass das so schnell gehen würde. Es war natürlich sofort auch irgendwie die Idee da, er könnte ja für Brasilien starten, er ist Doppelstaatsbürger. Seine Mutter ist Brasilianerin. Wenn du aber Nation wechseln willst, brauchst du eine Freigabe vom abgebenden Verband quasi. Ja? Also die Norweger müssten dem Ganzen zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die dann so querlegen würden auch noch. Das wäre natürlich eine neue Ebene. Aber da sind wir noch ganz stark im Konjunktiv. Tina Maase würde ich nochmal zitieren, die hat gemeint, ja, solche Jungen heutzutage, die, wenn sie quasi verkrault werden, dann suchen sich die was anderes. Das ist nicht mehr so, dass die engstirnig sind, sondern dann hauen die den Hut drauf und Lukas Broughton sucht sich vielleicht was anderes. Wir werden natürlich, wir drei zumindest, hoffen jetzt, dass ihm sehr bald Fahrt wird und dass er sich dann denkt, hey, ich will eigentlich schon wieder Skifahren, weil das hat er sehr gern gemacht und das hat er sehr schön gemacht. Das war cool anzusehen und ja, es wäre schade, wenn wir den nicht mehr sehen würden.
Das ist doch eh die Frage, die ich mir stelle. was will der jetzt machen?
Genau, was macht er jetzt?
Ja. Ich meine, ganz ehrlich, was will der jetzt machen? Letztendlich, ich meine, der ist so gut Ski gefahren. Ich meine, wenn sie einer nach drei Tagen nach der Blinddarmoperation schon wieder auf Skier stellt, so ungefähr, dann weißt du doch, dass das, ich will nicht sagen sein Leben ist, aber dass das zumindest seine Leidenschaft ist, über den Beruf hinausgehend halt seine Leidenschaft ist. Und was macht er jetzt? Ja. Liegt er jetzt an der Copacabana am Strand und säuft Kai Pirinha? Oder also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mit 23, der jetzt praktisch ja seine Leidenschaft da ausgelebt hat im Winter und im Sommer dann halt das gemacht hat, wo er Lust hat, der muss doch jetzt irgendwie ein Loch haben. Also ja. Naja.
Laut Instagram war er jetzt in Kitzbühel die letzten Tage und war dort Tourist. Ist wandern gegangen und so weiter. Auch trinken gegangen am Abend.
Ja, ich habe ein Bild im Londoner gesehen. Ich meine, zu Lukas Braten Geschichte möchte ich nur folgendermaßen abschließen. Ich war im Sommer mit meiner Freundin Maria Alm und da haben wir in einem Hotel gewohnt und gehen dann Richtung Innenstadt, steht ein großes Fabrikat aus Ingolstadt da mit einer großen Aufschrift Norwegian Ski Team. Was mache ich also? Ich rufe bei Roman Stelzl an, der ja alles weiß, und sage: Roman, du, wer trainiert denn in Maria Alm, wer könnte es denn sein? Und sagt er, na, das muss der Lukas Braten sein. Und ich bedauere es jetzt noch, dass ich nicht zum Stalker geworden bin und mich hinter diesem Auto hingesetzt habe und nicht gewartet habe, bis er endlich einmal kommt, damit ich zwei, drei Worte mit ihm wechseln kann. Na gut, vielleicht wird das noch was. Und vielleicht war es auch gut, dass ich mich nicht hingesetzt habe und gestalkt habe. So, Tom. Ja, deutsche Erfolge nein, österreichische Erfolge. Nein, auch nicht. Es gibt einen Schweizer Erfolg beim Frauenriesentorlauf. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn man den ersten Durchgang gesehen hat, wo Lara Gut diesen Fehler gehabt hat im Steilhang, dass sie dort schon sehr gut dabei gewesen ist, dann hat sie das halt dann doch relativ knapp noch vor Federica Brignone gewonnen. Schäferin ist Sechste geworden. Gibt es irgendetwas Bemerkenswertes aus deiner Sicht an diesem Frauenriesentorlauf? Weil ich sag Business as usual, ja. Ich hatte es komplett verdrängt, dass die Schäferin die letzten 5 Riesentorläufe gewonnen hat im letzten Jahr. Wusste ich gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die dort alles niederfährt und dass die gut ein Rennen gewinnen kann, ja. What was new, Tom?
Ja, eigentlich war nichts neu. Also wie gesagt, das Einzige, was halt bemerkenswert ist, dass also für den Außenstehenden, dass Michaela Schifrin nicht gewonnen hat, nach der Serie, die du ja gerade schon erwähnt hast. Aber sie war ja wohl ein bisschen krank, was so niemand so richtig mitbekommen hat. Und dann hat sie wohl auch relativ wenig Riesenslalom trainiert, sondern eher Speed. Und was ich eigentlich schon bemerkenswert fand, ist, zwei Tage vorm Rennen, also bei dieser groß angelegten Pressekonferenz eines Skiherstellers unter der Obhut des FIS-Präsidenten. Da wirkte sie für ihre Verhältnisse, finde ich, sehr aufgeräumt und auch relativ entspannt und auch relativ klar. Also sie hat zum Beispiel ja erzählt, dass sie jetzt, salopp gesagt, einfach weniger trainiert, weil ne, sie ist jetzt sehr schön am Alter, wo man nicht mehr jeden Tag auf die Skier stehen muss. Und
du sprichst von Lara Gut, Tom. Entschuldigung,
Ich spreche von Lara
Gut. Ja, okay.
Ja, genau. Ja. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also sie hat so ein bisschen so die Elder States-Frau da gegeben und wirkte sehr aufgeräumt und wirkte auch sehr zufrieden mit sich und dem Programm, was sie sich vorgenommen hat, beziehungsweise was sie im Sommer über gemacht hat. Also die wirkt ja so wie jemand, der jetzt noch gerne weiter Ski fährt, weil es ihm halt einfach taugt, der aber niemandem mehr was beweisen muss und das in irgendeiner Form ja für eine gewisse Lockerheit sorgt vielleicht sogar. Also das fand ich schon, die ist ja manchmal ein bisschen so schwer zu nehmen, aber da an dem Donnerstag, muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich sie sehr beeindruckend. Also hat auf alle Fragen, die man ihr gestellt hat, keine schnottrigen Antworten gegeben oder kurz angebunden ist, sondern ausführlich geredet. Also fand ich durchaus beeindruckend, ja.
Und ich glaube, Lukas, man darf nicht vergessen, Lara Gut ist eine der größten Skifahrerinnen, Weltcup-Skifahrerinnen aller Zeiten. Ja, also wird natürlich überstrahlt von Schifrin jetzt im Moment als Contemporary und auch von Davon überstrahlt, aber eigentlich ist Lara Gut eine der ganz Großen.
Ja, du sagst es, 38 Weltcupsiege, Gesamtweltcupsiegerin. Klar, das ist eine der, ja, kann man schon sagen, eine der Legenden dieses Sports. Was quasi neu war nach diesem Rennen schon, ist, dass die war ja irrsinnig fertig. Ich glaube, sie war Vierte nach dem ersten Durchgang und hat sie dann dort hingesetzt im Zielraum und war ziemlich außer Atem. und hat sie dann dort die letzten drei angeschaut. Und dann hat sie das auch nochmal betont, nachdem der Sieg festgestanden ist, dass sie ziemlich fertig waren. Dann hat wer nachgefragt, warum eigentlich, was ist los oder ist das normal? Und sie hat gesagt, na, das ist eigentlich wegen meiner Menstruation. Das hat sie ein bisschen geändert über die letzten Monate und Jahre. Früher hat sie eigentlich die Top-Leistung abliefern können, wenn sie ihre Periode hatte. Zum Beispiel ist sie das in Peking bei den Olympischen Spielen gelungen. Und jetzt hat sie das irgendwie verändert, dass sie doch relativ schlapp fühlt. Und darauf hat sie auch den Fehler im ersten Durchgang zurückgeführt, hat gemeint, sie hat das einfach während dem Fahren gemerkt, dass sie die Kräfte gar nicht wirklich standhalten kann, weil sie eben sich so schlapp fühlt, hat auch zwischen ersten und zweiten Durchgang noch ein Nickerchen eingelegt und das hat anscheinend geholfen, weil da hat sie dann nochmal ordentlich angreifen und ordentlich zulegen können und sich den Sieg noch geschnappt. Also sie hat das dann ja auf Nachfrage, aber doch von sich aus dieses Thema angesprochen und zeigt für mich auch nochmal, dass sie da auch an diesem Wochenende irgendwie, ja, der Tom hat schon angedeutet, dass sie auch irgendwie bereit war dazu, Antworten zu geben. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, aber die war redefreudig und hat sie wirklich auch bei der PK nach dem Rennen jede Frage da gut angehört. Und das war irgendwie ein Auftritt von einer wirklich souveränen oder einer guten Repräsentatorin für diesen Sport, ja, das muss ich schon sagen. Und zu Michaela Schifrin, da habe ich irgendwie mitgekriegt, Platz 6, da ist sie dann gefragt worden von einem Kollegen, wie sie so zufrieden ist. Ja, das ist eh okay. Sie startet ja immer recht langsam in die Saison, hat dann erwähnt, dass sie im letzten Jahr 13. geworden ist in Killington beim ersten Riesenslalom und dann war der Kollege hat gesagt, ja, dann ist es ja eine super Steigerung von 13 auf 6 im ersten Rennen und dann hat sie selber auch lachen müssen. Also ja, die war jetzt nicht so beunruhigt, aber 1,4 Sekunden auf diese, ja, es war jetzt nicht super lang, das Rennen, jeweils 1,10 die Laufzeit. 1,40 ist dann schon ein Stückerl und ich persönlich muss noch sagen, der letzte Satz jetzt, ich hoffe irgendwie, dass das Spannung gibt in diesem Rennen um die große Kristallkugel, dass Gut Berame das vielleicht wirklich durchziehen kann. Die hat jetzt schon gewirkt, sehr vorsichtig, kleine Sample Size, erstes Rennen, aber der hat schon gewirkt, als ob sie viel vorhätte. Und es wäre irgendwie cool, wenn da Spannung reinkommen wird, wenn wir da ein Rennen hätten um die große Kristallkugel.
Ja, am meisten vor, das haben wir mit Roman Schnetzl letzte Woche besprochen, hat ja Marco Schwarz, der alle Rennen fahren möchte in diesem Jahr. Jetzt ist ihm das nach einem ersten sehr guten Durchgang in Sölden nicht vergönnt gewesen, den zweiten auch zu fahren. Deswegen lassen wir dieses Thema ruhen. 20 goldene Skisportminuten. Das Problem ist, ich könnte über Skisport 2,5 Stunden reden, auch mit euch beiden, aber das würde den Rahmen unserer kleinen, aber feinen Familiensendung sprengen. Danke Tom, danke Lukas. Tom und ich werden heute, nein, morgen in der Früh schaue ich mir das Condensed Game an. Da ist nichts mit. Ich bin schon zu alt, dass ich da bis 2.24 Uhr in der Früh Dominic Thiem gegen Stan Wawrinka und dann noch Baseball anschaue. Lukas Zara und Tom Heberlein, Pause in der Big Show 634.
Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikora. Ihr hört Sportradio 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
Big Show 634, weiter geht's mit der National Football League und es ist heute eine pickepackevolle Runde, dass ich without further ado abgebe an Nicolas Martin. Ich sage nur noch, wer noch dabei ist. Zum einen Andreas Renner, der uns am Sonntag wieder mit Musik begeistern wird. Christian Schimmel, der uns durch seine bloße Präsenz egal wo begeistern wird. Und Franz Büchner, von dem wir nie wissen, wo er präsent ist, im Zweifel überall. Nicolas, take it away, please.
Begeisterung ist das Stichwort, Franz. Scheinbar war Mark Davis so begeistert von dem, was er in Las Vegas gesehen hat, dass GM Dave Ziegler, Head Coach Josh McDaniels jetzt ihren Platz räumen mussten. Ich glaube, der OC wurde auch gegangen, der Quarterback wurde gebencht. Großreine machen in Las Vegas. Mal wieder.
Ja, naja, ich weiß nicht. Also so richtig überraschend kommt es ja jetzt nicht nach dem, was wir bisher gesehen haben in dieser Saison. Vielleicht auch in den letzten Jahren, weil so richtig erfolgreich war es ja da auch überwiegend nicht. Also ich habe jetzt glücklicherweise, muss ich ja fast sagen, gar nicht so viel gesehen von diesen Raiders in der Saison. Vielleicht bis auf eine Ausnahme, weil ich in Woche 3 das Spiel gegen die Steelers kommentiert habe und naja, das Ergebnis von 18-23 spricht für sich. Und so viel besser ist es, glaube ich, seitdem nicht geworden. 3-5 Bilanz. Also ich glaube, das wird jetzt kaum jemand überraschen, dass dann doch diese Entlassung da vorgenommen wurde und dass man versucht, sich irgendwie neu aufzustellen. Aber gut, ob das funktioniert, steht natürlich wieder auf einem anderen Stern mit einem Rookie-Quarterback jetzt, mit einem Headcoach, den man von, ich glaube, der war vorher Linebacker-Coach, den man da jetzt befördert hat. Kann alles mal funktionieren. Er scheint sich ja, Antonio Pierce, sein Name scheint sich ja zu identifizieren mit dem Club und mit seiner neuen Aufgabe. Ja, aber wie gesagt, bisher sehr, sehr bescheidene Saisonleistung. Und ich weiß nicht, ob es jemand anderen aus der Runde jetzt überrascht, dass dieser Schritt kommt. Aber ich glaube, dass ja, es lag so ein bisschen nah, dass das jetzt passieren dürfte.
Ich verfolge die NFL seit 20 Jahren. Ich glaube, die Saison nach dem Super Bowl der Raiders war die erste, wo ich so wirklich auch die Regular Season verfolgt habe. Davor nur die Playoffs oder nur den Super Bowl, Andreas. Ich zähle seit dieser Zeit mit Antonio Pierce jetzt Head Coach Nummer 14 bei den Raiders und das ist wahrscheinlich Teil des Problems.
Das ist auf jeden Fall Teil des Problems. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, man kann in der Führungshierarchie der Raiders da jetzt nicht einem die Schuld geben in der ganzen Zeit, weil da gab es Mark Davis, den derzeitigen Besitzer, plus sein Vater Al, der in der Zeit ja auch noch lange die Entscheidungen traf und diverse General Manager, die ja dann auch regelmäßig ausgetauscht wurden. Grundsätzlich ist, wie in den meisten Sportarten, zu viel Fluktuation auf der Coaching-Position beziehungsweise auch auf der General-Manager-Position immer schlecht, ne? Aber und viel zu selten wird dann mit dem Finger auf, also wenn das alles Idioten waren, wird viel zu selten mit dem Finger auf die gezeigt, die Idioten eingestellt haben, die müssen ja auch irgendwas falsch gemacht haben. Aber Franz hat jetzt gesagt, hat ihn nicht überrascht, so wie das bis jetzt gelaufen ist. Ich finde, es ist schon insofern in der NFL immer ein bisschen überraschend, wenn der Head Coach während der Saison gefeuert wird, weil man halt im Football viel weniger als im Fußball in der Lage ist, innerhalb von 2-3 Wochen ein neues Spielsystem zu etablieren. Das geht gar nicht. Das passiert über Wochen hinweg im Trainingslager, da wird sowas etabliert und wenn man das dann hat, dann ist das System, mit dem man spielt. Das heißt, die Raiders sind jetzt Josh McDaniels los, aber die Offense, die er mitgebracht hat, die Terminologie, die gehört ihnen halt jetzt. Da kann man natürlich von Woche zu Woche immer ein bisschen was anpassen, über einen längeren Zeitraum dann vielleicht auch die eine oder andere Veränderung bringen. Aber das, was man hat, hat man. Das heißt, wenn man den Cheftrainer während der Saison entlässt, heißt das dann eigentlich, das ist ein persönliches Problem, weil, wie gesagt, das System bleibt ja. Und vielleicht ist es jetzt auch symbolisch, weil Mark Davis sich erhofft hat, in dieser Saison erfolgreich zu spielen mit den Raiders und das hat jetzt dann nicht funktioniert. Und jetzt hat er die Nase voll und will halt frühzeitig die Planung für die nächste Saison starten und man sieht ja dann auch, Garoppolo wird auf die Bank gesetzt. Der war jetzt nicht das Problem in dem ganzen Zusammenhang. Aber man hat mit Aiden O'Connell einen Rookie, der zumindest in der Preseason gut gespielt hat. Jetzt schaut man sich mal an, was der kann. Vielleicht ist das ja ein Baustein für die Zukunft und so kann man dann eigentlich sagen, dass die Raiders die Saison 2024 im Oktober, Ende Oktober 2023 begonnen haben. So ungefähr, glaube ich, könnte man das formulieren. Aber das zugrunde liegende Problem ist, denke ich, die haben in der vergangenen Saison vor Beginn der Spielzeit teuer eingekauft, haben den vielleicht besten Receiver der NFL ertradet, Davante Adams, weil sie offenbar dachten, wir sind nur noch ein oder zwei Spieler davon entfernt, um im Super Bowl mitzuspielen. Chandler Jones haben sich auch für viel Geld damals verpflichtet. Das war auch ein totaler Flop. Davante Adams ist immer noch ein guter Spieler. Aber die grundsätzliche Fehleinschätzung war, wie gut sie ihren Kader selbst gesehen haben. Der war nicht so gut, wie sie sich das selber eingeredet haben. Und wer da wem was eingeredet hat, ob es der GM dem Owner war oder der Owner selbst das glaubt, ist ja letzten Endes auch egal. Aber das war das Projekt. Wir sind ein, zwei Spieler vom Super Bowl entfernt. Hat nicht funktioniert und jetzt reißt man halt die Mauern ein und baut das Haus neu.
Ja, wobei, also es gab ja letztes Jahr irgendwie schon Gerüchte, dass der Owner McDaniels feuern will, aber irgendwie sich die Ablöse nicht leisten könne, irgendwie sowas. Christian, wenn wir jetzt auf McDaniels schauen.
Sorry, wenn ich da dazwischen gehe, aber dann wäre die Erklärung, die Raiders hatten immer ein Cashflow-Problem in dem Stadion in Oakland, wo sie einfach zu wenig Einnahmen hatten und deswegen tatsächlich öfter mal solche Probleme hatten, dass sie sich Dinge nicht leisten konnten. Das Stadion in Las Vegas ist nach allem, was man jetzt hört, eine Gelddruckmaschine. Also inzwischen kann er sich dann leisten. Wahrscheinlich hat er gespart, jetzt bis Ende Oktober jetzt die Kohle da und jetzt kann er McDaniels in die Wüste schicken, weil der hat ja einen 6-Jahres-Vertrag bekommen. Das ist ja der andere Teil des Problems.
Sagen wir es mal so, die Taxifahrt in die Wüste ist ab Las Vegas jetzt nicht allzu teuer. Ist ja nicht weit weg. Christian, McDaniels jetzt also in seinem zweiten Stint als Head Coach zum zweiten Mal im Laufe der zweiten Saison gefeuert. Irgendwie so 6 Ringe als Offense Coordinator, ja, aber als Head Coach, meh.
Ja, wobei da ja auch noch ein Quarterback dazu gehört hat. Und da sind ja halt auch Personalentscheidungen dabei gewesen. Das ist halt das, was man, glaube ich, am meisten kritisieren muss. Tim Tebow hat immerhin ein Playoff-Spiel in der Verlängerung gewonnen. Wir werden uns alle erinnern, aber...
Nein, der hätte der Producer nicht.
Nee, ja, der nicht. Aber ich meine, den in der ersten Runde zu ziehen, war halt damals auch nicht spektakulär. Und bei den Raiders dasselbe. Das ist das große Problem ist, dass man halt in den letzten 4-5 Jahren gefühlt von 3 Strategien hintereinander gefolgt. Das Desaster mit Mayock und Gruden, aka 10-Jahres-Plan und jetzt halt diese Nummer mit McDaniels, die so ein bisschen absehbar war. McDaniels wird unterkommen, der wird irgendwie, wenn ihn nicht Belichick direkt als OC zurückholen wird. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so, dass die Patriots aus Offense mit wenigen Ausnahmen jetzt so überragend laufen würde. Ich sehe nicht mehr als HC die Kommunikation, das Auftreten, was du halt als Headcoach brauchst, das kommt halt noch dazu, dass es nicht optimal war. Ganz, ganz schwierig. Bei den Raiders sieht man einfach sehr, sehr gut, dass der Owner nicht weiß, was er will, außer dass er einen Namen wollte. Das ist jetzt zweimal krachend gescheitert. Ich würde vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und mal fragen, ob Rick Bisaccia vielleicht Lust hat. Das war derjenige, der damals
2021 übernommen hat.
Die Raiders noch in die Playoffs geführt hat. Wir erinnern uns an ein tolles Playoff-Spiel in Cincinnati, wo sie fast die Bengals geschlagen hätten, die dann in den Super Bowl eingezogen sind. Man muss mit so Sachen immer vorsichtig sein über 2-3 Spiele. Aber das wäre mit Sicherheit jemand, dem ich zutrauen würde. Er ist jetzt aktuell Special Teams Coach in Green Bay. Der es vielleicht könnte. Aber McDaniels sehe ich als Head Coach jetzt erstmal verbrannt für die nächsten Jahre. Und zeigt aber auch, dass vielleicht die Stühle vielleicht wackeliger sind, als man denkt. Ich schaue da ehrlicherweise auch zum Divisionsrivalen nach Los Angeles und guck, wie sich das über die Saison entwickelt, wobei ich nicht glaube, dass Staley während der Saison gefeuert wird, aber die Alarmlampen dürfen definitiv angehen.
Die Frage wäre, inwiefern Bisaccia da Bock drauf hat, nachdem er ja quasi beim letzten Mal schon übergangen wurde. Jetzt da ankommen, so sorry, das war die falsche Wahl, wir würden dich gerne haben.
Es ist ein Headcoach-Job in der NFL, Nicola.
Ja. Vor allem.
So, davon gibt's genau 32.
Ja, und er ist ja in Green Bay, wo es auch nicht so gut läuft, Bisaccia. Ich kann da auch spekulieren. Aber ich würde noch ganz gerne einen Schritt zurück machen und das noch etwas aus etwas größerer Entfernung betrachten, die Situation. Die Erfolge der New England Patriots haben ja dazu geführt, dass sehr viele Trainer, die bei den Patriots zusammen mit Bill Belichick gearbeitet haben, Jobs in der NFL bekommen haben, weil man dachte, man kann sozusagen die Patriots an einem anderen Ort eben auch kopieren mit möglichst viel Personal aus New England, ob das jetzt dann in Houston war oder Dave Ziegler, der GM, der kam ja auch von den Patriots und
ich kann sagen, auch auf der Ebene wurde das ja viel gemacht.
Ne? Genau, also auf jeden Fall haben ja viele Vereine versucht, das Patriots-Modell zu kopieren und ich glaube, nachdem das jetzt alles also wirklich durchgehend an allen Orten ziemlich krachend gescheitert ist, muss man sagen, das wird jetzt nicht mehr passieren. Und man merkt dann halt auch, dass es nicht reicht, mal mit Bill Belichick zusammengearbeitet zu haben. Man muss halt als Head Coach diese Ringe gewonnen haben. Und dann kann man vielleicht auch die, sagen wir mal, etwas rustikalere Ansprache eines Bill Belichicks, für die er berühmt ist, an einen anderen Ort transportieren. Aber wenn man halt noch nichts auf der Vita stehen hat, was dem gleichkommt, ist es schwierig, so aufzutreten, an anderen Orten und dort erfolgreich zu sein.
Wir hatten halt vor ein paar Jahren nochmal diese Tendenz, wo jeder, der irgendwie gefühlt mal in seinem Leben mit Sean McVay einen Kaffee getrunken hat, auch irgendwie Headcoach-Kandidat in der NFL war, ne?
Ja, nur mit dem Unterschied, dass das meistens besser funktioniert hat als der Bill Belichick-Tree, weil das hat sich leichter an andere Orte transportieren lassen, weil man halt auch, sagen wir mal, ein bisschen menschenfreundlicher war zu den Spielern.
Ah, ist doch Menschenfreundlichkeit zu den Spielern. Franz, komplett überbewertet, oder?
Naja, also ich habe tatsächlich, das hat jetzt mit Football nichts zu tun, aber gerade aus dem Eishockey mal so eine Aussage gehört. Manchmal musst du halt auch das Arschloch einstellen, damit du, sagen wir mal, kurzfristig Erfolg hast. Egal wie jetzt das Zwischenmenschliche ist. Und ja, vielleicht geht das ja da, kann man das ja auch in der NFL mal anwenden. Ich weiß es nicht. Ich stehe da nicht unbedingt dahinter, das will ich dazu sagen, aber ich habe nur so eine Aussage gehört gerade mal vor ein paar Tagen.
Erfahrungsgemäß ist es dann aber so, dass man dann halt kurzfristig ein Arschloch einstellt, dass man dann aber auch bald wieder wegschicken muss, bevor die Spieler alle randalieren. Also ja, das ist, ja, wir haben ja oft diese seltsamen Situationen im Sport, wo man dann immer wechselt zwischen einem harten Hund auf der Trainerposition und einem Spielerversteher. Und wenn man diesen Wechsel so oft macht, das ist auch nicht gut, weil dann weiß keiner mehr, woran er ist.
Tage kam raus, unter Cardinals oder Michael Bidwell zu arbeiten, muss auch ganz viel Spaß sein. Also da gibt es im Football scheinbar einige, wo es ein bisschen schwierig ist. Franz, bei den Titans, Will Levis ist Starter. Haben wir den letzten Snap von Tannehill bei den Titans gesehen?
Also wenn der Levis so weitermacht, dann ja. Ich werde mich da überzeugen können kommende Nacht. Mal sehen, wie das aussieht gegen Pittsburgh, interessanterweise. Ob das
nicht dann gut, ähnlich Franz, gut aussieht. Franz, ich hoffe, dass es nicht gut aussieht. Das nur nebenbei.
Pittsburgh aber, sieht nie gut aus, Chris.
Außer mit der Defense, und das wiederum könnte natürlich was werden, wo man dann mal auch Herrn Levis richtig beurteilen kann. Aber tatsächlich, so das jetzt gut einspielt, ist halt immer so ein bisschen so eine sehr kleine Sample Size. Ja, also schauen wir mal, wie sich das so angeht. Aber es sah nicht schlecht aus. Man hat mit ihm, vielleicht auch durch ihn, mal einen Weg gefunden, DeAndre Hopkins mit einzubeziehen in die Offensive in einer, sagen wir mal, gewinnbringenden Art und Weise in Form von Touchdowns. Ist ja halt durchaus auch mal wichtig für so einen Star. Ja, also könnte schon sein. Ne? Ich meine, Tannehill hat ja selber so eine, ich sag mal, so eine ähnliche Verwandlung auch schon mal hingelegt von einem, ne, Abstellgleis ins Rampenlicht, und da ist er jetzt ganz gut unterwegs gewesen, aber es könnte jetzt natürlich wieder in das davorherige zurückdriften.
Tja, Will Levis extrem erfolgreich mit sehr vielen, sehr langen Pässen, wo man ja vorher schon wusste, dass er das kann. Ich habe die vage Vermutung, dass die Steelers das nicht zulassen werden, und dann wird man mal sehen, ob er auch in der Zonenverteidigung, in den kurzen Zonen die Präzision hat und seine Receiver findet. Das wird, glaube ich, der entscheidende Test sein für Will Levis, weil die Steelers werden ihm nicht das anbieten, was da letzte Woche passiert ist.
Ja, ganz ehrlich, es gab in den letzten Jahren kaum einen Quarterback, der so viel Shit vor dem Draft sich anhören musste wie Levis. Mir ist klar, dass das Gründe hatte, dass er nicht mehr irgendwie in der Debatte für die ersten zwei Quarterbacks war, wobei ich ihn persönlich selber nicht so wahnsinnig weit weg hatte. Zumindest von meinem Nummer 2 Quarterback dann in dem Moment in den Draft. Ich fand, der war deutlich näher an den Kollegen Young und Stroud dran, als das die allgemeine Öffentlichkeit gesehen hat. Ich war froh, dass er da noch früh zu den Titans gegangen ist. Und ja, der hat seine Limitation. Der wird vor allen Dingen, ich denke, TJ Watt wird das größte Problem für ihn werden, weil er halt unter Druck im College extreme Probleme hatte. Nur, der ist deutlich mehr game ready, als es beispielsweise ein Bryce Young von Day One gewesen ist. Also da bin ich 100% sicher. Und von daher glaube ich schon, dass ich war fast überrascht, dass die Titans Tannehill nicht noch getradet hatten, aber du weißt halt nicht, was so ein Markt da letztlich auch war am Dienstag.
Okay, dann gehen wir zu einem anderen Spiel, wo ganz viel auf der Quarterback-Position passieren wird. Christian, Vikings gegen Falcons, die Vikings ohne Kirk Cousins, der hat sich die Achillessehne gerissen. Starter wird Jaren Hall sein. Die Vikings haben sich dann per Trade Joshua Dobbs von den Cardinals geholt, der da irgendwie auf dem Abstellgleis landet, weil über kurz oder lang ja auch sowieso auch Murray zurückkommt. Auf der anderen Seite wurde jetzt Ridder für Heinicke gebencht. Das klingt alles ganz spannend.
Ja, kommen wir nun zum zweiten geschätzten Quarterback der Klasse. Schön, dass du ihn ansprichst. Sein Name ist Jaren Hall. Auch jemand, der für meine Begriffe deutlich früher hätte gehen können.
BYU?
BYU. Ja, also das Problem ist halt, der wird halt ein bisschen Zeit brauchen, weil diese BYU Offense hat sich in den letzten 30 Jahren nicht so wahnsinnig stark verändert. Es soll da Quarterbacks, die aus dieser Offense gekommen sind, gegeben haben, die leicht gestruggelt haben im Großraum New York. Ist aber für mich jemand, der auch einen sehr guten tiefen Ball werfen kann. Ein Ganzlinger, bisschen anders, heißt mit 6-0, 207 reingekommen, kann Bälle auf Spots werfen. Wirklich ein interessanter Spieler. 66% Completion Percentage im letzten Jahr. Also nochmal, ich bin gespannt, wie der sich schlägt, weil die paar Snaps waren jetzt ehrlich gesagt schwer zu bewerten. Aber der hat insbesondere letztes Jahr gegen Oregon sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und da bin ich ausgesprochen gespannt, was die Vikings mit ihm machen. Dobbs ist halt deine Sicherheitslösung, von dem du relativ gut kriegst, was du bekommst. Auf der einen Seite musst du sagen, der hat in Arizona unter seinem Ex-Offensive Coordinator in Cleveland gespielt. Das heißt, der wusste genau, was das System war. Dobbs gilt als brutal smart, extrem intelligent. Trotzdem wäre das erstmal eine massive Umstellung. Der Move von Ridder zu Heinicke, ja, also, wie wollen wir den jetzt bewerten? Das ist
vom Konservativen zum Risikofreudigen.
Nee, das ist das Eingeständnis, dass es jetzt erstmal Ridder nicht ist. Und das ist halt, es tut mir für den Ridder ein bisschen leid. Auf der anderen Seite hat er auf der nicht wirklich performt. Heinicke ist jetzt so die Aussage, lass uns 8 oder 9 Spiele gewinnen, das reicht für die NFC South. Und dann müssen wir uns vielleicht neu orientieren. Für mich ist immer zu früh, einen Quarterback abzuschreiben, zumal jemand wie Ridder, der durchaus die Tools auch hat. An der Präzision scheitert es halt aktuell. Und das ist für einen Quarterback halt dann doch immer noch eine wichtige Eigenschaft, den Ball zum Mitspieler zu bringen. Wir werden das beobachten. Ich glaube, wir alle in dieser Runde wissen, was Tyler Heinicke ist, was er nicht mehr ist. Ich denke schon, dass er ein Upgrade über Ridder ist. Bin gespannt, wie sich die Offense verändert.
Also die Falcons werden auf jeden Fall unterhaltsamer mit ihm. Das kann man sagen. Es wird vielleicht nicht
durchgehend
gut und erfolgreich, aber es wird ordentlich was los sein.
Du weißt immer noch, wer der HC ist, Herr Blatter, ja? So.
Ja, trotzdem.
Ja.
Ja, dann haben wir noch die 49ers, Andreas, die für Chase Young getradet haben. Dieser D-Line und Linebacker-Room bei den 49ers besteht gefühlt fast nur aus ehemaligen Erstrundern, also als Zweitrunder bist du schon fast ein Spätzünder. Also der hat Verletzungshistorie. Auf der anderen Seite, der hat mit Nick Bosa bei Ohio State gespielt. Also das wird wieder, da kommt wieder zusammen, was mal zusammengehörte.
Genau, ich würde dir bei den Linebackern widersprechen, weil die haben sie nie hochgedraftet, aber die spielen nur so, als wären sie hochgedraftet worden. Ah. Ja, das ist genau die Geschichte. Die beiden kennen sich von Ohio State. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist auch ein Eingeständnis bei San Francisco, dass das, was mal der Plan war, über die letzten Jahre immer weniger funktioniert hat, nämlich mit einer 4-Mann-Defensive-Line, ordentlich Druck zu machen, und man hatte mit Nick Bosa natürlich einen absolut überragenden Mann, aber es hat immer der Partner gefehlt, der auf einigermaßen dem gleichen Niveau da mithalten kann. Und deswegen haben sie ja in dieser Saison schon so ein paar Moves gemacht. Sie haben vor der vergangenen Saison in der zweiten Runde einen gedraftet, Drake Jackson von USC, der ist noch nicht so weit, vielleicht wird er das auch nie sein. Und haben sie eben Chase Young verpflichtet für sehr kleines Geld in Anführungszeichen, weil sie investieren nur einen Drittrundenpick, den sie als Compensation Pick sowieso bekommen haben, zusätzlich dafür, dass sie mal wieder einen Trainer oder GM, der Teil einer Minderheit ist, zu einem anderen Verein vermittelt haben, wo er dann einen neuen Job bekommen hat als GM. Deswegen, das ist das, was die 49ers in den letzten Jahren gemacht haben. Trainer und dann auch Mitarbeiter des Front Office, die zu Minderheiten gehören, dann tatsächlich weiterzuentwickeln und weiterzugeben an andere Clubs, und dafür kriegen sie diese ganzen Compensation Picks, und einer davon ging jetzt dann an an Washington für Chase Young. Drittrunder für einen ehemaligen Erstrundenpick. Also das ist sicher kein großes Investment. Da kann auch nicht viel schief gehen. Allerdings ist Chase Young einer, der nach dieser Saison einen neuen Vertrag bekommen muss. Und ob sie den sich dann langfristig leisten können oder wollen, das wird man dann in diesem halben Jahr sehen, dass er da ist.
Also das bei den 49ers. Ansonsten die Spiele, außer das Spiel heute Nacht, das immer noch, das um 1.30 Uhr ist und bei der Offense-Leistung, die da vielleicht ansteht, vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das ein bisschen früher ist. Ab Sonntag wieder 19 Uhr beziehungsweise 15.30 Uhr, weil Kansas City gegen Miami das erste Deutschlandspiel ist. Achso, Franz, Kansas City, wie groß sind die Sorgenfalten? Wir haben vor 2 Jahren schon mal gesehen, wie sie mal in Tennessee komplett auseinandergefallen sind. Jetzt sind sie in Denver mal komplett auseinandergefallen. Vor 2 Jahren reichte es noch fürs Championship Game. Wie hast du Sorgenfalten, Franz, in Sachen Chiefs?
Ich habe jetzt Kansas City tatsächlich relativ häufig gesehen und kommentiert schon in dieser Saison und war auch nicht immer so ganz angetan. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie schon Probleme haben, gerade auf der Receiver-Position. Und ich glaube, das beißt ihnen vielleicht dann tatsächlich in dem einen oder anderen Spiel mal durchaus in den Hintern, so wie es jetzt zuletzt gegen Denver war. Man kann es halt nicht immer kompensieren. Mahomes ist auch noch nicht auf dem Level, auf diesem extremen Level, was wir von ihm kennen. Also ich glaube, das sind vor allen Dingen so ein bisschen die Probleme, die sie in den Griff bekommen müssen, dass sie jetzt einmal schlecht, wirklich richtig schlecht ausgesehen haben und keinen Weg gefunden haben, ein Spiel zu gewinnen, auch nicht bei einem, ja, nicht ganz so guten Gegner. Ich würde es jetzt noch nicht zu hoch hängen, weil sie stehen halt immer noch 6-2, also ganz so schlecht kann es ja nicht laufen. Aber es, ja, weiß ich nicht, nach diesem Spiel gegen oder überhaupt das Spiel jetzt gegen Miami ist natürlich dann mal noch so ein Test, da muss die Offense funktionieren, sonst weiß ich nicht, ob du da wirklich gut mithalten kannst gegen Miami und danach haben sie der Pause.
Terry Kilbull.
Ja, und dann muss es funktionieren. Also ich würde es, wie gesagt, noch nicht zu schlimm sehen, auch wenn es bislang wenig Spiele gab, außer vielleicht das gegen Chicago, wo die Offense wirklich überzeugt hat.
Tja, was soll ich euch sagen? Gerade bin ich ein bisschen im SED-Feed drinnen und ich zitiere jetzt wörtlich, Moment, wo ist es denn? Ich hab's gerade noch. Es hieß irgendwie Chiefs, Dolphins, Gedankenstrich und Swift. Also man hofft tatsächlich, ob Taylor Swift vielleicht vorbeischaut. Ich weiß nicht, war nicht, wer das hofft. Außer natürlich Andreas Renner, damit er für die Musiksendung dann einen kleinen
Aufhänger. Aber Moment, die Taylor Swift-Sendung
hatten wir schon.
Und deswegen würde ich jetzt für diesen Sonntag was anderes erwarten.
Die Travis Kelce-Sendung kommt dann, alles klar. Gut, ausgezeichnet. Nicola hat es noch nicht überstanden. Danke Andreas, danke Christian, danke Franz. Wir machen einer kurzen Pause weiter mit Rugby zum letzten Mal in diesem Sommer. Roger Federer war in Paris, Novak Djokovic auch, aber ich glaube, die haben keine ganz so große Rolle gespielt.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Big Show 634. Es geht weiter, wie angekündigt, mit Rugby. Auf Simon Jung warten wir noch, aber neu dazugekommen ist none other than Jan Lüdecke, der wie viele Kilogramm beim Moderieren, beim Kommentieren vielmehr dieser Rugby-WM verloren hat, mein lieber Jan.
Ich glaube, ich habe ein paar dazu gewonnen.
Nein, warum denn? Du hast doch Blut
geschwitzt. Die Vor- und Nachbesprechung.
Also, ja. Ja, es gab meistens Pizza oder belegte Semmeln während dieser Übertragungen oder beziehungsweise drumherum. Und ja, was soll ich sagen?
Wie denkst du, und das ist der einzige Zugang, den ich hatte, ich habe das Samstagabend die letzten 10 Minuten gesehen und war natürlich auf der einen Seite begeistert. Ich habe zu Nicola vorhin gerade gesagt, ich wusste überhaupt nicht mehr, wem ich mithalten soll, weil ich ja keine Aktien hatte. Aber am Ende dann war es für mich schon Südafrika und ich war dann froh, dass das so knapp zu Ende gegangen ist. Aber wie denkst du, ist es den Rugby-Spielern aus Südafrika komplett egal, dass da jemand wie Roger Federer dabei ist? Oder ist das schon auch eine Persönlichkeit, die dann auch eben aufgrund seiner Mutter, die aus Südafrika kommt, mit dem Südafrika-Schal da drinnen ist, das doch eine kleine Bedeutung hat auch für die Rugby-Spieler, vielleicht sogar eine Anerkennung, dass der sich da aufmacht, nach Paris sich sowas anzuschauen.
Ja, sicherlich eine Anerkennung, aber ich glaube tatsächlich, und das hört man ja auch immer wieder raus in den Interviews, dass sie nicht für große Persönlichkeiten mit Südafrika-Bezug spielen, sondern wirklich für ihr Land. Okay. Die, also es gibt ja auch diesen Film Invictus mit Morgan Freeman und Matt Damon, der sich um die WM 95 dreht, mit Nelson Mandela, der als schwarzer Präsident dann François Pienaar, dem weißen Kapitän, diese Trophäe übergibt. Und Rugby hat wirklich so viel politische Bedeutung in diesem Land, dass ich tatsächlich glaube, ja, sicherlich finden die das ganz nett, aber vor allem haben die ihr Volk im Kopf, vor allem die Leute, denen es nicht gut geht.
Okay. Also Simon schreibt uns gerade, stecke gerade noch in einem Workshop fest, komme ASAP dazu. Ich lausche jetzt ergriffen. Ist das übrigens ein guter Film, Jan, aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Also jeder, der irgendwie von Rugby ergriffen ist, oder vielleicht auch jeder, der damit nicht so viel anfangen konnte, das ist ein toller Film. Das ist ein richtig guter Hollywood-Film. Davon gibt es ja heutzutage auch nicht mehr viele. Aber Invictus kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Was habe ich in den ersten 70 Minuten versäumt? Nicola, auf geht's.
Ja, wir haben der alte Weltmeister ist also auch der neue, der sich jetzt in 3 K.O.-Rundenspielen jeweils mit einem Punkt durchgesetzt hat. Also wie gesagt, Fingernägel gibt es in Südafrika wahrscheinlich nicht mehr, zumindest in Neuseeland in der zweiten Halbzeit, trotz Unterzahl ja Chancen hatte. Unterzahl, das Thema, es gab 4 gelbe Karten in diesem Spiel. Jan, eine davon dann im Review zu einer roten upgegradet, was dazu führte, dass Neuseeland 50 Minuten dann mit 14 Mann auf dem Feld war. Zusammen in der zweiten Halbzeit war Südafrika zwar mal 10 Minuten mit 14 Mann auf dem Feld. Es verändert natürlich vieles, wenn dann einer mit 50 Minuten Unterzahl spielt. Nichtsdestotrotz, Neuseeland hat dann in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr abgegeben. Mit 14 Mann, das ist auch nicht schlecht.
Ja, und für mich war, also vorneweg, Südafrika ist verdienter Weltmeister, aber Neuseeland wäre auch verdienter Weltmeister gewesen, weil Neuseeland war für mich im Endeffekt die bessere Mannschaft in diesem Finale und das ist schon bemerkenswert mit 14 Mann. Wenn wir auch zurückdenken an das Viertelfinale gegen Irland, wo sie die beste Mannschaft der Welt geschlagen haben und da haben sie auch 2 gelbe Karten gekriegt, da waren sie auch 2-mal in Unterzahl und das hat ihnen offenbar nicht so viel ausgemacht. Also wir haben ja dann auch gesehen im Halbfinale gegen Argentinien, als sie hochgeführt haben und hinten raus Scott Barrett nach seiner gelben Karte gar nicht mehr zurückgebracht haben. Also sie haben dieses Spiel quasi von sich aus mit 14 Mann zu Ende gespielt, vielleicht auch als Trainingszweck, um genau sowas zu simulieren. Aber das war schon trotz dieser Niederlage bemerkenswert, was Neuseeland da abgeliefert hat. Und sie hatten im Endeffekt, sie hatten 2 Chancen. Sie haben eine Erhöhung vergeben, sie haben einen Straftritt vergeben. Ja. Und das entscheidet diese engen Spiele. Das haben wir mehrfach gesehen bei der WM. Das haben wir schon in der Vorrunde gesehen bei Südafrika gegen Irland. Das haben wir vor allem im Viertelfinale gesehen bei Frankreich gegen Südafrika. Das haben wir im Halbfinale gesehen bei Südafrika gegen England und auch wieder im Finale. Wer die Nerven behält, der gewinnt. Wer die Nerven nicht behält, der verliert.
Was war jetzt das erfolgreichste von Südafrika, um diesen Weltmeistertitel zu behalten? In einem Turnier, wo du es ja schon gesagt hast, wo eigentlich wir dachten, dass vielleicht doch andere Namen ganz oben stehen würden.
Naja, die haben schon zu den 4 Top-Favoriten gehört. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, Südafrika, Irland, Neuseeland, Frankreich, das sind die großen.
Aber angesichts der Auslösung hätte die Reise ja auch im Viertelfinale zu Ende sein können.
Absolut, so wie es für Irland und Frankreich war. Ja. Also ich bleib dabei und Manu Wilhelm und Simon Jung sind, glaube ich, auch weiterhin der Meinung, dass Irland und Frankreich gerade die besten Mannschaften der Welt sind. Aber es gab ja auch dieses schöne Zitat bei Neuseeland eben nach diesem Viertelfinale. Neuseeland wusste, dass Neuseeland nicht die beste Mannschaft der Welt sein muss an diesem Tag. Sie müssen einfach nur besser sein als die Iren an diesem Tag. Und das haben sie geschafft. Ja, Südafrika, also was willst du sagen? Also wenn du wieder ein Vorrundenspiel verlierst, das hat's ja vor 4 Jahren zum allerersten Mal gegeben, dass überhaupt eine Mannschaft Weltmeister geworden ist, die ein Spiel verloren hat im Turnierverlauf. Das hatte es in den 8 Ausgaben davor noch nie gegeben. Wenn du dann dein Viertelfinale, dein Halbfinale und dein Finale jeweils mit einem Punkt Unterschied gewinnst, also das ist ja wirklich, so ein Drehbuch könnte Hollywood, glaube ich, gar nicht schreiben. Was hat das jetzt für sie ausgemacht? Also sicherlich immer wieder diese taktischen Kniffe und auch die Fähigkeit, zu reagieren und zu adaptieren, wenn die gewählte Taktik doch nicht so gepasst hat. Also das, was sie im Viertelfinale gegen Frankreich gespielt haben, war ein taktisches Masterpiece, vielleicht das größte der Rugby-Geschichte. Das Halbfinale gegen England war dann eher so ein oh, wir merken, unsere Taktik geht überhaupt gar nicht auf, also müssen wir einiges verändern. Wir wechseln nach 30 Minuten den Verbinder aus. Hat sich ausgezahlt, Henry Pollard hat sie zum Sieg gekickt. Und dann muss man schon sagen, ist es einfach, sie haben den tiefsten Kader der Welt. Also das muss man wirklich sagen, mit diesem Bomb-Squad da immer wieder im Finale auf 7-1-Split zu gehen, mit 7 Stürmern, wo die meisten Nationen auf 5-3 gehen, auf 5 Stürmer, 3 Hintermannschaftsspieler. Es ist einfach Wahnsinn. Damit haben sie ja auch im Endeffekt dieses England-Spiel gedreht, weil Fury den weiten Lauf gemacht hat und Snyman den Versuch gelegt hat. Also 2 Stürmer, die von der Bank gekommen sind. Gegen Frankreich haben sie mit den frischen Jungs die Gedränge dominiert und so weiter und so fort. Und auch im Finale hat das sicherlich geholfen, dass sie sehr früh ohne Qualitätsverlust wechseln können und konnten. Und so haben sie dieses eigene Drehbuch geschrieben. Wahnsinn.
Also Südafrika Weltmeister. Verfeuert das Finale jetzt wieder Diskussion um rote Karten an oder nicht?
Es war ja ein bisschen absehbar. Also ich habe vor der WM auch schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass diese Kartenflut zu großen Einfluss nimmt auf die Spiele. Es war dann so, dass es gar nicht so krass war, wie ich es erwartet hatte, weil wir haben ja direkt auch zum Auftakt gesehen, dass England Argentinien mit 14 Mann und das quasi über 80 Minuten schlägt, und zwar deutlich, dass eben Neuseeland im Viertelfinale gegen Irland 2 gelbe Karten übersteht und auch dieses Finale trotz dieser roten Karte wahnsinnig eng war. Früher war es oft so, dass du gesagt hast, boah, wenn wir eine frühe rote sehen, dann ist das Spiel halt einfach komplett entschieden. Ist aber nicht so. Ich glaube eher, dass dieser Trend, also für alle, die nicht so im Rugby drin sind, das war jetzt das 10. WM-Finale, es hat in den ersten 9 hat es
insgesamt eine Karte gegeben.
Gelbe Karte gegeben. Und jetzt dann halt die Vielzahl dieser Karten. Das war aber absehbar, weil einfach die Regeln in den letzten Jahren extrem verschärft worden sind, weil die Videoschiedsrichter extrem genau hinschauen, weil eben diese Vergehen Richtung Kopf geahndet werden müssen. Also wenn man sich das mal anschaut, was da passiert ist mit Kopf gegen Kopf, also gerade dieses Tackle, was dann zu Rot geführt hat gegen Sam Kane, das ist mit voller Wucht direkt mit der Schulter auf den Kopf. Das will ja kein Mensch erleben. Und dafür müssen rote Karten gezeigt werden. Von daher muss sich die ganze Rugby-Welt halt damit anfreunden oder zumindest daran anpassen, dass es sowas in Zukunft vermutlich häufiger geben wird.
Ein Bild, das auch bleiben wird, ist eben das Bild von Sam Kane, als die Karte abgedreht wird und für ihn quasi eine Welt zusammenbricht. Ne? Also in dem Moment. Aber ja, also Südafrika ist Weltmeister, Neuseeland ist Vize-Weltmeister, Südafrika ist nach Neuseeland das zweite Team, das seinen Titel verteidigen kann, ist jetzt Rekordweltmeister. Was wird, wenn wir in ein paar Jahren uns über die WM 2023 unterhalten, Jan, woran werden wir uns erinnern?
Ich glaube vor allem an die extrem engen, spektakulären, dramatischen K.O.-Spiele. Dieses Viertelfinalwochenende war vermutlich das beste Rugby-Wochenende in der Geschichte. Dann dieses England gegen Südafrika-Drama und dieses Finale. Noch dazu wirklich ein relativ aufregendes Spiel um Platz 3. Das ist ja auch immer nicht so gegeben. Also da gibt's ja dann auch mal die Fälle, dass Mannschaften wirklich einfach nur noch ihren B- oder C-Anzug reinschicken und sagen, komm, habt ihr nochmal Spaß. Ergebnis ist egal, aber ich glaube, daran wird man vor allem denken. Und auch, dass es wahrscheinlich wirklich die spannendste WM aller Zeiten war. Denn dass du 4 Top-Favoriten hattest, die so nah beieinander lagen, das gab's, glaube ich, so auch noch nicht.
War das jenes Viertelfinalwochenende, wo alle Europäer gewonnen haben, Jan, oder? Das ist das, woran wir uns erinnern. Ja.
War einer meiner zahlreichen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig getippt habe bei dieser WM.
Ja, Argentinien hat es ja auch ganz weit oben.
Genau, ich habe gesagt, Argentinien ist für mich der sicherste Halbfinalist vor dem Turnier. Habe ich dann aber auch revidiert nach dem Auftaktspiel gegen England. Ist jetzt am Ende doch so gekommen, aber ansonsten lag ich mit meinen Tipps wirklich seltenst richtig.
Nun, also, das war's wie WM 2023 und wir schauen nach vorne und erstmal hat heute Morgen Eddie Jones seinen Rücktritt bei der australischen Nationalmannschaft erklärt. Der Verbandspräsident hat dann auch gesagt, wir müssen da alle in den Spiegel schauen. Das war nix. Wie geht's weiter in Australien?
Ja, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Weil Australien steht vielleicht vor den wichtigsten 4 Jahren seiner Rugby-Geschichte. Ich meine, wir reden hier von einer stolzen Nation, die selbst 2-mal Weltmeister war, aber diese goldenen Zeiten, die sind lange
vorbei, ja.
Es steht in 2 Jahren eine British and Irish Lions Tour nach Australien an. Die wird das große Highlight auf dem Weg zur Heim-WM 2027. Und bis dahin musst du es schaffen, eine weltmeistertaugliche Mannschaft da stehen zu haben. Also stell dir mal vor, also wenn das jetzt so weitergeht, dann läuft Australien ja Gefahr, nochmal in der Gruppenphase auszuscheiden. Also wenn die wieder als dritte Mannschaft irgendwie sowas wie Fiji oder Schottland oder weiß der Geier was dazu kriegen, dann scheiden die im Zweifel halt wieder aus. Was muss passieren? Gute Frage. Also Eddie Jones, die Installation war ja schon sehr, sehr überraschend. Wir hatten damals, als er geholt wurde, mit Sean Maloney, einer australischen TV-Legende sozusagen, gesprochen, der gesagt hat, eigentlich hat niemand mit einem Trainerwechsel gerechnet, aber dann wurde Eddie Jones halt frei, weil er bei England entlassen wurde und dann dachte der Verband, gut, Eddie Jones wird schon rausreißen, hat er nicht. Er ist einfach nicht der Heilsbringer, vielleicht weiß jetzt auch dann doch mal der Letzte in der Rugby-Welt, dass Eddie Jones überhyped ist, in meinen Augen. Klar, der hat tolle Erfolge vorzuweisen, aber er ist kein Heilsbringer. Sie brauchen den richtigen Mann. Wer das ist, weiß ich nicht. Sie brauchen Geduld, Kontinuität und müssen irgendwie schauen, dass sie aus ihrem Talentepool, der zwar groß ist, aber natürlich auch angekratzt, weil in Australien Rugby League und Australian Rules Football vielleicht sogar noch einen Ticken größer ist, aber da müssen sie es irgendwie schaffen, eine weltmeisterschaftstaugliche Mannschaft draus zu basteln.
Australien muss vor allem erstmal schauen, dass sie in die Top 8 der Welt zurückkehren, weil die Auslosung setzt ja beim Rugby nicht automatisch den Gastgeber in Top 1 wie bei anderen Sportarten, sondern da gehen wir streng nach Weltrangliste und in der Weltrangliste ist Australien im Augenblick auf Platz 9. Das heißt, wenn das so bleiben würde, haben sie auf jeden Fall 2 Hammerlose in der Gruppe.
Ja, Moment. Diese Frage, Nicola, darfst du schon an Simon Jung weiterleiten? Denn der Simon ist spät aber doch dazugekommen. Servus, Simon.
Servus, sorry für die Verspätung.
Kein Problem.
Wir waren gerade bei Australien, Simon, und stellten fest, sie sind gerade 9. in der Weltrangliste. Das heißt, sie müssen sich wieder hocharbeiten, damit es nicht ganz so ein Desaster wird bei der Auslosung. Hast du Hoffnung, dass Australien sich innerhalb der nächsten 4 Jahre eben in diese Top 8 wieder zurückmausern kann? Und wenn ja, wer fliegt da raus?
Also ja, habe ich. Einige Sachen noch anzumerken. Es ist tatsächlich beim kommenden World Cup, weil es auf 24 Teams erweitert wird und auch Gruppendritte weiterkommen, tatsächlich gar nicht so dramatisch, wenn du da Erster bist. Also Australien hat noch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin aber auch voll bei Jan, dass sie die British and Irish Lions Tour sehr ernst nehmen sollen. Und wie kommen sie dahin? Tatsächlich muss da die Sportpolitik in Australien ran. Und ich glaube, vor allem, weil diese WM jetzt in Frankreich so erfolgreich war, ist das denen auch wichtig und ein Anliegen, dass das wird. Und das heißt, genau die Verbände, die gerade stärker sind, wie Aussie Rules und Rugby League, die werden ein bisschen auch damit klarkommen können, dass Rugby Union mehr gepusht wird. Das muss so sein in den Medien, das muss so sein in der Sportpolitik, dass Rugby Union wieder an Aufmerksamkeit dazu gewinnt. Eddie Jones, ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von ihm immer gewesen. Ich finde es sehr schade, dass er aufgehört hat. Ich habe allerdings auch einen Podcast mit ihm gehört, der tatsächlich erst vor wenigen Tagen aufgenommen wurde. Da war er noch Australien-Coach und hat aber auch sowas gesagt in die Richtung, ja, so eine Probezeit, wie das jetzt ja war, quasi dieser World Cup und die Vorbereitungszeit, das geht in beide Richtungen. Und er hat ganz klar gesagt, wenn von australischer Seite nicht bestimmte Versprechen gehalten werden, was Finanzierung, Budget und auch seine eigene Machthoheit angeht, dann wird er auch nicht bleiben können. Und das ist das Einzige, wie ich mir erkläre, dass er jetzt aufgehört hat, ist, dass sie halt einfach ihm aktuell nicht das bieten konnten, was er sagt, was er braucht, um diese Mannschaft wieder nach vorne zu bringen. Da muss jetzt was passieren. Die haben jetzt gemerkt, okay, wir haben den Coach, den wir wollten, verloren. Die werden sicher einen Top-Coach jetzt wiederholen. Das müssen sie. Und dann muss der wirklich alle Mittel in die Hand gegeben bekommen, um Australien auf diese wichtigen zwei Veranstaltungen, die Lions Tour und die WM, wirklich vorzubereiten.
Ja, aber das wird schwierig, weil Manu hat immer davon berichtet, dass der Verband in totaler finanzieller Schieflage ist. Von daher bin ich mal gespannt, ob irgendein Coach da alles in die Hand gedrückt bekommt. Wenn nichts da ist, dann wird das schwierig.
Ja, die WM in Australien, übrigens für die, die anfangen wollen zu planen, also die meisten Spielorte bis auf drei sind in einem Bereich zwischen Brisbane und Melbourne, drei in Sydney, zwei in Melbourne und dann haben wir noch Adelaide, Perth und Townsville. Apropos British and Irish Lions Tour, Ron Gatland, Simon hat gesagt, er steht als Head Coach jetzt nicht mehr zur Verfügung, es ist Zeit, dass andere das machen und hat selber Andy Farrell als Namen reingeworfen. Passt das für dich oder gibt's da andere Namen?
Absolut, das wäre die logische Schlussfolgerung. Er ist der Coach des Jahres dieses Jahr. Er hat mit den British and Irish Lions bereits die Touren 2013 und 2017 mitgemacht, wo sie erfolgreich waren, wo sie gegen Neuseeland einen Unentschieden geholt haben, auch in Neuseeland gewonnen haben, das eine Spiel. Und was er mit Irland geschafft hat, muss einfach den Hut ziehen. Und deswegen, ich denke, dass er schon der Top-Kandidat dafür wäre.
Ja, und auch die Verbindung, finde ich, passt. Das ist ein Engländer, der Irland trainiert und da werden ja dann eben noch dazu Schottland und Wales verbunden. Deswegen bringt er da für mich schon sehr viel mit, was ihn zu einem Lions-Coach macht.
Also, das, der Ausblick in die etwas weitere Zukunft, in die nächst etwas nähere Zukunft geschaut, für die, die wissen wollen, wann es mit den Six Nations weitergeht, dann das Ganze ab dem Wochenende 2., 3. Februar und bis zum 16. März. Da werden wir uns wieder hier intensiv mit Rugby beschäftigen. Wobei ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat noch irgendwas, war es in Hongkong? Das ist auch die Tage, oder Jan?
Ja, ich habe die Daten jetzt gar nicht im Blick, aber es ist im November auf jeden Fall. Deutschland wird 2 Spiele in Hongkong spielen. Und dann ja im kommenden Februar gegen Georgien Heimspiel in Dessau, also wirklich gegen WM-Teilnehmer. Da sind jetzt seit einer guten Woche, glaube ich, die Tickets auch freigeschaltet. Also da wird es ein bisschen was geben, ja.
Also wer live Rugby erleben möchte, ohne in die Home Nation zu fahren oder Frankreich oder Italien, der kann das dann in Dessau tun. So, Jens, wann buchst du dein Ticket für Dessau?
Dessau fehlt mir noch. Und warum? In meiner Karte in Deutschland, weil Wetten, das nie in Dessau stattgefunden hat. Ich bin,
jetzt nicht verstehen.
Ich weiß auch nicht, warum. Böblingen ist dreimal an die Reihe gekommen. Das hatte andere Gründe. Die haben immer eine Halle gehabt, die frei war. Aber Dessau muss ich erst kennenlernen und ich werde es über Rugby kennenlernen. Keine Frage. Ich werde gleich mal nachschauen, wo es die Tickets gibt. Danke Jan, danke Simon on short notice, danke Nicola, wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit der National Basketball Association und Sepp Dumitru.
Hallo, hier ist Fabian Ambischen und Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 634 mit der National Basketball Association und mit Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Sepp, ich bin ja nur ein peripherer Beobachter der NBA. Du bist viel tiefer drinnen. Gab es in der Karriere von James Harden irgendeinen Zeitpunkt, wo der gute James mit sich und mit der Welt zu 100% zufrieden war?
Ja, mehrfach. OKC, als er mit Russell Westbrook und Kevin Durant zusammengespielt hat, Finals erreicht damals gegen die Miami Heat, aber damals noch lange nicht der Superstar, den wir heute kennen. In Houston dann an der Seite von Daryl Morey das System, der, glaube ich, auch Veränderer des Basketballs so ein bisschen, weil diese analytische Bewegung, alles auf Dreier, Effizienz und so weiter, das ist ja hauptsächlich in Houston damals wegen James Harden und Daryl Morey, dieser Kombination zwischen dem Spieler und General Manager passiert. Und das war die die perfekte Ehe zwischen einem Spieler und dann der Franchise / dem Manager, der das alles zusammenstellt. Und dann waren sie ziemlich nah dran, die Golden State Warriors zu entthronen.
du erinnerst dich sicher, Spiel 7, Chris Paul verletzt sich am Oberschenkel, Houstons Backstein-Festival von der Dreierlinie und die Warriors gewinnen das Ding, gewinnen die NBA Finals und Houston schafft es nie wieder. Weder mit Russell Westbrook, dann James Harden alleine und dann kamen eben diese ganzen Trade-Forderungen nach Brooklyn. Da war er dann nicht happy, weil er zu viel alleine tragen musste. Dann nach Philadelphia, da war er dann auch nicht happy, weil er ja angeblich nicht bezahlt wurde, so wie man ihm das versprochen hat. Und dann eben der Riss mit Daryl Morey und ab da ja auch wohl dokumentiert, wie unhappy er war. Und ich glaube, das war so die Hochwassermarke der Unzufriedenheit von James Harden mit eben seinem guten Kumpel. 10 Jahre lang waren sie an der Hüfte verbunden, wie siamesische Zwillinge mehr oder weniger. Und als da der Riss kam, war es ohnehin vorbei. Jetzt ist natürlich gut für beide Seiten, glaube ich, dass der Trade recht früh in der Saison kam und dass wir dieses ganze Theater, das wir ja so oft schon erlebt haben bei James Harden, nur ein paar Wochen während der Offseason, Preseason so ein bisschen verfolgen konnten und dass sich das eben nicht in die Saison zieht, denn das ist zu viel Lärm, zu viel Stänkerei. Er hatte sich, und ich zitiere, überlegt, wie er das den 76ers so unangenehm wie möglich machen kann, diese ganze Sache. Und dass sie eben diesen Trade jetzt gefunden haben und ihn zu den LA Clippers zurück nach Hause geschickt haben, ist, glaube ich, wie gesagt, die beste Lösung für alle Parteien.
Wenn man sich das da durchliest, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, vielleicht sogar noch Russell Westbrook, da hätte man vor 5, 6, 8 Jahren gesagt, Wahnsinn, unschlagbar. Was sagt man im Jahr 2023? Sind das Spieler, die nach wie vor diesen Superstar-Status tatsächlich haben, oder ist dieser Superstar-Status damals wohl erworben gewesen, aber jetzt aufgrund der aktuellen Leistungsstärke nicht mehr gerechtfertigt?
Ja, sind schon noch Superstars, aber eben ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Also sind lange nicht mehr die Jungs Mitte, Ende 20. Wir alle wissen, dass das so das Leistungsmaximum eines Profisportlers meistens so in dem Zeitfenster kommt, zwischen wahrscheinlich 26, 28 bis vielleicht 32, wenn physische Fähigkeiten und eben die mentale Fortitüde, das Spielverstehen und so weiter, das alles sich paart zur, ja, so zum Maximum. Und diese Jungs sind eben, wie gesagt, Westbrook ist 35, PG und ich glaube Kawhi 32, Paul George 33, James Harden auch Mitte 30, so ist das natürlich ja, ein bisschen ein alterndes Superstar-Team. Nichtsdestotrotz glaubt man auch den Wettquoten in Las Vegas, einer der großen Titelfavoriten. Und das wären sie auch ohne James Harden gewesen. Jetzt haben sie einige ihrer Flügelverteidiger verloren und haben sich mit James Harden eine ganz andere Option als Playmaker und als Vorbereiter und als Initiator geholt. Und jemand, der auch helfen kann. Nicht vergessen, ja, Kawhi Leonard vor allem, aber auch Paul George oft verletzt während der Saison. Die Clippers aufgrund dieser Verletzungsausfälle dann sehr, sehr oft ziemlich weit unten im Playoff-Bracket gestartet. Platz 4, Platz 5, Platz 6, das ist dann schon ein Unterschied, ob du dann häufiger daheim Heimvorteil hast, ob du vielleicht Zweiter, Dritter wirst oder ob du dann immer auswärts ran musst in entscheidenden Partien. Und ich glaube, mit Harden sind die Titelchancen auf jeden Fall ein bisschen gestiegen. Wie gesagt, die Clippers hatten viele vorher schon drin, wenn gesund. Das ist immer so das kleine Sternchen überall bei allen Teams, wenn gesund. Aber das ist schon ein Team, mit dem man rechnen sollte, denn Ty Lue versteht es wie kein Zweiter, die Egos zu einer Einheit zu formen. Das ist klar, dass das nicht James Hardens Team sein wird. Das ist auch klar, dass er eine Rolle dann finden muss zwischen Vorbereiter und Scorer, je nachdem, was dann gefragt wird, Abend für Abend. Aber das ist auch der beste Vorbereiter der Liga gewesen, der Vorsaison. Eine der Schwächen der Los Angeles Clippers, die Stars einzusetzen. Also ich glaube, die finden da schon eine Lösung. Und nicht vergessen, da man kennt sich, man hat schon zusammengespielt, man schätzt sich, also vor allem Westbrook und Harden, sehr, sehr gute Freunde aus OKC-Zeiten noch von vor über 10 Jahren. Ich bin da viel weniger skeptisch als die meisten, die eben, du weißt auch, wie es ist. Ne? Also es ist die Tendenz dann zu sagen, ja, da war jetzt nur Stress, das funktioniert nie, das ist ein Tölpel, der überall nur immer Lärm macht und so weiter. Aber hey, das sind alles 4 California Boys, die ungefähr zur gleichen Zeit in Los Angeles bei verschiedenen Highschools die absoluten Super-Duper-Stars waren. Und viele scheinen vergessen zu haben, dass Brooklyn mit Harden, mit Durant und mit Kyrie Irving, als alle drei gesund waren und als alle drei gespielt haben, das mit Abstand beste Team der Liga war. Nur kurz, nicht mal eine halbe Saison, ja, das waren vielleicht 20 Partien, aber das war eine absolute Lawine, die da über die Liga hinweggefegt ist. Und das versuchen die LA Clippers jetzt eben auch zu replizieren.
So, wenn wir in derselben Stadt bleiben und gar nicht mal weit weggehen zu den Lakers, die so-so in die Saison gestartet sind oder nicht so-so, wer hätte denn im Moment die Nase vorne aus deiner Sicht in Los Angeles?
Wow, ja gut, letzte Nacht schon mal ein grandioses Battle of LA. Die Lakers endlich nach vielen, vielen, vielen Versuchen mal wieder gewonnen. Ja, das war in den letzten Jahren ganz selten der Fall. Die Clippers hatten die Nummer der Lakers, wie die Amis so schön sagen, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Duell jetzt. Und die Lakers mit 3-2 in die Saison gestartet, sagen wir mal solide. Gestern natürlich ein grandioser Sieg, LeBron James in Topform, Anthony Davis super gespielt. Also wenn die beiden gesund sind, wenn die beiden liefern, dann sind die Lakers natürlich nach wie vor ein Team, mit dem zu rechnen ist. Das hat man auch in der Vorsaison gesehen. Ja, am Champ gescheitert, Jokic und die Nuggets zu viel, aber die Lakers sicherlich besser aufgestellt als in der Vorsaison. Mal gucken, was mit so Leuten wie D'Angelo Russell etc. passiert. Vielleicht ein Auge werfen auf jemanden wie Malcolm Brogdon, der bei Clutch Sports unterschrieben hat. Diese Woche Clutch Sports ist die berühmte Agentur von LeBron James Jugendfreund und meistens ist es so, dass die Lakers fast ausschließlich Clutch Sports Spieler dann auch tatsächlich verpflichten. Also vielleicht bahnt sich dann irgendwann ein Trade an zur Richtung Trade Deadline, denn Malcolm Brogdon bei den Trailblazers, das ist Perlen vor die Säue so ein bisschen. Der wird da sicherlich um nichts mitspielen und ist ein Spieler, der ein Meisterschaftsrennen mitentscheiden könnte, vor allem bei den Lakers. Aber super, beide Teams sind auf jeden Fall glaube ich, Teil der, sagen wir mal, Top 5 in der Western Conference. Und Fans können sich, glaube ich, auf eine gute, bis wenn alles super zusammenpasst, sogar sehr gute Saison bei den Lakers und den Clippers einstellen.
Clutch Sports, also wenn mich jemand aus LA anruft, dann gehe ich ran.
Genau, vielleicht, dann bist du bald
ein Laker. Ja, bin ich bald ein Laker. So, wenn wir noch ganz kurz im Westen bleiben wollen, die San Antonio Spurs haben einen Rekord von 2-2. Im Moment, Preseason ist nicht the real thing. Das erste Spiel haben die Spurs eben verloren zu Hause. Ich glaube, was zu Hause? Ich bin mir gar nicht sicher. Gegen Dallas. Ja, Dallas 4-0, was ich immer gerne sehe. Ja, auch wenn ich nie erst dran glaube, dass sie um die Meisterschaft mitspielen, wenn es wirklich soweit ist. Aber wie hat dir Victor Wembanyama bislang gefallen in diesen vier Partien?
Ausgezeichnet. Also ich finde ihn grandios. Das ist jetzt sicherlich nicht alles perfekt. Ja, das ist ein Rookie. Effizienz ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, er hat 19 Ballverluste bisher in vier Partien. Weiß noch nicht genau, welche Entscheidungen er wie schnell treffen muss. Aber die Art und Weise, wie er phasenweise dominiert, die Art und Weise, wie er sich auch von Rückschlägen zurückkämpft, ja, gegen Dallas zum Beispiel in Spiel 1 Foul Trouble, trotzdem zurückgekommen und dann im Schlussviertel ja die Spurs fast noch im Alleingang rangebracht. Dann gegen Phoenix im ersten Spiel gegen Kevin Durant, ein großes Vorbild. Auch im Schlussviertel 9 Punkte, glaube ich, 4 von 5 aus dem Feld. Insgesamt 18 und 8 mit 4 Blocks. Und auch so dieser Bock, es zu zeigen. Ja, erinnere mich so ein bisschen an Kobe, der damals Michael Jordan herausgefordert hat. Also hier direkt gegen Kevin Durant den Drive und dann den Dunk und dass man sich da so gegenseitig, dass er sich nicht versteckt. Also das ist schon auf einem ganz anderen Niveau. Ich habe eine Story über ihn gerade geschrieben und einige der Sachen, die seine Zeitgenossen, absolute Superstars, ja, wie ein Giannis, wie ein LeBron James, was die alles über ihn sagen, das kommt schon nicht von ungefähr. Und ein Außerirdischer, Giannis hat gemeint, im Jahr 2045 sieht vielleicht jeder Basketballer so aus, ist natürlich unfassbar, sowas aufs Parkett zu bringen mit 2,25 Meter. Und ich glaube auch diese Sorgen, dass irgendwie nur von Verletzungen irgendwie heimgesucht werden wird in seiner Karriere und dass er da nichts reißt. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, denn nicht vergessen, er spielt in San Antonio, er spielt unter Greg Popovich und da wird man ihn ganz, ganz langsam nur heranführen. Ich glaube, er hat erst einmal über 30 Minuten überhaupt gesehen und das war in einem Overtime-Game gegen die Houston Rockets. Also man bringt ihn langsam heran. Das ist auch nicht einer, der jetzt völlig unbeschrieben in die NBA kam. Der trainiert seit Jahren wie Profis, hat gegen Profis gespielt. Den ganzen Hype, da hat er sich schon längst dran gewöhnt. Popovic hat gemeint, er würde ihm gerne irgendwelche Tipps geben, aber da weiß er gar nicht, was er ihm sagen soll, denn der weiß eh schon Bescheid, wie er mit diesem ganzen Theater umgehen soll. Also das ist schon durch und durch ein absoluter Star jetzt schon. Und sobald er mal gelernt hat, wo sind seine Stärken, wo sind seine Spots auf dem Parkett, ja, bewegt sich immer noch so ein bisschen von einer Seite zur anderen und macht mal hier und dann nimmt er mal da einen Dreier und dann mal hier einen Turnaround-Jumper und das ist noch kein System, liegt aber auch an San Antonio selbst. Das Team ist noch viel zu jung, viel zu schlecht und ausgewogen zusammengestellt. Da passt noch lange nicht alles zusammen, aber sobald er das mal gecheckt hat und ein bisschen Erfahrung sammelt, das wird ein absolutes Monster und ich glaube, wie Kevin Durant gesagt hat, die Liga wird in Schwierigkeiten sein.
Tja, die Frage ist, wollen wir eine NBA sehen, wo wir wirklich alles ausschauen wie Wemby? Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt habe ich vorhin mit Michael Körner erstaunt festgestellt, dass Ludwigsburg in Ulm mit 29 gewonnen hat, aber was soll man da noch sagen? Die Celtics gewinnen mit 51 gegen die Pacers, weil Sepp, die Celtics so gut sind, weil die Pacers so schlecht sind. Eine furchtbare Kombination aus beiden. Why?
Nö, die Celtics sind Elite. Also letztes Jahr schon eines der Top-Teams und in diesem Jahr noch besser, glaube ich. Verstärkungen absolut perfekt, gerade mit Jrue Holiday und mit Kristaps Porzingis, die anderen, alle wichtigen Leute, sage ich mal, behalten, also gerade Tatum und Brown. Kontinuität, Coaching, Rollenverteilung, da passt einfach alles zusammen und die Celtics sind im Gegensatz zu Wembanyama schon jetzt ein absolutes Problem, denn da weiß man ganz genau, was man tut und ja, Indiana im Best-Case-Szenario, ein Mittelklasse-Team, also das ist jetzt nicht das Metronom, um zu zeigen, wie gut ist Boston, aber das ist schon, also 4-0, perfekter Start, einzige ungeschlagene Team im Osten und das könnte noch eine Weile so weitergehen. Die Celtics sind legit, wie die Amis sagen.
Tja, was erstaunlich ist, weil die in derselben Stadt zu Hause sind wie Heiko Ulderb und nachdem Heiko, ja nur deswegen, weil man nachdem Heiko in Toronto vorbeigeschaut hat, das war vor Beginn der Saison, wo er mit Jakob Pöltl und mit Dennis Schröder eben gesprochen hat, seitdem läuft es nicht mehr. 1-3 oder habe ich da irgendwas übersehen, waren die Gegner wirklich unangenehm gleich zu Beginn? Muss man sich Sorgen machen in Toronto? Wie siehst du die Situation bei den Raptors?
Na gut, letzte Nacht ein guter Sieg gegen die Bucks und nimmt man den und den gegen die Timberwolves, dann sind es eigentlich schon zwei zwei richtig solide Siege. Dennis mit 24 und 11 letzte Nacht. Toronto hat vor allem offensiv ein Problem, da fehlt es einfach an Shooting. Das ist alles schon sehr, sehr morastig so. Da tut es schon manchmal weh beim Zuschauen, wie sie versuchen, sich da irgendwelche Würfe zu kreieren. Und ich denke auch, dass auch da irgendwas noch passieren muss am Kader. Dennis haben sie unter anderem geholt, weil er es natürlich versteht, Lücken zu reißen. Aber du kannst auch als pfeilschneller Point Guard, vielleicht einer der schnellsten Ligaweit, kannst du nur so viel bewegen, wenn die anderen Jungs kein Spacing haben, wenn das Ding auf dem Parkett so aussieht. Und das Verhältnis zwischen Dennis und dem Coach war auch mit einer der Hauptgründe, aber wie gesagt, der Coach kann jetzt da nicht die Würfe nehmen für Scottie Barnes und Pascal Siakams und OG Anunobis dieser Welt. Also das ist, wie gesagt, Toronto, selbst im Best-Case-Szenario ist das vielleicht ein Play-In-Team, viel mehr geht da nicht. Aber spielt ja keine Rolle. Also Dennis kann ja trotzdem abliefern und tut es bisher eigentlich ziemlich gut. Also 9 Assists pro Partie, Career High, auch als Scorer beigetragen mehrfach. Und ja, wie gesagt, vielleicht sollte man nicht unbedingt gegen Teams wie die Trailblazers verlieren. Chicago muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wenn man eine Rolle spielen will, wenn man vielleicht sogar die Playoffs erreichen will, das ist natürlich das Ziel. Aber wie gesagt, ich erwarte auch da, dass sich noch was tut am Kader. Typen wie Siakam, vielleicht sogar Anunobi, das sind jetzt nicht mehr die langfristigen Lösungen. Da geht es um Scottie Barnes und Dennis soll da helfen. Wer weiß, vielleicht, wenn Dennis so weiterspielt, kommt auch ein Veteranenteam oder ein Contender um die Ecke zur Deadline und will für Dennis traden, ob jetzt in dieser Saison oder vielleicht im Sommer. Muss man mal schauen. Aber 2-Jahres-Deal, das ist ja eigentlich auch finanziell dann so aufgestellt, dass die Toronto Raptors Optionen haben. Das ist, wie gesagt, Long-Term-Play und diese Raptors, die werden nicht lange so in dieser Form zusammenbleiben.
Jetzt abschließend ein bisschen abseits davon, aber wenn es sogar mir ein Begriff ist, dann ist es dir natürlich noch viel mehr ein Begriff. Es ist vor ein paar Tagen jemand gestorben, der eine unglaubliche Rolle im amerikanischen Basketball gespielt hat, im College-Basketball, nämlich Bob Knight, den ich natürlich in erster Linie mit Indiana in Verbindung bringe, der auch bei Texas Tech da gecoacht hat, der aus irgendwelchen Gründen, erinnere ich mich, dass er mal einen Stuhl aufs Parkett geworfen hätte, glaube ich. Ich glaube, das war's. Dann kann auch sein, dass er mal jemanden gewürgt hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also für mich, wenn ich im großen Lexikon nach alten weißen Männern Ausschauen halten würde, dann entdecke ich entweder mein eigenes Bild oder das von Bobby Knight. Aber welche Bedeutung hat denn Bob Knight für den Basketball gehabt in den USA?
Ja, ist einer der, ich glaube, der viert erfolgreichste nach Coach K und Jim Boeheim und Roy Williams, ne, von North Carolina, ist der viert erfolgreichste oder der Mann mit den viertmeisten Siegen in der Division One. Und hat natürlich dazu beigetragen, dass viele Spieler den Weg in die NBA gefunden haben, hat in seinen Jahren, ich glaube seit 62 oder so, bis also 40 Jahre, 45 Jahre hat er gecoacht, Championship gewonnen in der NCAA als Spieler, dreimal als Head Coach. Also wie gesagt, seine Zeit ist liegt schon ein bisschen zurück, 70er, 80er so, das waren seine besten Jahre, am meisten bekannt natürlich für die Stuhlwerfgeschichte und war ein Hitzkopf, aber hat natürlich die NCAA und den Basketball in den USA geprägt, lange, lange Jahre. Wie gesagt, aus einer anderen Zeit, ein Dinosaurier. Ich glaube, Hall of Famer sogar, ne? Irgendwann in den 90ern dürfte auch aufgenommen worden sein. Also das sagt eigentlich schon alles über sein Standing. Für mich auch tatsächlich die Stuhlwerfgeschichte und auch die Werbung, die er damals aufgenommen hat. Ich weiß nicht wofür, aber da wirft dann Stuhl oder irgendjemand wirft einen Stuhl und er kommt rein und sagt dann, nee, so wirft man nicht einen Stuhl hier, so wirft man einen Stuhl und dann macht, this is not how you throw a chair, und dann macht er selber vor. Also das ist natürlich schon, das sind so die Szenen für die Ewigkeit, ja. Da erinnere ich mich dran, aber das ist natürlich auch jemand, das war jetzt nicht nur irgendwie so ein Gimmick oder ein Meme, sondern der hat auch was auf dem Kasten gehabt, also der Mann wusste, wie man coacht.
Ja, Dinosaurier, ich meine, Coach K ist ja auch ein Dinosaurier.
Ja, aber diese ganzen, ne, Boeheim, ja. Coach K, Roy Williams, Bob ja, Knight. Ja. Andere Zeit.
Aber wenn du das hättest aussuchen können, Sepp, wärst du lieber von Coach K, von Jim Boeheim oder von Bobby Knight trainiert worden? Bei Boeheim ist irgendwie so eher der nette ältere Mann, hatte ich so einen
ja,
Eindruck.
Ja, ich glaube Coach K ist schon.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, ja, es ist schon so, das ragt nochmal ein Stückchen heraus, auch weil er eben auf einem anderen Niveau. Ne, es gab ja viele, die in der NCAA dann auf ihre Art und Weise so ein Königreich aufgebaut haben, mehr oder weniger, und dann, sobald man sie aus diesem Mikrokosmos rausgenommen hat, sind die komplett baden gegangen, ja, Rick Pitino zum Beispiel oder irgendwelche anderen, die es auch in der NBA probiert haben. Coach K konnte das, glaube ich, unabhängig davon, mit welchem Spielertypen, unabhängig davon, ob es jetzt NBA-Spieler waren, junge Leute etc., also das ist, glaube ich, schon noch ein anderes Niveau, aber wie gesagt, das ist nicht, um irgendwas wegzunehmen von den Errungenschaften von Bob Knight und allen anderen. Großartige Karriere.
Absolut not. Das war Septometer zur NBA. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns dann mit Tennis raus.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 634 geht in die letzte Runde mit Tennis und der Nord-Süd-Gipfel ist wieder vereint, denn Paul Häuser ist zum einen am Start vom Sky. Servus Paul, hat gerade die Kamera angemacht. Ich sehe die Finger von Paul, er ist bestens rasiert. Servus Pauli.
Ich sehe Klaus, ich sehe euch und wir sind hochmotiviert.
Ja, absolut. Und apropos Klaus Bellstedt in Bremen ist uns zugeschaltet. Servus Klaus.
Servus.
Wir haben unfassbar lange Nächte erlebt, Paul, die letzten Tage in Paris-Bercy. Da war dieses Match von Dominic Thiem, das um 2.22 Uhr zu Ende gegangen ist. Dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Jannik Sinner und Mackenzie McDonald sind erst nach Mitternacht überhaupt auf den Court gekommen, haben dann auch drei Sätze gespielt. Es ist das letzte Masters 1000 Ende des Jahres. Die Stimmung ist prächtig. Es sind 15.000 Menschen da drinnen. Für Daniil Medvedev sogar zu prächtig. Aber irgendwas liegt da im Argen, Paul. Wie siehst du die Geschichte gerade? Weil 2.30 Uhr in der Früh ist keine Zeit, wo man noch ein Tennisspiel anschauen möchte.
Also, da liegt was gewaltig im Argen. Und es passt irgendwie auch ganz gut ins Bild, wenn wir auf das Tennisjahr schauen. Also, das
dass wir dieses Thema auch immer wieder bekommen. Wir hatten das doch in Madrid, wir hatten es bei zig anderen Turnieren. Acapulco war doch mal so ein Irrsinn, auch mit Zverev und Brooksby vor einem Jahr, als Zverev dann am nächsten Tag so ausgerastet ist mit dem Schiedsrichterstuhl und wo er um 5 Uhr fertig wurde. Jetzt, ey, für Dominic Thiem und Wawrinka höchst unglücklich. Jetzt hatte zumindest Thiem einen Tag Pause, aber das ist so ein Nachteil. Und Sinner muss heute das 4. Match spielen auf dem Center Court wieder. Ja, Freunde, also wir saßen da bei Sky. Wir haben immer so einen Call auch eine Woche bevor so ein Turnier losgeht und haben gesagt, die werden Probleme bekommen. Also und wenn wir das schon sehen, ganz entspannt von zu Hause, dass wir sagen, 4 Matches bis zur Night Session, wenn da ein Andy Murray spielt, wenn da so ein Match ist wie Zverev gegen Hugo Humbert. Jetzt hattest du gestern natürlich auch noch Dimitrov gegen Medvedev, der fast ein Knaller war. Also das sind großartige Matches, das Turnier überhaupt von der Stimmung. Die französischen Fans, ich liebe sie. Es ist wirklich, wie sage ich immer, salty. Es ist schön, es ist gut. Es ist auf jeden Fall brisant, aber du musst runtergehen auf 3 Matches in der Tagsession, dann kannst du auch um 19.30 Uhr loslegen. Und generell finde ich das ganz schwierig, dass du dann nicht mehr die Option hast, auch wenn sowas passiert, ein Match auf den Court Nummer 1 zu verlegen, weil das wahrscheinlich dann von den Ticketverkäufen auch nicht geht. Also die Zuschauer da draußen zu sehen, die dann warten, dass sie um 22 Uhr rein dürfen, überhaupt erstmal auf die Anlage dürfen, weil sie ja die Night Session haben und gleichzeitig, also die stehen da, wie bestellt und nicht abgeholt, 3 Stunden lang, weil es wäre, Hugo Humbert noch weitergeht und es war ja am Montag auch so. Also es ist ein Unding. Ich finde das auch total peinlich, muss ich sagen. Also peinlich Klaus, für die Planer. Ja.
Klaus, chime gleich in, Klaus. Du nickst, ja. Nickst wissend.
Ach ja, es ist alles, ich hätte fast gesagt, eine mittlere Katastrophe, aber ist es irgendwie schon. Und also Paul, du bist ja unmittelbar davon auch betroffen. Wenn wir jetzt auch mal die andere Seite anschauen, du hast eben schon die Zuschauer angesprochen, die da draußen aushauen müssen, aber auch wir Dienstleister, wir Medienberichterstatter sind davon auch betroffen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau sein, weil wir ja dann doch darüber berichten dürfen. Aber nein, es hat auch für uns Auswirkungen da bis in die frühen Morgenstunden auszuharren, zu arbeiten. Für viele geht dann die Arbeit ja auch erst los. Für die schreibenden Kollegen. Also es ist auf jeden Fall was im Argen. Und zwar lasst uns ruhig das größere, das Bigger Picture sozusagen anschauen und auch ruhig nach Cancun gucken. Also es kommt da irgendwas auf die ATP und auch auf die WTA zu. Die müssen sich bewegen. Ich habe gerade nochmal den Tweet, den letzten von Kaspar Rüth gesehen, der gesagt hat, das kann doch alles gar nicht sein. Herzlichen Glückwunsch ATP. Sinner da 14 Stunden nach dem letzten Ende muss er wieder auf den Platz. Einer der Gesichter des Tennis, das darf man nicht vergessen, wie die verheizt werden, gerade die Leute, das ist unfassbar und da muss was passieren. Nicht nur bei der ATP, siehe Paris, sondern auch bei der WTA. Guckt euch das an, dieses wunderbare Turnier, diese super Location, eigentlich Cancun, bei an der Karibikküste, Karibikküste, Mexiko, wie toll könnte das sein? Sabalenka sagt, sie ist da sich überhaupt nicht sicher auf diesem Platz, was sie da für ein Gerüst hingestellt haben. Dann kommt dazu, guckt euch die Audience da an, da ist keine Seele, da waren glaube ich gestern 10 handverlesene Leute bei dem Doppelspiel von Pegula und Goff, also und man hört ja von einer Rebellion der Spielerinnen in Bezug auf die WTA, also irgendwas ist läuft gerade völlig schief im Welttennis und hauptverantwortlich für mich sind die beiden Weltverbände ATP und WTA. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es muss was passieren.
Also bei
und auch Veranstalter.
Ja, noch ganz kurz. Klar, auch Veranstalter. Ja, also ich sehe also die WTA sehe ich da viel mehr in der Bringschuld, also verantwortlich dafür als die ATP. Und natürlich auch diese Geschichte, dass jetzt in der Woche nach Cancun in Sevilla, of all places, dass die wieder diesen Kontinentalwechsel machen. Im letzten Jahr dachtest du dir, okay, Fort Worth und dann nach, ich glaube es war in Manchester oder war es in Glasgow, jedenfalls auf den britischen Inseln. Schlimm genug, aber das werden sie hoffentlich nochmal machen. Nein, sie haben es nicht nur nicht sie haben es nicht nur ein zweites Mal gemacht, sie haben es noch schlimmer gemacht. Cancun, Sevilla und Goff und Pegula spielen gar nicht für die USA. Es ist, also ich sehe die WTA da viel mehr schuldigen als die ATP, weil ich nicht weiß, wie die ATP jetzt hier einschreiten könnte in Paris-Bercy. Ja? Also was soll die ATP sagen? Es gibt ja auch die, und das hat Herwig Stracke in Wien auch gesagt, ja, wo er auch gesagt hat, naja, also er sagt, es gibt das Problem, die Gefahr ist eine Zweiklassengesellschaft. Die einen spielen im Zelt am Heumarkt wie Tommy Paul und die anderen spielen in der Stadthalle vor 9000 Leuten, geile Atmosphäre, wunderbar. Und da meint dem Herwig Stracker, das Problem haben im Grunde genommen alle Hallenturniere, auch Paris-Bercy, dass es eben keinen zweiten gescheiten Hallenplatz gibt und die einzige Ausnahme wäre Rotterdam. Und das kann man nicht. Und das einzige Gute, wenn ich jetzt meinen Monolog beenden darf, das einzige Gute, Klaus, ist, finde ich, du hörst jetzt plötzlich aus Cancun von Leuten, wo du das ganze Jahr nichts gehört hast, dass die sich endlich mal positionieren. Dass Iga Świątek sagt, nein, ich bin überhaupt nicht dafür, dass es mehr Mandatory-Turniere gibt. Und das finde ich dann zum Beispiel schon mal angenehm. Ne? Ja, Rybakina, genau. Also zwei,
ja, eher leise ist aber jetzt auch irgendwie.
Mh. Ja, das immerhin. Dennoch, wenn wir auf das Sportliche schauen, Paul, du hast es angesprochen, unglaubliche Partien, also Medvedev gegen Dimitrov, grandios, dann hat es ja diesen einen Tag gegeben, ich glaube, es war der Montag, wo Andy Murray gegen Demenauer schon gewonnen hatte, dann noch verloren hat, wo Gasquet gegen Tommy Paul eigentlich schon gewonnen hat, noch verloren hat, wo Team Matchball abgewehrt hat, gegen Wawrinka noch gewonnen hat. Und da muss ich dann wieder eine Lanze für deinen Lieblingsspieler brechen, Paul, für Alexander Zverev, weil diese Partie gegen Hugo Humbert am Mittwochabend, die kann er auch verlieren. Und es kann ihm niemand einen Vorwurf machen, aber wie sich Zverev da reingekämpft hat, da wäre ich fast vor dem Fernseher aufgestanden und hätte geklatscht, wenn ich nicht schon so alt wäre. Ja, wenn ich nicht schon so alt wäre, weil das muss man wirklich sagen, Respekt Alexander Zverev.
Ja, irgendwie, ich hatte das Gefühl, Humbert muss es schon eigentlich gewinnen.
Weil
der macht ein super Spiel. Der hatte einen klaren Plan, schaut immer wieder rüber zu seinem Coach Jeremy Jardy, der hat auch herrliche Grimassen gezogen, der Jim Jardy. Aber Humbert war der wesentlich aktivere. Also immer wieder waren die Ballwechsel so, dass Zverev da 2-3 Meter hinter der Grundlinie war. Was der da rausholt, wie der sich bewegt, wie er sich verteidigt. Es kamen dann auch immer wieder spektakuläre Passierbälle. Aber ich hatte das Gefühl, Humbert hatte ja auch diesen Break-Vorsprung dann im dritten. Der muss es eigentlich ziehen. Aber die Aufschlagstärke von Zverev hat ihn mal wieder gerettet und diese Resilienz. Ja, beliebtes Wort. Also Wie Zverev da sich nochmal reingekrallt hat in diese Partie, das war schon Champions würdig, das war Champions Mindset auch, weil er natürlich auch, glaube ich, irgendwo weiß, hoppala, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kann auch alles hier schiefgehen mit Blick auf die ATP Finals, denn dann hat die Saison ein ganz mieses Ende. Und dann darfst du halt auch nicht vergessen, also erstmal hat er auf der anderen Seite einen überragenden Gegner, der toll gespielt hat, aber auch das Publikum, also das war ja so ein krasses Auswärtsspiel, Paris-Bercy. Und Zverev bleibt da cool und im Tiebreak liegt er auch zurück. Und
4-2,
Mini-Break kommt nochmal zurück und serviert es so stark. Ja, Hut ab. Also es fehlt was, finde ich. Ein Top-10-Spieler oder sagen wir mal so, ein Top-5-Spieler, der ja im Moment nicht ist, der kriegt das Spiel mehr auf den eigenen Schläger gezogen. Der kann dann auch mehr in der Offensive agieren. Und er hat wirklich Humbert dann manchmal das Feld überlassen. Das war irgendwo auch die Taktik. Der Erfolg gibt ihm am Ende recht. Aber was er grandios macht, ist dieses Kämpfen und immer wieder, also du musst ihn erstmal knacken. Und er hat einen Gegner gehabt, der einen super Tag hatte mit Hugo Humbert und trotzdem hat er es nicht geschafft, weil Zverev so gut in dieser Counterpunch-Position ist. Ja, aber trotzdem, also für die Top 5, da ist gerade eine Lücke. Da fehlt was. Dabei bleibe ich.
Ja, und Klaus heute. Wenn man natürlich jetzt ein paar Minuten, nachdem wir aufnehmen, sehen, spielt er gegen Tsitsipas, der ihm ja eigentlich liegt und Tsitsipas auch nicht gut in Form, aber 3:30, die er gestern gespielt hat, Zverev. Ich glaube, man wird es ihm ansehen. Wie siehst du denn den Sascha? Jetzt auch im Hinblick, ich gehe schon davon aus, dass muss ja viel passieren, dass er nicht nach Turin fährt. Also ich gehe schon davon aus, dass er in Turin ist, dass wir ihn dort auch sehen werden. Ich habe ihn jetzt in Wien gesehen, gegen Rublev, ist auch eine Partie, die er nicht zwingend verlieren muss, die er dann aber verloren hat in 3 Sätzen. Wie siehst du denn, Zverev, aktuell, Klaus?
Ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel noch dazu sagen, weil Paul es wunderbar auf den Punkt gebracht hat in der Analyse von ihm. Also ich stimme total mit Paul überein. Die Widerstandsfähigkeit ist vielleicht das Beste im Moment, die schönste Farbe in seinem Spiel. So sollen wir es mal ausdrücken. Du kriegst ihn nicht bezwungen, selbst wenn du der bessere Spieler bist. Sagen wir mal in der Kategorie Hugo Humbert. Gegen die Top 5, gegen die Top 10 sieht es mit Sicherheit wieder anders aus. Er ist nicht in bester Form, gestern auch nicht. Aber Aufschluss wird dann so ein Spiel heute geben. Also ich sehe es auch wie du, Jens. Das ist eine körperliche Sache und sehe heute Tsitsipas deutlich im Vorteil nach den Strapazen von gestern. Ja, es ist alles gesagt von uns. Ne? Es gibt die Lücke zu den Top 5, sehe ich genauso. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er es schafft. So auch für uns, wenn wir dann da sind, Jens, Paul und Rich, dass ihn da zu sehen, das ist schon mal nochmal super, da auch ein deutscher Starter dabei, das wertet das ganze Ding nochmal auf. Bin super gespannt heute auf das Spiel, freue mich richtig drauf, wie er sich zeigt, ob er das nochmal aufs Parkett kriegt heute. Hab auch so ein bisschen meine Bedenken. Ich finde ihn auch gestern fand ich ihn an vielen Passagen wieder zu passiv, wo du denkst, es könnte jetzt wirklich vollends kippen und dann kommt er doch wieder. Das spricht, hat er ja auch selber gesagt im Interview danach, so die mentale Stärke, das hat er natürlich jetzt auch voll selber für sich drin. Und das macht ihn schon stark und das macht ihn auch, das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal von vielen anderen. Aber ich meine, in den Top 10, mal ausgenommen vielleicht so im Moment von Holger Rune, der jetzt aber auch wieder in die Spur findet, sind sie natürlich alle super mental stark. Und da gibt er sich nicht mit ab, aber beim Rest schon. Und insofern, ja, heute wird ein sehr, sehr spannendes Match, was sehr viel sagt für Turin, aber auch die nächste Zeit und dann auch vielleicht für die neue Saison.
Ein Wort noch, weil Paul dieses Publikum auch. Paul, ich habe schon das Wort vergessen, das du gewählt hast für das Publikum in Paris-Bercy.
Salty, genau. Oder auf Französisch Flambé.
Ja.
Die sind angezündet, ne?
Ja, genau. Und sie waren ein kleines bisschen zu viel angezündet für Daniil Medvedev, der sich dann mal hingesetzt hat, bis der Schiedsrichter ihn A verwarnt hat und dann hat Dimitrov, glaube ich, auch was, ich spreche ja kein Französisch oder ich verstehe nur ein kleines bisschen Französisch, gesagt hat, okay, jetzt reicht, spiel einfach weiter. Und da fand ich es dann bemerkenswert, weil ich dachte, jetzt, das war ja gegen Ende des zweiten Satzes, jetzt hört er auf und bemüht sich einfach nicht, man verliert in zwei Sätzen, gewinnt aber den zweiten Satz im Tiebreak, verliert den dritten im Tiebreak. Ich bin natürlich jetzt in der blöden Position, in der ja auch Klaus ist und in der alle sind, die Medvedev schon mal bei einer Pressekonferenz erlebt haben oder bei mehreren. Also wir lieben alle Medi. Und deshalb habe ich einfach mehr Verständnis für ihn. Und ich weiß aber doch nicht, was ich damit gestern mit seiner Geste dann, wie er rausgehen soll, auch anfangen soll. Ist das noch lässig, Paul? Ist das unnötig? Wie hast du das gesehen?
Ja, der hat schon, also das weiß er selber, der hat einen Fall im Kopf. Ja, so. Und ich fand es ganz spannend, auch so dieser Austausch mit Dimitrov am Ende am Netz. Also ich glaube, der freut sich für Dimitrov, hat einen Blick auf das Ganze. Dimitrov war eigentlich derjenige, der ihn dann auch da rausgeholt hat aus diesem Konflikt mit den Zuschauern. So, unser Kommentator Philipp Langosch hat gesagt, das war eine Ansage von Dimitrov. So weit würde ich nicht gehen. Ich war eher so, das war fast eher Coach Dimitrov, der so gesagt hat, Junge, pass auf, jetzt konzentrier dich einfach wieder aufs Spiel, weil der hat ja wirklich verweigert. Und ja, also Medvedev hat manchmal so Gesten drin, so Momente, wo ich auch Sascha Zverev, der damals diesen Punkt da aufgemacht hat, das ist einer der unfairsten Spieler, wo ich Zverev dann auch wieder verstehen kann. Und das, also sowas zu machen, das war ja dann eigentlich so Effenberg-Light, ne? Anlegen mit dem Publikum, Mittelfinger, klare Signale, ey Leute, ihr könnt mich mal, so. Kann er sich natürlich sparen. Gleichzeitig, ey, wir wünschen uns genau solche Typen im Tennis, genau. die einfach so sind, wie sie sind. Und ich finde das, ja, wir lieben Medi, sagst du, Jens, ich würde es auch unterschreiben. Der Typ ist real, ja, der ist echt. Und der gibt fantastische Interviews, hat einen Pfeil drin, bleibt für mich eigentlich der unangenehmste Gegner. Den musst du auch erstmal knacken. Der hat nicht gut gespielt. Dimitrov war auch der klar bessere Spieler und trotzdem wurde es am Ende schweineknapp. Ja, ich finde trotzdem, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt so aufs Tableau gucke und ich sehe dann auch mal einen Medvedev, der so dominant teilweise war und auf diesen Hardcourts immer wieder dabei war, wenn der dann mal ausscheidet, das tut dem Tennis auch gut. So, das Turnier, das Feld öffnet sich jetzt so ein bisschen. Ich brauche nicht immer Medvedev gegen Djokovic. Und Alcaraz ist rausgegangen, jetzt ist Medvedev rausgegangen, jetzt bin ich echt gespannt. Und dieses Race to Turin, das du angesprochen hast, das ist mal richtig spannend auch. Weil Hurkacz natürlich gefährlich kommt und Rune mit Becker, Wahnsinn. Ja.
Ja, nur Rune wird halt im Viertelfinale bei Djokovic zerschellen, ja, wie an einer Mauer, die an dem Radl reinfährt.
Ja.
Was ich halt zu Medvedev abschließend, Klaus, schon noch sagen, ich verstehe es halt nicht. Das ist so ein intelligenter Kerl und der ist wirklich schlau. Ich verstehe dann halt nicht, aber auf der anderen Seite muss man natürlich konstatieren, er hat halt immer, egal wo er hinkommt, er hat immer ein Auswärtsspiel, er hat auch in Wien nur Auswärtsspiele gehabt und ich glaube, so etwas zehrt an einem Spieler, an Daniil Medvedev, dass er eben wirklich kein Heimturnier mehr hat, egal gegen wen er spielt und wo.
Klar. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es so, dass es ihn auch in gewisser Weise anspornt. Er hat diese Rolle nun mal im Welttennis. Oder
Bad Boy, ja.
Ne, im Publikum, wo ist er denn schon mal der Liebling? Außer bei sich mal zu Hause beim Turnier.
Nirgendwo, ja.
In Russland oder so, als da noch gespielt wurde. So, da erinnere ich mich noch. Aber oder St. Petersburg und so. Aber ansonsten ist er doch immer der Außenseiter, also was sozusagen die Gunst des Publikums betrifft. Und das kitzelt ihn aber auch. Und ja, es ist wie Paul sagt, er hat einen Pfeil im Kopf. Es kocht über. Aber das ist ja Teil seiner DNA. Das braucht er auch, um sein bestes Tennis auf den Platz zu kriegen. Ja, manchmal bringt es ihn dann auch auf ein Abstellgleis oder eine Sackgasse. Und der Zug rollt dann sozusagen Vollspeed drauf. Aber vom Prinzip ist das seine DNA. Und wenn ihr euch doch mal diese PK danach anschaut, wie brillant der das Thema da moderiert hat, mit einem Charme, mit einer Ironie, das da würde ich jetzt mal sagen, das ist Effenberg mit Stil, so, ja.
Also, ja,
und
ja.
Das ist das, was wir ihn ja irgendwie lieben. Er bringt die Stories also mich nervt es dann auch manchmal, weil ich weiß genau, Roland Garros, denkt doch mal bitte an die letzten Jahre, da hat er auch immer diese Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Publikum gehabt. Wenn wir uns jetzt in 2 Wochen in Turin wieder treffen, dann freue ich mich schon auf dieses liebe Partypublikum in Italien. Mal schauen, wie es da dann wieder aussieht, aber da hat er, glaube ich, nicht viel zu befürchten, es sei denn, es geht gegen Sinner. Ich möchte ihn nicht verändert sehen. Ich liebe ihn wirklich so, wie er ist, so mit seinem ganzen, das ganze Setup, diese ganze DNA, auch sein Spielstil, dieses Goofy-hafte und sowas. Lasst ihn uns bloß so beibehalten und möge er sich nicht verändern, weil er ist auch deshalb so erfolgreich. Wie gesagt, das ist doch mal die Klammer zu meiner These. Ich glaube, das braucht er. So dieses braucht so ein bisschen immer diese Anti-Stimmung.
Ja, so. Und gegen Sinner wird er, wenn alles so bleibt, nach Turin als Nummer 3 der Welt kommen, Sinner als Nummer 4. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass die beiden sich in der Gruppenphase begegnen. Und wenn es dann das Halbfinale ist, dann umso besser. Es ist, bitte Paul, ganz schnell
ganz
noch.
Kurz,
bitte,
weil du jetzt die Kandidaten da kurz aufzählst, das würde mich auch interessieren. Seht ihr es auch so? Ich habe das Gefühl, also da bildet sich jetzt schon so in der Weltspitze eine Zweiklassengesellschaft, weil gut, jetzt hat Alcaraz nicht die Form, wie er sie schon im Laufe des Jahres hatte, aber trotzdem würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, wie es in die ATP Finals reingeht. Djokovic in der eigenen Sphäre, in der Gruppe gehört aber eigentlich Alcaraz noch mit dazu, ein Medvedev für mich auch mit dazu und ein Sinner auch mit dazu. Und diese vier sind schon weg vom Rest. Ein gutes Stück. Und ein Rublev ist irgendwie so dazwischen, aber Tsitsipas, Zverev und auch Rune, ist jetzt spannend, wie sich Rune entwickelt. Die sind dann ganz schönes Stück weg. So.
Ja. Paul, Paul, ja. Das sehe ich genauso, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Rune, und auch wenn Hurkacz da reinkommt statt Rune, ja, wie sollen die gewinnen gegen Djokovic? Gewinnt keiner. Ja, also der Einzige, weil das Spiel halt gut durcheinander passt, ist, glaube ich, Medvedev, der das kann. Und Alcaraz hat mich schon sehr enttäuscht. Ja, Saif Julien ist ein unangenehmer Gegner, überhaupt keine Frage. Aber Klaus, das, wenn er selbst sagt, das schätze ich wieder an Alcaraz, der Junge ist halt extrem selbstkritisch. Und der sagt dann danach auch, der redet nicht lang herum, sondern der sagt, okay, ich bin nicht gut in Form, die Saison ist mir zu lang, ich muss was ändern. Das finde ich dann in Ordnung.
Ja, mich hat es fast ein bisschen überrascht, so diese Offenheit. Ich meine, wir kennen die ja, aber du machst damit natürlich auch dich angreifbar und zeigst deinen Konkurrenten, was es eigentlich, ne? Also ich glaube nicht, dass da Taktik hinterher steht. Er ist ja so drauf, er ist ja einfach auch noch jung und hat das Visier mal hochgemacht. Also ich fand das gar nicht so unbedingt so klug. Bin auch maßlos enttäuscht. Also wer hätte das gedacht? Was haben wir Ihnen hier schon auch in unserem Podcast in den Himmel gejubelt und gesagt, wie unantastbar er wird und die Wachablösung ist da, spätestens nach Wimbledon und so weiter. Wie gesagt, Turin wird super spannend. Jetzt auch nochmal das Turnier. Gucken wir, was Zverev macht. Es sind so viele, eigentlich ist es ein schöner Herbst, finde ich. So mit vielen super Matches und auch so die Matchups so sind irgendwie toll. Ich bin auch total gespannt auf Medvedev und Djokovic, wenn es dann so kommen wird in Turin. Rublev, genau wie Paul sagt, immer so dazwischen. Du denkst immer, er ist jetzt doch schon irgendwie ein Top-4-Spieler oder sowas. Ich bin manchmal wahnsinnig begeistert, dann verliert er wieder. Der ist auch so ein spannender Typ. Über den könnten wir auch nochmal eine halbe Nacht, glaube ich, sprechen.
Ja.
Immer so ein bisschen underrated natürlich auch. Es wird jetzt nochmal spannend für die letzten Wochen des Jahres.
Ja, hinten raus. Immer der Tennissport. Man könnte stundenlang sprechen. Machen wir dann off-air vielleicht noch mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt. Danke euch beiden. Das war's, die Big Show 634, Sportradio 360. Nächste Woche, nein, es gibt dazwischen ein paar Dailies, aber nächste Woche Big Show 635.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!